Excelsior und damit herzlich willkommen zum großen Sie in Snyder featuring Kulturpessimistin featuring Ralf Stockmann Crossover. In diesem Jahr hat sich Disney leider dazu entschieden, das Han Solo Spin-Off schon im Frühling gegen Infinity War, Deadpool 2 und Jurassic World 2 antreten zu lassen und hat sich damit uns und auch sich selbst keinen Gefallen getan. Wir wurden gezwungen, den Film schon beim Day of the Podcast zu besprechen und uns zu überlegen, was wir denn nun um Himmels Willen auf dem 35C3 hier machen. Und irgendeiner hat Marvel in den Ring geworfen und jetzt hauen wir mal so ein bisschen auf Marvel drauf oder so. An meiner Seite links sitzt der wunderbare Erik.
Guten Abend, wunderbarer Michael.
Davon, Michael. Links sitzt der ebenso wunderbare Christopher.
Hallöle.
Daneben sitzt unser Schnapsengel, wunderbarer Schnapsengel Becky.
Den Titel habe ich mir erkämpft in meinem ersten Beisein in dieser Runde. Yes.
Und links davon sitzt der wunderbare Amiga Ralf Stockmann.
Seid gegrüßt.
Und gegrüßt da auch unser Techniker, der uns nun die nächsten 2 Stunden lauscht, erträgt oder so.
Erleiden.
Ja, wir haben ihn schon ein bisschen mit Alkohol ruhig gestellt.
Ja, genau. Wir haben uns halt gedacht, wenn Disney uns keinen Star Wars Film im Dezember geben kann, dann besprechen wir halt nicht dieses Disney-Franchise, sondern, oh, wait.
Das, sagen wir das andere Disney-Franchise.
Das andere Disney, ach so, ja, genau. Richtig. Da ging es ja dieses Jahr, das große Ziel, womit Marvel vor 10 Jahren angefangen hat. Der Satz ergibt keinen Sinn, der Alkohol wirkt schon. Marvel hat sein Ziel erreicht, was sie sich vor 10 Jahren ungefähr gesetzt haben, als sie nach Hulk, beziehungsweise ich glaube Iron Man war so der Initialerfolg, angefangen haben, ein großes Filmuniversum aufzubauen und ja, hat nun erfolgreich darauf hingearbeitet, zumindest erfolgreicher als DC das versucht hat. Und ich habe im November angefangen mit meinem Rewatch, den habe ich dann auch noch am 25. beenden können. Und der Erik hatte mich dann die Tage gefragt, was denn so meine erste Berührung mit Marvel war oder so dieses Bewusstsein, so ich gucke da jetzt einen Film von einem großen Franchise und weiß es selber nicht mehr genau. Ich meine, dass Iron Man 3 der erste war, den ich im Kino tatsächlich auch gesehen habe, als der lief und also die anderen auch schon vorher gesehen hatte, aber so Iron Man 3, als er im Kino lief, gesehen habe. Und anderen Iron Man Filme auch schon wahrgenommen hatte, aber so Captain America und Thor gingen irgendwie an mir vorbei. Ich weiß gar nicht warum. Also 2008, 2009 war ich bei der Bundeswehr. Dann so 2010 hatte ich dann meinen ersten richtigen Job und irgendwie ja so kinofilmtechnisch ist da bei mir ein schwarzes Loch. Und dann seitdem habe ich eigentlich fast alle Filme dann auch im Kino gesehen. Ab Iron Man 3.
Ja, ich glaube, das wäre vielleicht mal ein guter Einstieg, um so zurückzuverfolgen, wo für uns so... Was ist los?
Nichts.
Lass mich so gut...
Mach weiter.
Du hast mich so getreten.
Du hast so gewippt.
Nun lass ihn doch reden.
Ich will auch mal was sagen. Nee, ich finde, das ist ein guter Einstieg, um mal zurückzuverfolgen, wo so unser Einstieg war, ob wir noch überhaupt wissen, welcher der erste Avengers-Film ist oder Marvel-Film ist, den wir im Kino gesehen haben. Weil das wahrscheinlich dann ein Zeitpunkt war, wo uns so bewusst Marvel begegnet ist. Wenn man davor vielleicht schon Sachen im Fernsehen oder DVD gesehen hat, aber das hat man vielleicht so nebenher gemacht, aber so ins Kino gehen ist ja dann nochmal ein anderer Moment.
Was? Was war's?
Ja, ich weiß es ja nicht mehr.
Achso, also ich weiß es noch recht genau. Also gut, es gab ja davor schon Marvel-Filme und mein erster Marvel-Film, den ich überhaupt gesehen habe, ist Tobey Maguire Spider-Man. Und mein erster MCU-Film, den ich gesehen habe, den ich aber damals noch nicht als das wahrgenommen habe, ist Thor. Das war ja zu einer Zeit, als die MCU-Filme noch gar nicht so als Superhelden- oder Marvel-Filme groß gebrandet waren, sondern eher als Actionfilme oder der Thor halt als Götterfilm. Und da bin ich auch nur reingegangen, weil ich das irgendwie interessant fand. Bei How to Train Your Dragon wurde ja immer so Sprüche gesagt, oh heiliger Odin, oh großer Thor. Und dann habe ich gedacht, da kommt jetzt ein Film damit raus mit dieser Götterwelt, das kannst du dir auch mal angucken. Und dann habe ich erst ein paar Jahre danach mitbekommen, dass das Teil eines größeren Universums ist. Und zwar im Film Blue Moon bei Fritz. Da haben die ja dabei sprechen, haben die ja immer die aktuellen ja. Filme besprochen. Und da habe ich das erste Mal das Wort Marvel Cinematic Universe gehört und dass das halt in einem größeren Kontext steht.
Ganz kurz, war das noch mit Ronald Blum?
Ja, und das war die ganz Erhard? Alte Besetzung, genau. Ja. Ronald Blum und das war noch Prä-Film Anna und Holgi-Zeit.
Ja, ja.
Genau, und der nächste MCU-Film, den ich danach im Kino gesehen habe, war erst wieder Guardians of the Galaxy, weil wir den dann bei den Kulturpessimisten besprochen haben. Und zwischendrin, die anderen Filme habe ich mehr oder weniger wüst durch einen Gemüsekarten geguckt, also auch nicht in der Reihenfolge. Das habe ich das erste Mal jetzt im Rewatch tatsächlich das MCU komplett in der Reihenfolge, wie es gedacht ist, gesehen.
Ich glaube, ich passe ganz gut hinter Erik mit meinem Einstieg, denn bei mir vollzog sich zwischen Sommer 2013 und Sommer 2014 ein großer Umschwung. Also 2013, als im Oktober Thor rauskam, lachte ich noch meine FreundInnen aus, die ins Kino gingen, um diesen Mann mit dem Hammer anzugucken. Und ich dachte, Leute, ich hatte so ein paar Freundinnen, die meinten, ah ja, der sieht so gut aus und deshalb gucke ich mir das an und sieht er ja auch, will ich nicht bestreiten. Und dann...
wenn man auf blond steht.
Leute, das ist doch wirklich uninteressant und keine Ahnung. Also und dann ging so die Phase los, wo ich auch angefangen habe, mich mehr für Science-Fiction-Filme zu interessieren. Und das ist jetzt nochmal was anderes als Comic-Verfilmungen, ich weiß. Aber irgendwie hat es was in mir angestoßen. Und dann habe ich Avengers geguckt. Der ja viele der bis dahin bekannten HeldInnen vereint hat in sich, ohne auch nur einen Hauch von der Vorgeschichte dieser Leute zu wissen. Und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich dachte, okay, vielleicht musst du dich da mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und dann habe ich angefangen, andere Sachen nachzugucken, habe mich in Tony Stark verliebt und dann war ich hooked. Oh, ihr müsstet Eriks Blick gerade sehen. Das ist ein sehr großer Konflikt zwischen uns. Die Liebe für Tony Stark. Genau. Und,
weil ihr ihn nicht teilen wollt?
Nee. Oder? Weil er ihn nicht.
Ich finde ihn auch ziemlich sexy.
Ich gebe ihn gerne ab.
Ja. Mittlerweile, also ich glaube, ich habe mittlerweile alle Filme gesehen, außer Winter Soldier, den ich bald nachholen werde, weil ich bei meinem Rewatch gerade bei Captain America angekommen bin und dann ist ja First Avenger gar nicht mehr so weit. Mein Ziel ist bis Endgame alle Filme nochmal gesehen zu haben. Also seitdem habe ich auf jeden Fall alles im Kino gesehen, was es gab, habe alles, was erschienen ist, seit wir bei den KulturpessimistInnen gemeinsam über Filme reden, haben wir auch dort besprochen und ich liebe ja so Dinge, wo man Theorien anstellen kann und mit anderen Leuten überlegen kann, wie es wohl weitergeht. Und dementsprechend bin ich, glaube ich, eine gute Zielgruppe für sowas.
Also bei mir ist die Frage, welchen der Film ich zuerst im Kino gesehen habe, sehr einfach und schnell zu beantworten, nämlich gar keinen. Ich habe wirklich keinen einzigen der 20 Filme im Kino gesehen.
Oh, dann hast du doch was verpasst, zumindest was das 3D angeht, muss ich sagen.
Naja, ich bin jetzt kein übermäßig großer Freund von 3D-Filmen. Das finde ich ist nur in seltenen Fällen ein Gewinn. Und ansonsten habe ich halt zu Hause das Privileg einer 4-Meter-Leinwand, die mich ganz gut entschädigt.
Und auch eine Soundanlage.
Und eine Soundanlage, die doch so manches...
Okay, neue Frage, welchen Film hast du zuerst auf deiner 4-Meter-Leinwand und der Soundanlage gesehen?
Genau dazu wäre ich jetzt gekommen. Ich bin in der Tat mit dem ersten Iron Man eingestiegen. Das heißt also, ich war wirklich so ein MCU-Schauer der ersten Stunde, 2008 war das ja. Und habe dann ein paar übersprungen. Also der Hulk habe ich wirklich jetzt erst beim Rewatch überhaupt gesehen, den ersten. Ich hatte allerdings die vorherigen zwei Hulk-Verfilmungen gesehen und fand die nur so mäßig spannend. Von daher habe ich mir das gespart. Habe dann aber gesehen Iron Man 2, Thor, Captain America, Avengers. Also dann relativ konstant die Sachen weg. Bis hin zu Guardians of the Galaxy. Dann hatte ich irgendwie erstmal wieder ein bisschen genug davon. und habe irgendwie nur ein, zwei Sachen geguckt und dachte dann aber jetzt hier bei Infinity War, ach naja, kennst ja die Typen alle, guckst du den Film mal an. Und dann nach 20 Minuten habe ich dann ausgeschaltet und gesagt, was sind das hier für Leute? wieso sehen die Leute alle so anders aus? Wieso hat Thor jetzt kurze Haare? Warum hat er eine Augenklappe? Wieso läuft Hulk im Weltraum rum? Das war mir alles völlig schleierhaft. Und habe dann also wirklich dann mit meiner Frau beschlossen, so, okay, so geht das jetzt hier nicht weiter. Wir müssen jetzt hier erstmal Grund reinbringen, damit ich diesen Film überhaupt irgendwie ansatzweise würdige. Ist vielleicht dahinter auch ein Diskussionspunkt, was das eigentlich für ein Marketing-Move ist, zu sagen, wir bringen einen Film raus, der wirklich voraussetzt, dass du mehr oder weniger ernsthaft alle 19 anderen Filme vorher gesehen hast.
Und das auch noch im Kopf hast.
Und das noch einigermaßen abrufbar im Kopf hast, wie das alles
vielleicht
zusammenhängt.
Vielleicht hätten noch 15 gereicht.
Ja, aber zum Beispiel, ich hatte Doctor Strange nicht gesehen, so, und dann hast du echt ein Problem mit Infinity War.
Ja.
Von daher ist das also, hatte ich da also etwas Hybris, dass man da auch mit Halbwissen irgendwie weiterkommt. Das hat sich nicht bestätigt. Aber ansonsten habe ich sie jetzt also wirklich alle am Stück in der Tat auch geguckt.
Wo ihr gerade so darüber erzählt habt, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich bin tatsächlich noch hinter Becky, weil ich könnte ohne schlechtes Gewissen jetzt nicht sagen, dass ich schon bei Avengers oder sogar bei Iron Man 3 irgendwie so bewusst gehypt war auf den Film, wo ich sage, okay, ich fieber jetzt auf den nächsten Marvel-Film entgegen, und ich glaube, da muss ich wirklich sagen, das war bei mir erst bei Guardians of the Galaxy der Fall und dann halt Age of Ultron, da war ich auch sehr gehypt drauf, der mich dann natürlich enttäuscht hat, aber ich glaube, das war halt 2014, 15, ich glaube, das korreliert auch so mit dem Beginn meiner Podcasting-Karriere, dass ich dann die KulturpessimistInnen angefangen habe zu machen und auch, glaube ich, erst dann mich wirklich bewusst mit Filmen generell auseinandergesetzt habe. Und auch erst bewusst so quasi große Stränge gesehen habe. Und also ich muss sagen, mein Einstieg war tatsächlich erst mit Guardians of the Galaxy.
Ich habe da auch noch was Ähnliches. Bei Guardians of the Galaxy, ich habe damals den Trailer gesehen und dachte so, oh, was ist das denn? Das ist ja geil. Und also habe schon auch irgendwie gesehen, dass es Marvel ist, aber jetzt keinerlei Verbindung zu den Avenger-Sachen und Co. gezogen. Und saß dann aber wie so ein leicht quietschend wie so ein kleines Kind im Sessel, als dann der Collector bei Guardians aufgetaucht ist und ich so, da, oh, das hängt zusammen und habe mich dann gefreut.
Weil der vorher in Thor irgendwie in der Endsequenz auch schon
mal genau, bei Thor beziehungsweise irgendwo noch auch nochmal, ja.
Genau, ich glaube Thor The Dark World war der in der Endsequenz.
Ja.
Benicio del Toro.
Und hatte genau, Guardians, auch den ersten in einer 15-Minuten-Preview gesehen in OV, hatte mein Kinoszenarist-Freund Mario hat mal an so unheimlich vielen Gewinnspielen teilgenommen und da ist halt da eine Preview mit Guardians rausgefallen und dann nochmal den ersten Avenger nochmal komplett auch OV im Cinemax hier in Berlin auf großer Leinwand und hatte aber auch also die ganze Zeit schon so ein Bewusstsein dafür, dass es irgendwie so ein bisschen zusammenhängt und hab zwar keinerlei Comics irgendwie gelesen, aber wusste schon, wer so grob wer ist und alle Namen irgendwie auch schon mal gehört und so. Aber bin ansonsten ja völlig unbefleckt jetzt, ohne dass ich Vergleich ziehe, so, in den Comics war das aber anders oder so.
Hat denn eigentlich irgendjemand von euch Comics gelesen davon?
Nein.
Holz aus dem MCU.
Ich habe mal Civil War, die Comicreihe angefangen zu lesen, in Vorbereitung auf Civil War, den Film.
Okay.
Ich hatte mal so eine sehr kurze, sehr intensive Comicphase, aber ich könnte nicht sagen, dass ich regelmäßig irgendwas gelesen habe.
Du hattest ja auch mal so ein Format angefangen, wie du viele Formate angefangen hast, die du nicht weitergeführt hast, diesen Origin Story Podcast.
Ja, was du mir immer noch nachträgst.
Ja. Der war ja auch gut.
Es gibt auch das andere Comic-Podcast.
Hört die Hulk-Folge vom Origin Stories Podcast.
Gibt's nicht mehr. Ist depopuliert.
Wir müssen mal ein bisschen an unsere Hörerinnen denken und Hörer, die vielleicht nicht ganz so tief in dieser Comic-Denke auch drin sind. Was ist eine Origin-Story? Weil das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiges Thema fürs MCU. Da du da ja schon mal eine Folge gemacht hast, bitte in drei Sätzen, was ist eine Origin-Story?
Also ganz kurz gesagt, die Origin-Story ist die Entstehungsgeschichte, wie die Person zum Superheld oder zur Superheldin wurde. Das kann auf ganz viele verschiedene Wege gehen. Der Klassiker, den man auch wahrscheinlich auch am häufigsten kennt, ist wie bei Spider-Man. Es ist ein Normalo-Typ, der keine besonderen Fähigkeiten hat und dann ein lebensveränderndes Ereignis hat. In Spider-Mans Fall bekanntermaßen wird er von einer radioaktiven Spinne gebissen. Dr. Strange wird der Sorcerer Supreme für den Bereich, den er halt überwacht. Und Tony Stark baut sich halt den Ironman-Anzug in der Wüste in seinem Gefängnis. Und das ist quasi so der Punkt, wo man sagen kann, die normale Person, die reguläre Person wird zum Superhelden, zur Superheldin. Natürlich gibt es auch Origin Stories, wo das mit der Geburt beginnt, wie bei Thor zum Beispiel, der halt im Grunde als Superhelden geboren wird, beziehungsweise mit diesen besonderen Fähigkeiten schon geboren wird und sein ganzes Leben so lebt und nicht so diese krasse Veränderung unbedingt hat. Aber das versteht man allgemein als Origin Story. Und die meisten Marvel-Filme, die wir hier auch besprechen oder gerade in Phase 1, sind fast alles Origin Story-Filme. Also zum Beispiel Iron Man 1 ist die Origin Story von Iron Man. Thor ist im Grunde die Origin Story, wie Thor von dem Schönling zum Superhelden wird.
Thor ist doch ein Young Adult-Film eigentlich.
Ja, das kann ja alles sich verbinden. Ganz klassische Origin-Story, Captain America, The First Avenger, wo er halt quasi in diese Kammer geht und die Muskeln bekommt. Und das ist quasi so die physische Veränderung und dann quasi die psychologische Veränderung im Verlauf des Films, dass er halt von so einem normalen Soldaten, der irgendwie ein Ehrgefühl hat, zu diesem Avenger wird, der jetzt quasi Hydra bekämpfen will.
Wir haben aber im MCU eben auch Filme, wo Superhelden eingeführt werden ohne eine Origin Story. Ne? Also namentlich werden das eben Hulk, wo man quasi
mit reingeht,
was immerhin schon der zweite Film ja überhaupt war, damals 2008. Das heißt, sie sind relativ früh, weil du gerade eben sagtest, erste Phase, also wir unterscheiden, glaube ich, in welcher Phase sind wir jetzt? 3? Ist jetzt abgeschlossen? Jetzt
das Ende von Phase 3 wird Endgame sein.
Wird Endgame sein, okay. Ja, also schon beim zweiten Film sind sie also von dem Muster eigentlich abgewichen, eine große Origin Story zu. Bei Thor, finde ich, kann man auch drüber streiten, ja, ob das wirklich eine Origin Story ist. Captain America ist klar. Dann haben wir beispielsweise Spider-Man, der also dann eben auch sogar völlig schräg eingeführt wird in einem anderen Film und dann eigentlich, obwohl so eine Halb-Origin-Story ist es dann auch wieder. Ne? Also von daher ganz so glatt ist die Geschichte da nicht. Guardians of the Galaxy ist eigentlich auch nicht wirklich eine Origin-Story, sondern da kommt ja eigentlich eine Gang oder ein Team zusammen.
Ja, das ist die Origin
von den Guardians.
Von den Guardians,
von den Guardians selber.
Ja, genau.
Und Ant-Man ist wieder eine ganz klassische Origin-Story.
Ant-Man, ganz klassisch, Doctor Strange schon genannt, auch ganz klassisch.
Ja. Und Avengers ist auch quasi die Origin von den Avengers.
Richtig.
Wollen wir mal kurz dieses Universum, von dem wir ja die ganze Zeit
Black
reden.
Black Panther ist auch nur damit, was wir wirklich vollständig haben, Black Panther ist auch klassische Origin.
Ja. Dieses Universum, von dem wir die ganze Zeit reden, diese Phasen. Also ich habe ja, glaube ich, erst erzählt bekommen, dass das ein Universum ist, bevor ich verstanden habe, es ein Universum ist. Mhm. Also könntet ihr das auch unterschreiben oder habt ihr das erst selber gedacht, bevor
das auch
es
für
euch
Quatsch
jemand gesagt
mit mir wurde
das
erzählt und ich habe es für Quatsch gehalten. Nee, ich halte das ehrlich gesagt immer noch für Quatsch. Aber dazu kommen wir vielleicht später.
Weiß es gar nicht, also aber hab irgendwie Erinnerung, mir war das schon bewusst, als eben diese Schlüsselszenen kamen mit, da taucht Figur aus Film B auf, in Film C, also in dass Coulson oder Nick Fury auftaucht und sagt, hallo, guten Tag, kennen Sie schon mein tolles Projekt hier? So, und,
aber ist das nicht etwas, was dir beim Rewatch jetzt viel mehr auffällt, als du das erste Mal gesehen hast?
Jein.
Also zum Beispiel Coulsons Auftritt Nick Furys Auftritt in Hulk am Ende, da konnte ich mich nicht mal mehr dran erinnern, dass es den gegeben hat jetzt vor dem Rewatch. Also
das schon, ja.
Okay.
Wusste irgendwie, ich habe auch schon irgendwas im Kopf gehabt mit S.H.I.E.L.D. irgendwie und Spider-Man. Das hatte eine ganz dunkle Erinnerung, dass einer der unzähligen Spider-Man-Comic-Fernsehserien S.H.I.E.L.D. mal irgendwie aufgetaucht ist und am Himmel ein riesiges Luftschiff sich plötzlich enttarnt hat und wusste daher schon so ein bisschen mit den Namen S.H.I.E.L.D. und Nick Fury was anzufangen und hatte da schon so dunkles Vorwissen so.
Also ich glaube, mir wurde das auch erzählt, weil ich habe auch noch so in Erinnerung, dass ich auch von dieser Nick Fury, diese initiale Nick Fury-Szene, Mr. Stark, I want to talk to you about the Avengers Initiative, das habe ich erst erzählt bekommen, bevor ich es gesehen habe. Und von dem her würde ich sagen, mir wurde das erzählt, dass das quasi Universum ist und dass das quasi auch von Anfang an so behauptet, so ist die Überlieferung so angesetzt wurde. Ja.
Aber kann mir mal jemand die Geschichte mit den Phasen erklären? Versteht ihr das? Warum es diese Phasen gibt?
Marvel. Ich müsste jetzt auch nachgucken. Ich konnte dir nicht aus dem Kopf sagen, wann, wo, welche
Phase. Ja, ich weiß, wann. Also ich habe ja die Wikipedia-Liste offen. Phase 1 ging bis Avengers. Phase 2 von Iron Man 3 bis Ant-Man. Phase 2 von Iron Man 3 bis Ant-Man. Phase 3 beginnt dann mit Civil War und soll mit Endgame enden.
Ich glaube, das versteht Marvel selber nicht so ganz, was sie da machen.
Also die erste Phase macht ja schon Sinn, dass die beim ersten Avengers
endet. Genau, die erste Phase wird auch auf Wikipedia, deutsche Wikipedia, betitelt mit Avengers Assembled. Ja. Was auch Sinn macht, wir haben vier Einführungen von Iron Man, sogar zwei Filme und dann den Film, wo sie sich alle treffen und ein paar, die noch keine Einzelfilme immer noch nicht hatten.
Ja. Das Problem ist, das würde bei Phase 2 auch eine bessere Logik haben, wenn Ant-Man nicht so verspätet hätte, weil wenn man so die Entstehungsgeschichte von Ant-Man kennt, dann weiß man, dass das erst Edgar Wright regissieren sollte und das auch zu großen Teilen gemacht hat, aber dann das Projekt verlassen hat und deswegen nochmal andere Regisseure reingeholt werden mussten.
Wir werden nochmal abgefüllt.
Dafür ist ein erstaunlich brauchbarer Film bei rausgekommen.
Das auch bei Doctor Strange, der hat auch eine längere Entwicklungsgeschichte hinter sich. Also eigentlich bei fast allen Filmen liest man irgendwie in der Wikipedia, wurde schon öfter in den 2000ern mal irgendwie angegangen, aber es ist nie über die Stand-auf-dem-Papier-Phase hinausgekommen.
Mhm. Also meiner Meinung nach würde das mehr Sinn machen, wenn das Ende der zweiten Phase genau Civil War wäre. Das heißt also, wo dann eben die ganzen Crews alle zerstritten sind und man sowieso gar nicht mehr weiß, wie soll es jetzt bloß weitergehen hier mit den verschiedenen Fraktionen, weil danach wird eigentlich dann wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen. Aber es ist jetzt ein bisschen, ob es jetzt nach Ant-Man oder nach Civil War jetzt definiert ist.
Zu dem Thema der Phasen, also ich gucke immer Emergency Awesome. Das ist auch für Leute, die das MCU noch nicht so kennen, eine gute Empfehlung. Das ist ein YouTube-Kanal, der sich sehr viel Mühe gibt, das alles zu erklären, was die Comic-Hintergründe sind und wie das gedacht ist. Und der sagt immer, dass die Phasen eigentlich mal so gedacht waren, dass die quasi mit einem Avengers-Film gebookendet werden.
Genau.
Ganz kurz noch, ich habe vor Infinity War, habe ich glaube ich mindestens Civil War gesehen und was war noch dazwischen?
Vor was?
Dazwischen Civil War und Infinity War, was hatten wir da noch?
Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man Homecoming, Thor, Black Panther und dann kam Infinity War.
Könnte bitte jeder von euch jetzt mal das Tablet aufmachen, wo alle Filme gleichzeitig zu sehen sind?
Ja, Entschuldigung.
Ich schicke euch den Link auch irgendwie rum, also wir wollen jetzt schon einen vorbereiteten Eindruck machen.
Falls ihr euch an den Geräten gerade wundert, worüber wir zwischendrin immer jetzt gerade reden, der Toybi kam gerade rum und hat uns einen echt wunderbaren
Likör,
ich glaube Haselnuss-Likör eingefüllt.
Schwarzbraun ist die Haselnuss. Für die Leute, die zu Hause mittrinken, ein Frangelico oder Frangelico.
So, jetzt aber zurück.
Die Flaschen.
An die Arbeit.
An die Arbeit.
Ja.
genau.
Gut, wir kommen dann und weiter trinken.
Also wenn wir noch so ein bisschen beim Gesamtaufbau der Filme und welcher kam vor welchem und welcher nach welchem ist, also so Dinge, die mich überraschen, wenn ich jetzt auf diese Filme gucke, an die ich mich nicht erinnert hätte, sind zum Beispiel, dass zwischen Ultron und Civil War nur Ant-Man war. Mhm. Also dass zwei Avengers Assemble Filme sozusagen so kurz nacheinander waren.
Also
ich weiß, der eine könnte auch als ein Captain America Film bezeichnet werden.
Ja, genau. Das wollte ich gerade einwerfen. Ja, genau.
Meint ihr, das ist der Grund?
Aber das ist ja der kapitale Fehler, dass Civil War kein Avengers-Film ist.
Ja.
Weil das ist ja im Grunde der zentrale Avengers-Film.
Naja, oder ist es der zentrale Iron Man-Film oder ist es der zentrale Captain America-Film? Also ich finde hier,
Iron Man ist ja
Achtung,
das Zentrum.
Achtung, Nerdwissen, darum, wenn man auf die Cover guckt, ja, ist es auch der erste Avengers-Film, oder das ist ja eben gar kein Avengers, sondern es ist ein Captain America-Film eigentlich.
Ja, ja, ja.
Darum hat man nämlich den großen Stern im Hintergrund im Logo. Trotzdem ist es der erste der Filme, der eben nicht den Hauptclaim vorne hat, Captain America und irgendetwas, sondern der Film heißt eigentlich Civil War. Der heißt nicht The Avengers Civil War, er heißt nicht Captain America Civil War und er heißt auch nicht Iron Man Civil War, sondern das ist eigentlich der Civil War Film, in Klammern Captain America.
Er heißt Captain, also offiziell heißt er Captain America Civil War.
Ja.
Ja, nicht auf dem Plakat.
Ja, es gibt auch mehrere.
Also je nachdem, wie, also das Civil War ist groß geschrieben, das Captain America ist klein geschrieben.
Ja,
also,
ja.
Das zeigt schon, dass da ein Sinn dafür war, worum es hier eigentlich im Kern gehen
soll. Ja. Kurzer dummer Fun Fact, im Deutschen heißt er The First Avenger Civil War.
Ja, über die deutschen Captain America Titel müssen wir uns nicht
unterhalten. Über alle deutschen Marvel Filme, ich meine Thor, The
Tag
Dark Kingdom und
ja.
The Dark
Dingens. World.
Ja.
The Dark Knight wollte ich gerade schon sagen.
Thor, also manchmal. Das ist auch cool. Thor Tag der Entscheidung finde ich im Nachhinein finde ich okay. So, das, also man hätte auch Ragnarok einfach behalten können, aber Tag der Entscheidung ist auch
ja,
nicht
aber
schlecht.
Welcher Tag soll denn das gewesen sein bei dem Film?
Der Film denn
na,
an
der Tag.
Können wir mal Snyder mal im Game ein bisschen runternehmen. Er ist immer noch ein bisschen zu...
Thor, jetzt wird geheiratet.
Willkommen bei Gala Benitin. Die Frage ist aktuell, was ist der Tag der Entscheidung?
Das ist der Tag, an dem sie sich entschieden haben, den Film zu machen.
Ja.
Wir haben ja intern so ein kleines Skript, auch wenn man es kaum für möglich hält. Und den einen Punkt, ich hatte mich da ja schon geoutet, dass ich also dann Dingens quasi abgebrochen habe, Infinity War. Wie ging euch das? Als ihr Infinity War zum ersten Mal gesehen habt, wart ihr da vorbereitet, wissenstechnisch? Ja. Wart ihr da schon auf der Höhe oder habt ihr denselben kapitalen Fehler gemacht?
Also mir fehlten nur Winter Soldier, aber ich wusste, was passiert war, was gut war. Und mir fehlte noch Hulk, aber das ist auch nicht relevant, weil Hulk ja nach dem
danach
noch oft genug...
überhaupt als Figur.
Ja, und der erste Hulk-Film auch für mich, naja.
Die ersten 20 Minuten sind sehr gut von dem, die sind sehr stark. Ne? Da ist also Edward Norton auch sehr auf der Höhe. Danach wird es leider ein bisschen beliebig.
Als Civil War rauskam, war ich schon recht weit mit meinem chaotischen, die anderen Filme irgendwann nachgucken, wann sie auf Netflix waren.
Moment, meinst du Civil War oder Infinity War?
Also ich hatte gerade von Infinity War gesprochen.
Ach so, Infinity War. Nee, bei Infinity War hatte ich schon alle Filme gesehen, aber halt in sehr erratische Reihenfolge, wie gesagt.
Also ich hatte alle gesehen und ich war auch schon sehr weit in meinen Theorien, die ich im Kopf hatte. Also ich gehörte natürlich zu denen, die wie alle gedacht haben, ich weiß noch genau, ich war mit Christopher im Kino und sagte vorher zu ihm, ich muss dann nachher weinen, wenn Tony stirbt. Das weißt du schon, oder? So, also ich glaubte zu wissen, was passiert.
Ich bin in Infinity War reingegangen mit endlich stirbt dieser blöde Tony.
Und ihr beide wart enttäuscht.
Womit wir beim Kernproblem dieses Filmes wären.
Nein.
Also ich hatte da schon alle gesehen und ich hatte dann nochmal zur Vorbereitung Civil War, das ist, finde ich, schon ein wichtiger Schlüsselfilm, um Infinity War zu verstehen, den zu schauen und noch einen anderen, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ja, sonst hatte ich alle gesehen und will nebenbei auch schon mal eine Fahne hochhalten für den Hulk-Film, der mir jetzt auch im Rewatch doch ganz gut gefallen hat. Bis dahin habe ich den auch immer mal gesehen, aber immer nur so, ach, da läuft gerade Hulk im Fernsehen, guckst du das, und aber nie vollständig so. Ne? Und
also die Szene in Hulk am Anfang in der Fabrik, wo der Tropfen von seinem Blut irgendwie runtergeht und er versucht, das hat fast Hitchcock-Charakter.
Ja.
Das ist filmisch, wenn er auf dem Level geblieben wäre, der Film, ne, dann hätte er es echt weit bringen können. Aber hinterher dann, wir prügeln uns halt wieder durch die Gegend, das wäre so semi-interessant.
Also wenn man auf Frauenfiguren guckt, ist halt
ist das ja, ist das ganz schlimm. Das
Ich finde, eine interessante Frage, warum es gibt doch solche Filme, die ersten, wo man sagt, die ersten 20 Minuten sind grandios und dann werden sie auf einmal schlecht, also wechselt da auf einmal der Drehbuchschreiber. Das ist halt der Klassiker wie bei Up, wo die ersten 20 Minuten grandios sind und da ist das Gerücht so, da hat Disney die Tür eingetreten und hat gesagt, wir brauchen 30 sprechende Hunde. Das ist
okay,
halt...
Okay, gut. Jetzt massives Derailing, aber weil du gerade Up erwähnst. da sind die ersten 5 Minuten so gut gewesen, ja, dass ich danach aus dem Film völlig rausgeschlittert bin. Also ich glaube, der Film ist alt genug, dass man nicht spoilern kann. Ja, sobald also die Origin-Story quasi erzählt wurde mit dem Tod handelnder Person, war ich aus dem Film draußen. Da hätte der Film sonst was anstellen können. Diese Sequenz, die ersten 5 Minuten waren so emotional hart, danach war ich völlig fertig. Und ich hasse diesen Film darum. Weil ich glaube, dass dahinter durchaus ein interessanter Film kommt, den kann ich aber emotional nicht verarbeiten.
Ich
komme über den Prolog nicht rüber.
Ich habe auch nie weiter als der Prolog gesehen übrigens.
Ach, okay.
Du hast nicht weiter gesehen.
Ich kenne das nur aus Erzählungen, dass da so sprechende Hunde und ein Zeppelin kommt.
Ja. Und sprechende Hunde in Flugzeugen.
Ja, ja.
Aber also die Grundfrage ist natürlich auch so interessant, dass man darüber jetzt die ersten 7 Stunden reden müsste. Warum so viele Filme in den letzten Akt verbraten? Ja.
Ja.
Wo du also sagst, okay, Exposé ist fantastisch, der zweite Akt ist zumindest decent, ja, wo also irgendwie so die ersten Konfliktlinien und erste Höhepunkte, erste Tiefen, aber dann am Ende immer, wo es dann irgendwie wieder auf den Endkampf und das große Gemetzel zugehen, wo das dann alles irgendwie immer nur in Hektik und geht. Das ist auch, betrifft auch sehr, sehr stark hier unsere MCU-Filme.
Der Technikengel nickt. Nickt vehement.
Ist leider ein Kinoproblem an und für sich, würde ich mal sagen, was gerade und insbesondere Actionfilme halt betrifft.
Und SuperheldInnen-Filme noch insbesondere, würde ich sagen. Ich finde, ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen, die diese Filme vielleicht nicht mit so einem Nerd-Interesse verfolgen wie wir, denen oft vorwerfen. Also, dass die ja sagen, diese Filme funktionieren eigentlich immer nach dem gleichen Schema und scheitern im dritten Akt. Mhm. Also, das ist so eine Sache, die ich viel höre, wenn ich Leuten sage, ich gucke Marvel-Filme, gibt's mal wieder einen, der die gleiche Geschichte erzählt, nur eine andere Person in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, ich würde das verneinen, aber mich würde interessieren, was ihr darüber denkt. Also habt ihr das Gefühl, die wiederholen sich in ihren Erzählungen so stark, dass man das sagen könnte, dass es die immer gleiche Geschichte ist?
So als doch Marvel- oder MCU-Fan muss ich jetzt erstmal so natürlich sagen, so nee, das ist ja völliger Quatsch. Also ja,
Frevelei.
Für eine Behauptung, ja, genau. Frevelei und ja, unterschiedlich, ne? Also klar, die Phase 1 Filme vom MCU, ja, weiß ich nicht, aber also das so ein Spider-Man Homecoming oder Ant-Man war jetzt doch schon mal für mich irgendwie nochmal was anderes so.
Ja, ich würde nämlich sagen, die Schlüsselfilme funktionieren mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip. Mhm. Also ja. Avengers, Age of Ultron, Civil War und
Civil War ist ein ganz spezielles Biest. Darüber müssen wir, glaube ich, auch dezidiert
reden. Ja, aber so diese zentralen Filme, die wahrscheinlich auch die meisten Leute dann sehen, die sagen, ich nehme nur quasi so das Prüfungsrelevante mit. die funktionieren mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip, weil ich glaube, da Marvel auch so am sichersten fahren will. Und dann bei den etwas, wo sagen, okay, Thor, das haben wir mit Dark World so verbraten, dieses Franchise.
Da gibt es so unterschiedliche Ansichten.
Den ich so schlecht
zu.
Ja auch nicht fand.
Ja, also aber es war so einer, der so ein Stiefkind, der so stiefmütterlich ein bisschen behandelt wurde von vielen Fans auch, dass er sagt, okay, Thor. Und dann hat man gesagt, okay, gib was hier diesem neuseeländischen Regisseur. Und der hat dann quasi was sehr Experimentelles gemacht, was aber vielen gut gefallen hat. Und ich glaube, da hat auch mit Guardians of the Galaxy schon, hat Marvel gemerkt, okay, wir müssen uns ein bisschen auch in der Form diversifizieren. Da haben sie jetzt einen guten Deal gemacht, dass sie Spider-Man wieder reingeholt haben, dass sie jetzt viele Sachen wieder reinholen, die sie ja zuerst verkauft haben. Das war ja, muss man immer bedenken, die hatten die große Krux, dass sie viele ihrer Franchises auch vor dem MCU verkauft hatten. Also das ist ja bei X-Men immer noch so, dass wenn man von den Comics kommt, ganz viele Akteure gar nicht drin hat, weil die nicht gezeigt werden dürfen.
Und X-Men ja auch zu Fox gehört, was Disney sich erst vor kurzem einverleibt hat.
Genau.
Also zumindest filmtechnisch zu Fox gehört.
Und ich finde da eine ganz interessante Theorie. Es gab mal von einem YouTube YouTube-Film-Essayist, Patrick H. Willems, wer ihn kennt, macht sehr angenehme Film-Essays, der neulich mal eine Theorie aufgemacht hat, dass es so Art Accidental Filmuniversen gibt, zum Beispiel Großbritannien im Zweiten Weltkrieg, wo letztes Jahr 2 Filme rauskamen, die im Grunde im gleichen Serienuniversum gespielt haben, einmal halt Dunkirk und The Darkest Hour. und die gesagt haben, das Gute ist an diesen Filmuniversen, die sind unheimlich unterschiedlich in dem, was, wie sie ihre Filme erzählen, aber spielen halt aus Versehen im gleichen Filmuniversum. Und ich glaube, und so sein Schlussding war, sagt, da müssen die tatsächlichen, die gewollten Filmuniversen was von lernen, dass sie sich auch in der Form und in der Erzählweise diversifizieren müssen. Zudem, dass sie sich auch in den Leuten, die Filme machen und dort gezeigt werden, diversifizieren müssen.
Wenn man jetzt so sagt, okay, was wäre denn diese immer gleiche Geschichte, die jetzt angeblich halt von MCU-Filmen erzählt wird? Dann könnte man natürlich zum Thema Superheld sagen, also zum einen halt der Origin-Part, ja, Normalo wird plötzlich zum Superheld, der scheint unbesiegbar, ja, und erlebt irgendwie einen Höhenflug, wo es also alles leicht fällt und er so sämtliche Hindernisse leicht überwindet.
Am besten mit einer Montage umgesetzt, wie er dazu gekommen ist.
Die Welt rettet. So, hat dann aber entweder stolpert er über seine Hybris, ja, die ihm dann plötzlich im Weg steht, oder aber es kommt eben ein Endgegner und ein alternativer Feind, wie wir es ja auch irgendwie jetzt in Star Wars hatten, um hier mal eine Brücke zu schlagen, ja, the light and the dark and the one rises to face the other, ja, was ja auch ein ganz uraltes Thema immer bei Batman war mit dem Joker, ne? Also du bist schuld daran, dass hier die ganzen Irren durch Gotham City durchlaufen, ja, weil es dich als Superhelden gibt, ansonsten wäre das eine total friedliche Stadt. Ja, dieser Grundkonflikt ist ja in Comics schon irgendwie seit 60 Jahren auch immer verarbeitet worden. Und dem folgen natürlich auch einige MCU-Filme. Spannender finde ich dann in der Tat nämlich die Filme, die diesem Schema ganz offensiv nicht folgen. Und das ist eben allen voran, finde ich, Civil War, was also von der Grundkonstruktion her wirklich interessant ist. Ich habe ein bisschen wieder gelesen, nochmal so die Kurzzusammenfassung wirklich der ganzen MCU-Filme so am Stück durch. Und das war so eine Kategorisierung, wer sind die Helden, wer sind die Bösen. Und bei Civil War war der einzige Film, wo stand, können wir nicht sagen, wer die Helden und wer die Bösen sind, je nachdem, in welchem Team ihr seid. Ja, und ich weiß noch, als es damals rauskam, dass dann so auch auf Twitter Leute sich positioniert haben, hier, ich bin jetzt Team Captain America oder ich bin Team Tony Stark. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Moment kann ich mich popkulturell kaum dran erinnern, dass es das schon mal so in der Intensität gegeben hätte. Also das klar, wir hatten in der Musik unseren Battle of Britain, ja, Oasis versus Blur und sowas, und Beatles versus Rolling Stones, nicht so, dass es sowas nicht schon mal irgendwie gegeben hätte, aber innerhalb so von einem narrativen Erzählkosmos fand ich das eine ausgesprochen originelle Geschichte. Ich finde den Film selber gar nicht so besonders toll. Ich glaube, die Geschichte hätte man besser nochmal erzählen können, vor allen Dingen nicht in Leipzig auf dem Flughafen.
Ja.
An der Brücke jetzt im Kongress geschlagen. Ja. Aber das Grundsetting, dass ich also irgendwie, ich weiß nicht, der vierte Film war das jetzt hier, ist ja schon irgendwie dann der 13., 14. oder sowas.
Ja.
Vorher quasi Helden aufzubauen und die dann einfach mal komplett aufeinander zu hetzen. So. Das fand ich schon einen ausgesprochen cleveren Move.
Also Civil War ist auch einer der Filme, der mir gefällt, eben wegen der Idee, der Story und so. Und was jetzt aber beim Rewatch auch wieder wehgetan hat, dieser ganze geografische Fugut, dass man sagt, okay, wir drehen jetzt, also wir sagen, wir sind in Wien und dann nur die Berliner oder Leute, die sich in Berlin auskennen, wissen, okay, das ist aber gar nicht Berlin, das ist doch gar nicht Wien, das ist doch hier Berlin, Potsdamer Platz da. Ja, okay, gut, aber dass man dann irgendwie sagt, man wäre in Berlin und dann fliegt man über Leipzig, also das sind so Sachen so,
Berlin kein Flughafen gibt.
Und Geografie. Also
das Dislocation-Swapping bei dem Film, das hatte was von einem James-Bond-Film, fand ich. Ja, dass man also ständig irgendwie nochmal so den Standort wechseln muss.
Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Captain America-Filme so ein bisschen hatten, die sollten ja so ein bisschen auch geheimagentenmäßig sein. Also gerade Winter Soldier war ja schon sehr fast so ein Polit-Thriller, so The Manchurian Candidate mäßig.
Richtig.
Und das war, also ich finde auch, so The Winter Soldier war so, glaube ich, so der erste, wo sie bei so einem Schlüsselfilm von ihrer Form abgewichen sind, wo sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier Avengers und Superhelden und sie kämpfen gegen das Böse und jetzt kommt der Twist. Dieses Schild, was wir jetzt seit dem Iron Man 1 eingeführt haben, wo Nick Fury am Ende in der Villa stand, das ist unterwandert von einer Nazi-Organisation und es ist auf einmal alles anders und ich finde, da haben sie so ein bisschen ihre Chance vertan, dass nämlich Agents of S.H.I.E.L.D. Was ja so ein bisschen so die Begleitserie sein sollte zu den ganzen Filmen.
Und Agent Carter.
Und Agent Carter. Agent Carter ist eh die größte Fehler.
Das sind jetzt die Fernsehserien für die Hörer.
Genau, kann man ein bisschen kurz rekapitulieren. Es gab zwei Fernsehserien. Einmal Agents of S.H.I.E.L.D., das quasi parallel zu den Marvel-Filmen erzählt wurde. Und dann gab es noch quasi eine Serie in den 60ern, wo Agent Carter, also die man schon aus dem ersten Captain America-Film kannte, dargestellt wurde.
Jarvis in Person, also ja. Jarvis, die KI von Tony, basiert auf dem
Butler
von seinen Eltern, der auch Jarvis heißt und im Deutschen und ich glaube auch im Englischen jeweils dieselben Sprecher sind.
Ja, im Englischen ist ja der Sprecher von Jarvis ist ja der dann zu ist ja Paul Bettany.
Spielt der den?
Der spricht schon seit Anfang an Jarvis und irgendwann.
Nur Vision.
Ja, ist Vision.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Jarvis Fall, wo ich auf ihn hinaus wollte, ist, da haben sie so ein bisschen diese Chance vertan, sich auch von dem Format Film wegzudiversifizieren und sagen, es gibt jetzt auch eine Begleit-TV-Serie zu diesem Filmuniversum.
Genau, also bei der ersten Staffel konnte man ganz klar sagen, ganz klar sagen, oh, da zu dem Zeitpunkt ist gerade der Film passiert.
Genau.
Und dann der Film und man hatte dann so leicht die Hoffnung, dass dann das, was in dieser Serie passiert, sich irgendwie nochmal in den Film wiederfindet. Ja. Leider nicht passiert und
Da sind sie ja komplett weggegangen. Ich finde, Agents of S.H.I.E.L.D. ist eine schöne Serie, die gerade wieder stärker wird tatsächlich. Aber da haben sie sich ein bisschen vertan und es ist so ganz weg. Und dann gab es ja noch die Netflix-Marvel-Serien, aber ich glaube, die klammern wir jetzt mal komplett aus.
Ja.
Die haben überhaupt nichts damit zu tun.
Ja. Das könnten wir vielleicht mal als Segway benutzen, um dieses Thema, was der Rewatch verändert hat, so ein bisschen anzureißen. Weil bei mir hat der, ja, das sagt man doch so. In den US-Podcasts, die ich höre, sagen die immer Segway dazu.
Es soll eine Ehre, immer ein bisschen professionell sein.
Ja, und bei mir hat der Rewatch doch einiges verändert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Winter Soldier sind, hat der Rewatch nochmal mir gezeigt, wie sehr ich Winter Soldier und die Geschehnisse aus Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 1 doch in meinem Kopf zu einem verbabst habe, weil ich habe die zwar alle beide später gesehen, als sie rausgekommen sind original, aber doch relativ in einem engen zeitlichen Kontext und deswegen habe ich mich dann beim Winter Soldier gucken zum Beispiel gewundert, wann kommt jetzt diese Nordpol-Basis, wann gehen die da hin und nee, das war ja in der Serie. Zum Beispiel.
Ich noch ganz kurz nochmal ein Fähnchen hochhalten für die erste Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Da hatte ich Winter Soldier schon gesehen und dann mitten in der Staffel taucht ja dann quasi Hydra auf und ich saß so da und was ist denn da jetzt los? Was passiert da? Und so, Hydra, ja, stimmt, da war ja was. Und da haben sie das noch richtig gut hinbekommen und ja, wie du gesagt hast, dann hat sich das leider so ein bisschen.
Und was mir beim Rewatch auch aufgefallen ist, ich würde nicht sagen, dass die Filme die gleiche Geschichte erzählen, aber die Filme hangeln sich mehr oder weniger alle an der gleichen Struktur ab. Es gibt ja auch so Podcasts, die das genau auseinandernehmen, welche Beats gibt es in welchen, also welche Beats werden in welchen Filmen besprochen zum
Grüße
Beispiel.
An die Abspanngucker.
Genau. Und ich finde, die Filme sind alle mehr oder weniger gestrickt, dass die Beats nach einer gewissen Zeit kommen. Zum Beispiel das Fun and Games Part kommt immer nach einer gewissen Zeit. Und beim Rewatch habe ich mich dann auch immer schon darauf eingestellt, okay, jetzt kannst du mal zur Mikrowelle gehen und dir einen Glühwein machen.
Man merkt das im Dezember auch nicht.
Jetzt kommt der große Endkampf und so weiter.
Okay.
Bei mir hat sich durch den Rewatch verändert, dass ich mich gelöst habe von dieser Faszination für die Form und mich noch viel mehr auf die Personen einlasse. Was ich vorher auch schon getan habe, wozu ich auch neige beim Filme gucken und analysieren, also was mich packt an Filmen, sind gut erzählte Personen, logisch erzählte Personen, Personen, die Entscheidungen treffen, die ich nachvollziehen kann, Personen, die schmerzhafte Erfahrungen durchlaufen müssen und sich dadurch verändern und so weiter. Und ich finde, das zeigt sich bei mir gerade im Rewatch nochmal sehr, dass da nämlich unsere HeldInnen nicht so copy-paste sind, wie viele behaupten, sondern dass wir da sehr unterschiedliche Menschen einfach vor uns haben, die sehr unterschiedliche Motivationen haben für das, was sie tun, die sehr unterschiedliche Schmerzen erlebt haben, um zu dem zu werden, was sie heute sind. Und das ist irgendwie was, was mich auch reizt daran. Das ist auch was, was ich schon beim ersten Gucken der neueren Filme, also The Black Panther zum Beispiel, sehr, sehr stark wahrgenommen habe. Aber es ist was, was mir jetzt auch bei den älteren Filmen wieder mehr auffällt, wenn ich sie nochmal gucke. Also natürlich, also ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber Tony ist für mich der Prototyp für eine Person, die in jedem Film, in dem er auftaucht in diesem Universum, ist was mit dem passiert. Und ich kann verstehen, was mit ihm passiert ist, auch wenn ich ihn ohrfeigen möchte für das, was er tut. Ja? Und ich kann das verstehen und ich er kotzt mich gleichzeitig an in seiner Arroganz und tut mir leid. Und also es gibt so diese Momente, wo der Schmerz aus ihm spricht, also zum Beispiel ist es Iron Man 2, die Szene auf der Party, wo er so betrunken ist. Ja. Das ist zum Beispiel, also das hat mir richtig innerlich wehgetan, weil ich nachfühlen konnte, so, ja, dass es für ihn, also bei allem, bei aller Privilegiertheit, die dieser alte, weiße, reiche Mann hat in seinem Leben, konnte ich diesen Schmerz mitfühlen. Und das ist wirklich was, was Tony als Charakter in diesem Universum für mich auszeichnet, der einfach immer wieder vor schmerzhafte Entscheidungen gestellt wird. Mit dem Höhepunkt Civil War, wo er sich einfach entscheiden muss zwischen Freundinnenschaft und Überzeugung. So.
Ja.
Was ich für einen der schlimmsten Konflikte halte, in dem du dich entscheiden musst. Also für deine Überzeugung auf der einen Seite und deine Freundinnen auf der anderen Seite. Also irgendwie kann ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen.
Ich fand auch also Iron Man 3, da ist es ja am stärksten, dass ihm auffällt so, verdammt, oh, ich bin ja, also eigentlich bin ich ja der am wenigsten Superheld, ne? Weil ohne seine Rüstung ist er ja nichts sozusagen, während die anderen ja von ja, biologischer Natur aus sozusagen irgendwas noch können, ohne ja eine Waffe haben zu können.
Ja gut, davon gibt es im MCU schon noch ein paar. So ja. Black Widow und hier Arrow und Arrow. Nee, nicht Arrow heißt er nicht, sondern
Hawkeye.
The man also, who wasn't
in. Ja, aber Black Widow und Hawkeye, die können halt im Zweifel zwar auch noch stark zuschlagen und...
Ja, und Iron Man kann denken, das ist vielleicht cooler als zuschlagen.
Iron Man ist nach Shuri immerhin einer der intelligentesten Menschen im MCU.
Nach Shuri und Bruce Banner.
Nach Shuri, das
ja,
macht
ja, Shuri ja, und Bruce Banner. Da gehe ich mit.
Ja, zu deiner Nachvollziehbarkeit und Empathie zu Iron Man. Das ist lustig, weil das ist bei mir 180 Grad gedreht. Mhm. Wenn ich mir die Iron Man Filme und dann über, also alle, es gibt ja keine Person, die häufiger mitspielt in MCU-Filmen, wer weiß es in wie vielen. Ich habe das alles mich hier reingenördet noch.
Ich hätte jetzt geschätzt 8.
Ja, 9, dicht dran. Also 9 Filmen spielt er mit. Und die einzige Entwicklung, die ich ihm attestieren würde in diesem neuen Film, ist, dass seine Armor von Mark 1 auf mittlerweile Mark, ich glaube, 41 hochgelevelt wurde. Ja. Ansonsten finde ich, ist er eigentlich immer noch exakt derselbe Grundcharakter, der am Anfang auch war.
Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja. Also er versucht es, sich so ein bisschen zu ändern, redet sich das auch so ein bisschen so, ein. Ja, genau, aber wenn du genau drauf schaust, richtig hat er sich nicht verändert.
Er behauptet immer, dass er irgendwie was anders machen wollen würde und dass er einen Konflikt in sich trägt. Ja. Aber
seht ihr den nicht in Civil War?
Guckst du dir doch genau in Infinity War an. Ja, in New York, am Reservoir, hält er noch wieder große Reden auf jetzt zurück und Ehe und so weiter hier mit Pepper. Und am Ende hängt er dann doch wieder an der Rakete, um die Welt zu retten, weil irgendeiner muss den Job halt machen. Ja, ja? Genau. So, und er ist halt derjenige, der den Job halt machen muss. So, und darüber wird er über Leichen, über Freundschaften, über Moral, über alles gehen. Wenn Tony Stark meint, er muss den Job machen, dann tut er das.
Also ich
so,
gebe
und daran
zu,
ändert sich. Das ist eine Konstante.
Ich weine sogar bei Trailern. Ich habe jetzt den Endgame-Trailer gesehen und als ich
Tonys
Schmerz gespürt habe, musste ich weinen. Bei einem Trailer für einen Film, das
mir
noch
passiert. Ich spoiler dich jetzt mal. Er wird nicht einsam in diesem Raumschiff sterben.
Nee, natürlich nicht.
Ich bin mir da ziemlich sicher.
Aber es ist wirklich, es tut mir fast... Ich verstehe mich
ja,
selbst
warum?
Nicht.
Warum? Was hat er getan, um dein Herz so zu erobern?
Ich finde
außer
wirklich, dass er ihn unterschätzt. Ich finde, dass diese Fassade, die er vor sich herträgt in dieser ganzen Zeit, dass die Tony Stark vor sich herträgt, diesen Iron Man, den er um sich aufgebaut hat, um irgendwie was zu sein.
Den weichen Kern zu verstecken.
Nee, ich würde gar nicht unbedingt weicher Kern sagen. Ich glaube, Tony hat gar nicht unbedingt einen weichen Kern, aber der hat, also gerade in Iron Man 2, also das, ich würde das fast depressive Züge nennen, was er an den Tag legt.
Ja, aber dann, und, also, dann ist es aber nicht so schlimm, dass er dann, okay, gut, jetzt geht es in der Tat ein bisschen ans Eingemachte, aber das mit den depressiven Zügen, so dann wird er eben sich auf ein Klo einsperren, ja, und nicht mehr in die Welt hinausgehen. Aber nein, er muss dann trotz seiner Depression natürlich die Welt retten und tut das dann auch par excellence. Das ist das, was ich meine. Da ist immer so eine Ebene vorgeschoben, die irgendwie so Empathie produzieren soll, aber am Ende zieht er halt doch immer ziemlich eiskalt sein Ding durch. Schönes Beispiel, die Endsequenz von Spider-Man.
Ja,
die
Spider-Man.
Die ich ziemlich feiere, muss ich sagen, ja. Wo er also der ganze Plot ein bisschen darum geht so, nee, Spider-Man, du bist noch zu jung, werd erstmal, komm, groove dich erstmal ein bisschen ein in diese Rolle und dann wirst du vielleicht Avenger. Ja, und in der Endsequenz bietet Tony Stark ihm dann an, so, okay, da ist die Presse, willst du jetzt Avenger werden? Hier ist dein schöner neuer Suit und so weiter. Und er dann sagt so, ach nee, ich bleib doch lieber Neighborhood Spider-Man.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und dann, was macht Tony Stark so? Ha, das war genau die richtige Antwort, das habe ich von dir erwartet, super, ne? Super Junge, weiter so, ich wollte ja gar nicht, dass du Avenger wirst. So, Spider-Man läuft weg, Tony Stark geht in den Raum nebenan, wo die Pressekonferenz war, ja, die er jetzt absagen muss, weil er doch keinen neuen Avenger vorstellen kann. Das ist eine der nettesten, schönsten Szenen, finde ich, des ganzen MCU. Ja. Ja, das ist ein fantastisches Ende. Ist aber exakt, unterstützt das, was ich gerade eben sagte. Er hat eben diese fucking Pressekonferenz einberufen. So, und baut dann eben davor wieder diesen Pseudo-Level von, ja, eigentlich war mein Plan natürlich, dass ich dich als Menschen ernst nehme, so, aber er nimmt den Menschen nicht ernst, er hat die Pressekonferenz nebenan laufen.
Nee, ich glaube, er tut beides. Das ist genau der Konflikt, der in Tony von Anfang bis Ende brodelt, dass er wirklich beides will. Er will den Menschen ernst nehmen und er will der Sache Gesichter verschaffen, der Sache, für die er einsteht. Ich ganz kurz, ich würde gerne Erik ins Gespräch reinholen bei dem Thema, weil Erik ja der Tony-Hater war und sagte, nach dem Rewatch gewinnt er so langsam ein Gefühl für diesen Mann.
Ja, ich muss Tony zugestehen, dass er eine Entwicklung durchmacht. Das finde ich schon. Ich finde seine Persönlichkeit am Ende immer noch blöd und ich mag ihn nicht gern, aber ich attestiere ihm, dass er eine Entwicklung macht, zum Beispiel vom Lone Gunsman im ersten Film, der dann so langsam lernt, dass er doch andere Leute reinnehmen muss, dass er sich auch lernen muss, sich auf andere Leute zu verlassen und Hilfe von anderen Leuten auch anzunehmen, was erstmal anfängt mit War Machine, den er dann irgendwie reinlässt und dann muss er sich halt irgendwie auf die Avengers einlassen und dann nimmt er halt irgendwann noch die Onkel Ben, Onkel Ben-Rolle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mentorrolle für Spider-Man an und entwickelt sich dann so nach und nach doch zu einem Teamplayer, finde ich.
Aber was Tony Stark auch immer wieder macht, so ein bisschen Aderlass zahlen, so nach dem Motto, guck mal, ich mache nicht nur Waffen und die schwören irgendwie in der Welt herum, sondern ab und zu tue ich auch mal was Nettes und spendiert da dem Jungen in Iron Man 3 da eine komplett neue Werkstatt in seiner Garage mit einem Auto, obwohl der Junge noch ja weit weg ist von irgendwie, kann Auto fahren. In dem einen Film, steht er ja da in einem Plenumssaal und schwingt da eine Rede und sagt, ach ja, übrigens, alle ihre Projekte sind genehmigt und finanziert solche Sachen.
Und was ich bei Tony noch attestieren muss, ist, dass er in seinen Einzelfilmen am stärksten porträtiert wird und ich finde, dass er in den Filmen, wo er nur als Nebencharakter auftaucht, gerade zum Beispiel im ersten Avengers, doch eher von den Schreibern auch so ein bisschen fehlverstanden wird und dann so ein bisschen zum Abziehbild von sich selber wird. Wo er dann quasi wirklich nur noch auf seine arroganten Character-Traits runtergekocht wird und der Konflikt, der da darunter steckt, der geht ein bisschen verloren.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das hängt aber daran, dass es diesen Irrtum gibt, der Drehbuchschreiber quer durchs MCU, dass es eine besonders gute Idee ist, Superhelden miteinander in Konflikte zu bringen über ihre Egos. Dass sie sich irgendwie anzicken und dass das irgendwie besonders lustig sei. Das hat mich vom ersten Avengers-Film an massiv gestört, dass ich also in den jeweiligen Porträtfilmen eigentlich kennenlerne, das sind eigentlich ganz nette Leute und die waren auch mal normal und die sind eigentlich moralisch auf der Ebene des Guten. Warum nun gerade Leute, die alle für das Gute kämpfen, sich dann anzahlen, von morgens früh bis abends spät irgendwie anzuzicken und irgendwie anzunerven, ist mir völlig implausibel. Und
Infinity War wird ja auch nochmal so eine Szene
konfiguriert. Infinity War ist aus dieser Perspektive unerträglich, ja, weil da ja nur wirklich irgendwie mathematisch jeder mit jedem mal irgendwie aneinander gerasselt wird, ja, Thor mit irgendwie
furchtbar gestellterweise,
ja, wo also Leute plötzlich irgendwie aus völlig irrigen Gründen irgendwie aufeinander prasseln so und wer bist du denn? Ja, und meiner ist aber länger als deiner, ja, ja, genau. Und haha, wie lustig. So, und natürlich wird das alles hinterher am Ende überwunden und man kämpft irgendwie Arm in Arm, aber das finde ich, also findet ihr das gut? Ich finde das quer durch sämtliche Filme extrem abtörend, ja, dieser ständige Schwanzvergleich.
Eine lustige Ausnahme ist in Age of Ultron, als sie auf der Party alle versuchen, Thors Hammer anzuheben. Und ganz kurz, Cap, so der Hammer so ein bisschen zuckt und Thor dann so kurz guckt, so, was? Und dann aber wieder entspannter wird, als er merkt, ah, okay, das ist doch nix. Und dann ganz später, als dann Vision auftaucht, Thor den Hammer reicht. Und alle so gucken so, okay. Und ja, nur so Thor so leicht vor sich hingrinsend den Hammer dann entgegennimmt. Das fand ich dann wiederum lustig. So. Aber diese anderen Gestellten, unsere Helden treffen wortwörtlich erstmal gegeneinander, aufeinander. Mhm. Dann nochmal in Infinity War. Ja, nee, das war dann auch schon zu viel.
Ich würde gerne eine These dazu in den Raum stellen.
Dann stell mal.
Glaubt ihr, es hat damit zu tun, dass die meisten unserer Helden Helden und keine Heldinnen sind, die wir hier betrachten?
Also,
ich glaube ja.
Die Guardians sind ja schon auch nochmal jetzt nicht die, also ganz am Ende vom ersten Guardians of the Galaxy heißt es ja so, ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben ein bisschen was Gutes, ein bisschen was Böses, keine Ahnung. Auch irgendwie was von beidem, ne? Also es ist ja alles irgendwie keine Saubermänner, sondern eher so.
Aber wenn ich mir zum Beispiel Thor versus Star-Lord in Infinity War
unerträglich.
Angucke, ich mag diesen Film, aber das ist so eine typische Szene für mich, wo ich das Gefühl habe, wir haben halt zwei Typen, deren Männlichkeitsgehabe einer ihrer wirklich wichtigen Wesenszüge ist, in dem, wie wir sie kennengelernt haben.
Aber in dem Fall kommt es eher von Star-Lord als von Thor, finde ich.
Und die Szene ist in der Tat deshalb dann ein bisschen lustig, weil ja die ganze Crew von Star-Lord dann sagte, ey, sprichst du gerade tiefer? Sprich gerade tiefer, oder?
Ja, natürlich.
Also da würde ich sagen, funktioniert es sogar fast noch, weil es genau diesen Machismo halt dann wenigstens mal explizit macht.
Aber das, also ich glaube, es ist, um vielleicht auch auf mein Punkt mit Diversität in diesem Universum hinzuleiten damit. Ich glaube, dass viele Dinge, die ich kritisieren würde an diesem Universum, damit zu tun haben, dass die Frauencharaktere noch nicht die Rolle spielen, die ich mir wünschen würde. Also gerade Black Widow, der Film, der jetzt schon wie viele Jahre geschoben wird? Der Black Widow-Film, so, den soll es doch schon seit 5 Jahren geben.
Ja, vor allem den, wo es ja Anfang des Jahres so einen ähnlichen Film gab mit Jennifer Lawrence und dann war es aber doch noch was anderes.
Dann haben wir irgendwie Black Panther.
Es gibt hier keine Frau auf einem der Cover.
Dann haben wir Black Panther, wo die coolsten Charaktere eigentlich die Frauen in dem Film sind und vielleicht ein bisschen der Villain, wenn wir später noch über Villains reden, so die aber da auch irgendwie in
aber König können nur die Männer werden.
Bleiben. Ja. Und das ist schon was, wo ich ansetzen würde mit Kritik, dass ich glaube, wenn wir mehr Diversität hätten in dem Universum, hätten wir noch diversere Geschichten und noch weniger diesen Vorwurf, dass es alles so, dass immer die immer gleiche Suppe wäre. Und ich bemerke schon, möchte ich sagen, eine Entwicklung. Also ich bemerke schon, dass es diverser wird und es ist eine Hoffnung, die ich auch irgendwie habe in dieses Universum. Also dass sie ein bisschen verstehen, nach dem großen Erfolg, den gerade auch Black Panther zum Beispiel auch in der Community der People of Color hatte, die sich repräsentiert und verstanden gefühlt haben in diesem Film. Vielleicht hoffe ich zu viel, ich weiß es nicht, aber meine Hoffnung ist, dass sie daraus lernen und es noch diverser machen. Ich meine, wir kriegen jetzt Captain Marvel als nächstes.
Wir hatten bisher auch nur ein und jetzt nicht so gute weibliche Villain. Ne?
Anderthalb habe ich gezählt.
Anderthalb.
Wenn man Ghost das mitzählen möchte.
Ja.
Ghost und Hela.
Ja.
Hela war schon ganz ordentlich.
Hela war...
hätte aber auch mehr Screentime und mehr Hela, Logik in ihren Entscheidungen
Hela
haben.
Hela und ihr Mitläufer sind insofern auch lustig, wenn man sich vor Augen hält, welche Rollen die beiden in Herr der Ringe gespielt haben.
Ja. Das stimmt wirklich.
Was irgendwie sehr, sehr, sehr putzig ist.
Man darf aber nicht vergessen, gerade zum Anfang des Marvel-Universums war dieser, wie hieß der Leiter, der Chef von dem Laden, Perlmutter oder sowas, der dann sowas gesagt hat, da haben sie ja War Machine, also den Schauspieler von Rhodes haben sie ja ausgetauscht zwischen Marvel Iron Man 1 und 2 und dann hat der Chef von Marvel Studios oder so gesagt, ja, schwarze Schauspieler sehen ja eh alle gleich aus oder sowas in die Richtung. Ja, ja. Und ich glaube, dass da ist auch am Anfang von diesen Marvel Studios, das war einfach so ein Boys Club und dann haben sie gesagt, ja, mal Iron Man Filme, cool, Waffen, Explosion, alles geil. Das hat mir dann auch bei Iron Man 2 gemerkt mit dieser Ausstellung und wie Tony da inszeniert wurde. Und ich glaube, dass die mal auf diesen Trichter kommen, dass auch Frauen ins Kino gehen und sich solche Filme anschauen. Es gab ja erst neulich diese Studie, Filme mit Frauen in der Hauptrolle verkaufen sich tendenziell besser als dieser ganze männliche Einheitsbrei.
Nein, doch.
Und hat man ja Wonder Woman ja gesehen, das war irgendwie der erfolgreichste DC-Film überhaupt.
Fantastische erste 20 Minuten, sag ich nur.
Ja,
Und verkackter dritter Akt.
Dieser Schul ist mit einem
aber besonders dramatisch verkackt und besonders guter Start.
Ja, besonders. Ja.
Bis zur Hälfte habe ich diesen Film echt gefeiert und dachte, meine Güte, das ist mal, also vor allem, also sorry, dass wir jetzt wieder ein bisschen Derailing machen.
Ach,
aber
egal, wir haben Zeit.
So sieht's aus. Wirklich die ganze Eröffnungssequenz, so wie dort Frauen auf dieser Insel als Amazonen porträtiert worden, ja. Das war das glaube ich, berauschendste Woman Empowerment,
dieser
was ich
Kampf am Strand
seit ganz langer Zeit im Kino gesehen habe. Und dann dieses kleine Mädchen, das die ganze Zeit schon mitmachen will, weil sie hat auch so Bock auf diese Action.
Ja.
Und dann springt sie an diesen Abgrund und du denkst dir so, also
einfach
wirklich,
Liebe.
Wenn ihr übrigens die Gelegenheit habt und irgendwie online Videostores und sowas, ist es völlig okay, wenn ihr nach 20 Minuten abschaltet. Aber schaut euch mal wirklich die ersten 20 Minuten an, wie hier mal Weiblichkeit inszeniert wird.
Und dieser
wird.
Film fehlt uns
krass
noch im Marvel-Universum.
Ja, absolut.
Und ich habe wirklich, also vielleicht hoffe ich wieder zu viel, aber meine Hoffnung ist an der Stelle Captain Marvel.
Ja, ja.
Wie sie jetzt auch das, die Trailer das, inszeniert haben mit
sich sehr stark danach.
Her, was zu Hero wird und so. Ich kann es nur hoffen, dass sie sich haben inspirieren lassen davon.
Ich glaube, das ist quasi, da zieht das Marvel Studios den Marvel Comics nach, weil bei Marvel Comics hatten wir diese Entwicklung, würde man sagen, so 2-3 Jahre vorher, dass zum Beispiel Thor lange Zeit, es gab einen großen Story-Arc, wo Thor von einer Frau verkörpert wurde. Es ist ja bei den Comics auch immer so, dass quasi Iron Man und Thor und so, das sind ja quasi auch nur Rollen, die gefüllt werden können. Und da gab es lange, dass Iron Man und Thor weiblich verkörpert wurden. Und ich glaube, da muss Marvel Studios auch jetzt, die sind jetzt, glaube ich, erst jetzt so von ein paar Jahren auf den Trichter gekommen, dass das auch mal interessant wäre. Man muss im Denken, die machen alles nur, damit sie Geld verdienen können. Und jetzt haben sie halt gemerkt, dass sie auch mit solchen Filmen Geld verdienen, deswegen kommen die. Da müssen wir uns wahrscheinlich auch nichts vormachen, dass sie das irgendwie aus ideellen Motiven machen würden. Ich glaube, da geht es hauptsächlich immer nur ums Geld.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja.
Hat sich denn bei euch, soweit ihr vielleicht mit dem Rewatch schon durch seid, irgendwas an eurer Gewichtung oder Sortierung der Filme geändert?
Also ich hatte ja zu Anfang schon gesagt, dass ich den Hulk-Film in diesem Rewatch das erste Mal komplett gesehen habe und dann so festgestellt und bis dahin so war so, ja, der ist da auch, aber den habe ich dann bis zum Rewatch-Start dann nicht gelöst und dachte so, okay, doch, den muss ich jetzt auch mitgucken so und fand den dann im Nachhinein doch gar nicht so schlecht. Wünsche mir aber auch noch mal so ein bisschen so ein so ein Mark Ruffalo Hulk-Film, aber da habe ich später nochmal was zu. Ansonsten, ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir Guardians gemacht hat, und also beide Teile, und wie anders sich Ant-Man, die beiden Ant-Man-Filme irgendwie anfühlen.
Oh ja.
Ganz kurz zu diesem Hulk-Problem. Das ist nämlich, glaube ich, ein Problem, dass da... Das ist
ein Lizenzproblem, ne?
Genau, es ist ein Lizenzproblem, dass Hulk nur in anderen Filmen auftauchen darf, aber ich glaube, Universal, die Lizenz für einen Hulk-Solo-Film hat. Zum Beispiel, das ist auch bei den Godzilla-Filmen das Problem, dass Toho nach Shin Godzilla keine Godzilla-Filme, glaube ich, bis 2020 machen darf, weil die Lizenzen für Godzilla gerade bei Universal liegen.
Und bei Spider-Man war es ja ähnlich, dass sich da die Lizenzbedingungen geändert haben und sie dann ganz schnell noch Spider-Man bei Civil War und dann den eigenen Film schon
haben. Also ich habe jetzt nicht alle Filme zweimal nochmal gesehen, weil ich aber auch die teilweise jetzt gerade frisch überhaupt erst halt nachgeholt hätte, um irgendwie in Infinity War überhaupt klar zu kommen. Von daher hat sich da jetzt nicht so viel gedreht, aber ein paar Einschätzungen schon. Also bei Infinity War, mein erster Durchgang war halt katastrophal. Ja, im Sinne von, das ist nicht euer Ernst. Und da war ich also irgendwie auf einer 2-Sterne-Bewertung. Dann beim Rewatch, nachdem
von
ich...
Du redest von Letterboxd-Bewertung, genau. Also 2 von 5.
Beim Rewatch, wo ich dann also dann wirklich alle anderen vorher dann wirklich auf dem Schirm hatte, fand ich insbesondere dann hier überraschenderweise den dritten Akt stark. Das heißt also, ich finde, Infinity War kriegt nach hinten raus deutlich besseren Flow als am Anfang, wo, hatten wir gerade eben schon gesagt, sowieso alle Superhelden übereinander stolpern und die ganze Sache irgendwie eher so ein bisschen absurd ist.
Ja.
Und nach hinten raus bis hin zu den letzten 10 Minuten, die man, glaube ich, ohnehin als einigermaßen fantastisch bezeichnen kann, so in der Konsequenz, wie sie das da machen. Von daher also, der Film dreht sich dann schon. Ich habe zweimal explizit Doctor Strange gesehen, weil ich mich so drüber gefreut habe, dass endlich mal hier die Inception-Visualisierung vernünftig gemacht wurde. Und den habe ich zum ersten Mal halt auf dem Laptop gesehen. Und dachte ich, okay, den muss ich nochmal auf meiner 4-Meter-Leinwand gucken.
Das ist einer der wenigen Filme in meinem Leben, wo ich sage, 3D hat sich gelohnt. Wirklich, einer der ganz, ganz wenigen.
Das machst du dann, den habe ich in der Tat nicht in 3D. Ja. Kann sein, dass der in 3D wirklich clever wäre. Ich fand ihn dann beim zweiten Mal nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, muss ich sagen. Also beim ersten Mal hat er mir unheimlich gut gefallen, weil der Charakter hat mich in Infinity War auch völlig abgetört. So, was macht er da Albernes mit seinen Händen? Und was ist das? Ne? Wie heißt der Cumberwatch?
Cumberbatch.
Triggert mich sowieso ein bisschen, weil ich finde, er sehr, sehr ähnliche Typen immer spielt, so egal in was für einem Universum er gerade unterwegs ist.
Guck mal die Serie Patrick Melrose. Kann ich empfehlen. 6-folgige Miniserie.
Ah, okay.
Hat ihn mir wieder warm gemacht, nachdem ich ihn lange nicht mehr gucken konnte.
Ah, verstehe.
Ganz kurz noch zu Infinity War. Ich habe den jetzt, ich glaube, 3-mal im Kino gesehen und dann jetzt im Rewatch mindestens nochmal und habe jetzt auch beim Rewatch nochmal, weil ich den jetzt als allerletztes dann geguckt habe, so auch immer noch dieses sehr bedrückende Gefühl gehabt. Und als ich den im Kino das erste Mal gesehen hatte, hatte ich zum Glück so einen relativ großen Pappbecher mit Popcorn und dem Halter fürs Getränk, an dem ich mich klammern konnte die ganze Zeit beim Film gucken. Und das fand ich jetzt interessant, dass ich dieses Gefühl, wo man ja schon weiß, was passiert und so, dass die Emotionen gleich geblieben sind und die Tränendrüse auch beim selben Mal wieder die Schleuse geöffnet hat.
Wenn wir jetzt,
ich habe ja die Frage aufgeworfen.
Ja, genau.
Also bei mir hat sich doch einiges umgeworfen. Also zum Beispiel, mein krassestes Beispiel ist eigentlich Captain America, wo ich beim ersten Watch total gedacht habe, so, oh, geiler Film, jetzt gibt's Nazis aufs Maul und so. Und
habe ich auch gedacht.
Beim Rewatch haben sich bei mir so ein bisschen die Prioritäten auch umgedreht und ich finde den Storytelling technisch eigentlich einen der schwächsten im Rewatch. Mhm. Und bei mir hat sich eigentlich, zum Beispiel ist dafür im Rewatch der Dark World, also Thor 2, ganz schön nach oben geschnellt, weil ich finde, der Film ist ehrlich zu sich selbst. Also man kann jetzt das schlecht finden, was der Film insgesamt machen will, aber er zieht seine Linie durch und das finde ich gut.
Er hat ein sehr charmantes, cleveres Ende. So.
Ja.
Wenn wir
und im Gegensatz dazu hat zum Beispiel bei mir dann Thor 3 total abgebaut, weil ich finde, das ist kein Torfilm. Da haben sie versucht, irgendwie Planet Hulk reinzudrücken ins MCU und als Planet Hulk-Film hätte das auch super gepasst, aber ins Thor-Universum, ich finde, das passt da einfach nicht rein. Und für Leute, die den Thor-Stil mögen, ersten und gerade den zweiten Film,
für alle beiden,
war das wahrscheinlich doch ein ziemlicher Schlag ins Gesicht.
Vielleicht ist das gerade ein guter Moment, um mal eine Runde zu machen mit unseren zwei Lieblingsfilmen aus dem Universum. Ich weiß, einer ist immer schwer, aber vielleicht zwei, wenn ihr nicht einen sagen könnt. Und dem, den ihr am wenigsten mögt. Mich würde das tatsächlich interessieren, um nochmal die weitere Diskussion zu machen. Ich fange auch gerne an. Also Hulk ist mit Abstand mein am wenigsten geliebter Film. Ich habe den gerewatcht und ich war entsetzt fast. Also ich habe, glaube ich, 2 Sterne gegeben oder anderthalb. Gesehen? Ja, ich finde den anderen davor, ich finde den viel besser.
Den mit Edward Norton?
Nee, es geht doch um den mit Edward Norton.
Der davor ist Eric Banner.
Genau, der mit Eric Banner finde ich, also aber das ist ja, der hat ja nichts mit dem MCU
zu tun.
Also aber Hulk ist mit Abstand...
Ist das so, dass da ein Schauspieler, der Eric Banner
hält? Nein, B-A-N-A.
Spielt?
Eric Banner ist
B-A-N-A.
Aber ja, genau. Habe ich auch schon gedacht.
Also Hulk ist, finde ich, mit Abstand am schlimmsten, vor allem, weil ich diese Beziehung zwischen Hulk und der Frau nicht nachvollziehen kann und diese Frauenfigur grauenhaft finde.
Wobei die in Teil 2 nochmal richtig abbaut. Also das ist, da gibt es ja auch Geschichten zu, dass sie irgendwie nur noch ihre Zeilen vorgelesen hat und selber null Bock hatte auf die Rolle. Was
so, und so mein Lieblingsfilm, also ich glaube, wer uns die KulturpessimistInnen öfter hört, kann ahnen, dass Black Panther mein Lieblingsfilm ist von den ganzen, aus vielen Gründen, also wegen Repräsentation, wegen einem Villain, den ich logisch fand, wegen geilen Frauenfiguren, also es ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsfilm und als zweiten Lieblingsfilm, jetzt auch nach dem Rewatch wieder rauskristallisiert, hat sich bei mir Iron Man 1. Aber das ist natürlich auch wieder emotional geprägt bei mir, als der Film, der mich gehypt hat für SuperheldInnen-Filme im Allgemeinen. Also das war dieser Film bei mir und deshalb sind das meine beiden sehr unterschiedlichen Lieblingsfilme. Also es sind wirklich sehr unterschiedliche Lieblingsfilme in diesem Universum, finde ich. Wie geht's euch?
Also mein Hassfilm ist, und das hat sich beim Rewatch nochmal bestätigt, Thor 1. Ich kann mit dieser ganzen Storyline, in unserer Welt ist es Technik, in eurer Welt ist es Magie und hier trifft es sich. Da rollen immer so die Augen aus dem Kopf heraus. Und das ist, ich finde auch vom Scope ist der unheimlich klein, es spielt halt tatsächlich nur in dieser Stadt in New Mexico. Und ich finde auch die Figuren alle durchweg eher so mittelmäßig, also sowohl in Asgard als auch auf der Erde. Der Einzige, der da noch gut ist, ist Idris Elba.
Hallo, was ist mit Loki? Entschuldigung, ich wollte nicht.
Ich bin auch kein Loki-Fan, muss ich dazu gleich sagen.
Was?
Über Loki reden wir gleich, noch, unbedingt. Wir müssen noch über Loki reden, wenn wir über Villains reden.
Und das ist mein Hassfilm und ich glaube, den besten Film, wo ich glaube, einfach am meisten so overall, wo ich gesagt habe, ja, das ist mal richtig, richtig geil, ist tatsächlich bei mir und es ist ein bisschen ironisch, Thor 3, wo ich der Meinung bin, dass hier ein wahnsinnig innovativer Regisseur sehr viel Freiraum bekommen hat, gerade weil die ersten beiden Thor-Filme einfach schwach waren, sowohl was das Boxoffice als auch die Bewertungen anging. Und wo man gesehen hat, da haben sie so ein bisschen das Universum so ein bisschen aufgemacht, sie haben so ein bisschen das genutzt, was Guardians of the Galaxy an Universe-Building betrieben haben. Sie haben schöne Figuren reingebracht, natürlich Jeff Goldblum war viel zu klein, aber fantastisch.
Habe ich auch nicht erkannt im Film. Aber darin bin ich sowieso dramatisch schlecht. So und, im Abspannen sehe ich plötzlich, und Jeff Goldblum, wer war das
denn? Und vor allem auch, was Erik gesagt hat, also auch wenn es nur so ein Barman-Ersatz-Planet Hulk war, war das doch einfach schöner Fun. Und auch gerade die finale Schlacht auf der Rainbow Bridge war auch super. Und auch Emma Thompson, ist Emma Thompson?
Nee, nicht.
Tessa Thompson.
Tessa Thompson.
Ja. Emma Thompson ist die von Christian Steiner. Egal.
Das ist Emma Stone.
Ach verdammt, zu viele Emmas und zu viele Thompsons.
Und Ja, also tatsächlich Tor, sowohl, also viel Licht und viel Schatten.
Erik?
Okay, ich mach mal weiter. Ich halte mich ein bisschen kürzer. Also mein schlechtester Film ist Captain America. Habe ich ja schon ausgeführt, warum. Ja. Und meine besten beiden Filme, das ist ein bisschen schwierig. Also auf eine Position würde ich einen der Russos nehmen. Das ist auch sehr interchangeable. Ich würde mich jetzt mal für Winter Soldier entscheiden, weil das der erste von denen war und weil man da sofort gesehen hat, was die Vision ja so der Russos ist und was die so können und dass die echt irgendwie ballsy sind. Und das andere ist eine der beiden Guardians, also im Rewatch hat sich nochmal für mich Guardians 2 nochmal vor Guardians 1 gesetzt. Also würde ich aktuell sagen Guardians 2 und ja, Winter Soldier sind für mich die besten beiden.
Dann mache ich mal weiter. Also zum einen Tessa Thompson hat mir in ihrer Rolle auch sehr gut gefallen. Vor allem immer dieses verschmitzte, freche Grinsen.
Welcher Film gerade?
Tor 3.
Da war sie
Valkyrie.
Ah, ja, super.
We want more of her.
Genau.
Ja, super.
Die immer so die ganze Zeit so mit diesem verschmitzten Lächeln so sich damit ausgedrückt hat, dass sie sich gerade ziemlich sicher ist in dem, was sie tut. Oder so ein, immer so ein quasi die aktuelle Szene so ein bisschen damit kommentiert hat. Aber tatsächlich meine beiden Lieblingsfilme, auch Black Panther, wegen der Musik vor allem.
Oh ja,
der Soundtrack großartig, das Casting perfekt. Finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass, auch wenn er ein Weißer ist, Andy Serkis ein bisschen zu kurz kommt, irgendwie ganz gut. Den hat man jetzt irgendwie noch den anderen aus der Sherlock-Serie auch noch mit reingedrückt in das Marvel-Universum.
Ja.
Gut, dass er auf die Fresse gekriegt hat in dem Film.
Ja. Der andere Film ist dann tatsächlich Guardians of the Galaxy 2, weil da war ich auch gespannt, so können Sie das jetzt nochmal wiederholen, diese Mischung aus schon so ein bisschen Ernst, aber auch guter Humor, der so den Ernst auch gut durchbricht. Drax, der Deutschen, also ich habe ja dann auch tatsächlich beide den ersten Guardians auf Englisch und auf Deutsch gesehen und Drax war irgendwie im ersten Teil im Deutschen sehr schlecht synchronisiert irgendwie. Der kam ein bisschen dumpf rüber. Das war im zweiten auch besser und eine meiner Lieblingsstellen in Guardians of the Galaxy 2 ist natürlich die: Hey Leute, ich bin Mary Poppins! Und mir ein Cameo.
Generell wie hier Michael Rooker.
Ja.
Die sich in diesen beiden Filmen entwickelt hat. Also ja. Seine Figur, fantastisch.
Der ja auch sonst sonst eher eine arschige Rolle spielt.
Hat er
Walking Dead zum Beispiel ja auch eher so eine arschige Rolle spielt. In Jumper spielt er den Vater von der Hauptrolle. Ist auch nicht gerade der Sympath. Und ja, wie du gerade gesagt hast, sich so ein Publikumliebling irgendwie entwickelt.
Am wenigsten magst du?
Am wenigsten...
Du magst alle.
Gar keinen so richtig...
ist ja auch eine Aussage.
Ich liebe alle Marvel-Filme.
Ich habe jetzt keinen, wo ich speziell sagen würde, so, oh, den fand ich jetzt aber... fand ich irgendwie doof. Klar, der Hulk-Film ist jetzt nicht super und fällt halt so ein bisschen raus, aber würde ich jetzt auch nicht sagen, fand ich jetzt total schlecht irgendwie. Also so richtig habe ich da nix.
Also, bei mir ist die Lage natürlich ein klein bisschen komplizierter. Ich versuche jetzt mal so Tandems immer zu bilden, weil sich ja schon so ein paar Muster, finde ich, durchziehen, wenn ich mir das jetzt so angucke. Nämlich zum Beispiel gute erste Teile, nicht so tolle zweite Teile. Den ersten Teil Guardians of the Galaxy habe ich sehr, sehr gefeiert. Demgegenüber bin ich hier, glaube ich, in der Minderheit, wenn ich sage, Teil 2 fand ich radikal schwächer Warum? Als Teil 1. Nee, ich fand dem, fehlte jede Leichtigkeit. Guardians 1 hatte so diesen total anarchistischen, so eine leichte Anarchie.
Aber ja, weil es auch der erste war, der das, der, ja, von der, auch von der Art her so.
Mag ja sein, dann macht man halt keinen zweiten aber Film, das, wenn man es halt nicht nochmal
ist das, ne? Problem bei Guardians 1 auch, was du früher schon kritisiert hast, dass das auch so eine, ja, wir treffen erstmal aufeinander und dann muss ich erstmal geprügelt werden.
Aber da habe ich Charaktere, die so edgy und so far out sind, ja, also mit diesem Bieber-Typen da, ja.
Waschbär.
Das ist also da würde ich ja ausnahmsweise echt mal dann 5 Augen zudrücken, ja. Zweites Beispiel für, dass man quasi Independent-Gewinner ist in der Tat der erste Ant-Man,
ja,
den ich total charmant finde, weil er so klein ist und so wenig will, ja, und das dann aber einfach dann doch sehr charmant durchbekommt. Und der zweite Teil, hatte gerade eben schon jemand gesagt, fühlt sich sehr, sehr anders an und finde ich, funktioniert dann überhaupt nicht mehr auf dieser Ebene. Also von daher dann auch wieder eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung auf ganzer Linie für mich persönlich sind die Avengers-Filme. Das heißt also, den ersten Avenger-Film, der hat mich richtig getriggert, so doof fand ich den, aber auch hauptsächlich aufgrund dieses, gerade eben, ne, wir pinkeln uns gegenseitig ans Bein. So. Der zweite mit Age of Ultron habe ich, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, die Handlung, was das sollte. Fand das auch am Ende irgendwie mit dem Endkampf und der Stadt, die irgendwie durch die Gegend flog und sowas, das hat mich alles überhaupt völlig kalt gelassen und Infinity War ist, finde ich, auch eher problematisch. Captain America finde ich auch nicht besonders berauschend, auch selbst Civil War nicht, auch wenn ich hier halt auf einer intellektuellen Ebene die Konstruktion feiern kann, wie vorhin getan, als reinen Film, finde ich, funktioniert ja auch nicht besonders gut. Welche Filme ich hingegen jetzt also dann doch auf der Ebene von, das sind die Lieblingsfilme von mir, sehen würde, auf jeden Fall Black Panther. Gegen den fällt mir wirklich praktisch nichts ein, was mich daran gestört hat. So. Den fand ich aus vielen Gründen, die schon genannt worden sind, ziemlich famos. Der erste Iron Man, weil der sehr, sehr sauber...
Waren wir uns hier mal so einig bei irgendwas? Das ist ja unfassbar.
Weil der sehr sauber erzählt ist einfach. Also auch da keine Gefangenen macht und einfach sein Ding durchzieht. Den Spider-Man mag ich sehr, weil er auch, finde ich, einen der interessantesten Bösewichte hat und mit dieser Konstellation mit Tony Stark, das Ende, eins der besten Enden, die wir hinten haben, das funktioniert auch alles ganz gut. Und Thor finde ich, also Doctor Strange hatte ich gerade eben auch schon gesagt, kann ich auch viel mit anfangen, auch wenn er beim zweiten Mal gucken nicht mehr ganz so hoch war. Und die Thor-Filme, die sind bei mir in so einem Niemandsland. Da fand ich den ersten eigentlich auch schon sehr unterhaltsam. Ich fand auch gerade dieses so, warum zum Teufel jetzt hier in einem Dorf in New Mexico, ja, fand ich irgendwie auch nicht schlecht. Und den dritten fand ich einigermaßen fantastisch, so over the top, wie der war. Ja, und diese Endsequenz, wenn da irgendwie, wie heißt das nochmal, das Asgard, ganz Asgard irgendwie im Universum kaputt gekloppt wird, aufgefressen wird, das fand ich einigermaßen bizarr fantastisch. Und die fliegen jetzt irgendwie im Raumschiff durch die Gegend, so fand ich auch richtig gut. Aber wenn ich mich auf einen einzigen Film festlegen müsste, der beste würde ich wahrscheinlich wirklich Black Panther sagen, weil der hatte so viel Style und so viel Flow drin. Ist natürlich die Geschichte von König der Löwen, haben wir auch alles schon 50 Mal erlebt, hätte man sicherlich auch noch ein bisschen edgier machen können, was so den Grundplot hinterher anging. Ich bin zum Beispiel total durcheinander gekommen, was den Bösewicht anging. Ich habe den Anfang überhaupt nicht in den Restfilm integriert bekommen.
Also nur, du darfst gleich, ich weiß, du meldest dich schon, aber nur eine Sache, es ist König der Löwen ohne dieses Gefühl der Cultural Appropriation die ganze Zeit, weil diese ganzen Dinge wirklich so eingebunden sind, wie sie gemacht werden in Communities und so weiter. Das ist wirklich das, was mich daran
auf diese Fabelebene von Tieren gehoben.
Genau.
Wo ich jetzt gerade gescholten wurde für meinen Loki Hate,
gutes Thema.
Ganz kurz das ist ein gutes Segway, eine Lanze brechen für Paul Rudd, den ich abgöttisch liebe in seiner Rolle als Ant-Man. Gerade in Ant-Man 2, wieder hier, die ersten 20 Minuten von Ant-Man oder die ersten 2 Minuten von Ant-Man, wo er mit
Ant-Man 2 jetzt.
Von Ant-Man 2, wo er mit seiner Tochter spielt und dieses Labyrinth baut mit dieser Riesenameise. Und er ist so sympathisch, wie er dann seine Tochter verabschiedet, wie er dann in diesem Haus drin sitzt. Und er ist einfach so...
Aber das ist doch das Ende von Teil 1 auch. Also, das ist doch eigentlich dieselbe Szene. Am Ende von Teil 1 spielt er es doch auch mit seiner Tochter.
Ja, aber es wird nochmal quasi so ein bisschen zelebriert. Also so in so einen Film reingehen und so zu zeigen, also so Tony Stark und Captain America sind also...
All diese Männer, die viel mit sich selbst zu tun haben.
Genau, viel mit sich selbst zu tun, genau.
Und er hat mit seiner Tochter zu tun,
er hat mit seiner Ex-Frau zu tun, er hat mit dem Freund von seiner Ex-Frau zu tun, der hat ein richtiges Family Life. Mhm. Und es ist auch nicht so ein IKEA-Katalog Family Life wie bei Hawkeye. Stimmt.
Ach, Hawkeye.
Wo die Frau mal so da auf dem Land sitzt, sondern die Frau hat auch irgendwie ein eigenes Leben und das muss er irgendwie koordinieren. Und also Paul Rudd ist mein Loki.
Okay, aber wenn wir bei Loki sind, lass uns doch mal ein bisschen über Villains reden, oder?
Ja.
Also weil...
großes Thema.
Genau, es gibt ja viele Leute, die sagen, die Villains sind eins der größten Probleme im Marvel-Universum. Dem ich in vielen Punkten zustimmen würde, weil mir oft bei den Villains die absolute Motivation fehlt. Also es ist immer so eine aufgedrückte Motivation für das, was sie machen wollen, aber nicht so eine von innen heraus. Es gibt aber ein paar, die ich feiere.
Vielleicht ein Zwischenwurf, der mit dem, wo man sich, glaube ich, ganz gut dann anknüpfen kann. An welche erinnert man sich überhaupt?
Ja, genau.
Zum Beispiel könnte ich keinen einzigen Villain aus irgendeinem der Iron Man Filme nennen. Ja?
Die Mandarine.
Ja.
Okay,
die Mandarine.
Stimmt, okay, ja, das fand ich dann auch sogar ziemlich gut. Aber das ist für mich immer so ein Benchmark, ob ich ein halbes Jahr später mich noch an irgendeinen Villain überhaupt erinnern kann.
Das fand ich nicht großartig. Das, also man hat gesehen, oh, Sir Ben Kingsley spielt mit... spielt den Villain, okay. Und dann
diese Rolle.
Und dann diese Szene und ich sitze im Kino so, der spielt das doch gerade, der tut doch nur so. Und nein, der ist wirklich nur der Dulli von der Straße, den sie da vor die Kamera setzen. Und der auch überhaupt nicht stört, was er da macht, sondern so...
Habt ihr verstanden, dass er dafür so viel, also dass dieser Film dafür so viel Hate abbekommen hat?
Nee, überhaupt nicht.
Ich fand das an der unterhaltsamsten Plotzwiste.
Es war überhaupt nichts davon zu sehen in den Trailern und so und dann nochmal, dann natürlich diese Thematik so, ja, es ist so, die Mandarine oder Bin Laden und wer da alles noch genannt wird, das sind, wurde ja die These aufgestellt.
Die Mandarine, Bin Laden. Nein, die Mandarine, also, Bin Laden.
Der Wolf, das Lamm.
Da wurde die These aufgestellt so, es gibt gar nicht... Da wird immer ein Gesicht vor die Kamera gesetzt, dass man sagen kann, so, an dem arbeiten wir uns jetzt ab. Also so zum Beispiel ist bei Apple man immer an Steve Jobs denken muss, zum Beispiel, was jetzt mit Tim Cook noch nicht so passiert ist. Das fand ich daran halt ganz spannend. Und dann, dass natürlich, Ben Kingsley einfach verbunden war, ja, Bösewicht, natürlich, ja, der spielt das.
Ich glaube, das Problem war, dass der eigentliche Bösewicht danach völlig egal war, weil er nur gegen Ben Kingsley verlieren konnte, egal welcher Schauspieler besetzt werde. Ja. Und das ist das, ich glaube, das ist, was die Leute auch gestört hat, dass der eigentliche Bösewicht vollkommen egal war.
Egal war dann.
Ja, also für mich ist es halt, die Mandarine ist einer der Bösewichte, der mir im Kopf geblieben ist, weil er halt so schlecht ist. Und ich mag diesen Twist auch einfach nicht mit von wegen, ja, das ist eigentlich ein ganz anderer und nee, muss nicht sein. Aber
man erinnert sich an ihn.
Ich finde den aus Iron Man 2, diesen Cable Guy, ähnlich schlecht als Villain, aber ähnlich erinnerbar, weil er so schlecht ist.
Wow. Es ist einer meiner Hass-Villains im ganzen...
Ja.
Mickey Rook.
Ja, in so einer sehr stereotypischen Rolle auch irgendwie. Ja. Ne? Das
wäre mehr Birds.
Ja. Also bevor wir zu Loki kommen, den glaube ich 4 von 5 Personen in dieser Runde feiern werden.
Wo wir gerade bei Mickey Rook waren, wie hieß der nochmal, der Justin Hammer gespielt hat?
Welcher Film?
Iron Man 2. Wie heißt der? Sam Rockwell.
Ja, Sam Rockwell war großartig.
Ich habe den in Rewatch und habe gesagt, Sam Rockwell, der trägt diese Bösewicht-Seite einfach komplett für Mickey Rourke mit.
Ja.
Weil der so in jeder Szene so dermaßen overacted, dass es einfach für 2 Schauspieler gereicht hat.
Du meinst diesen Hammer-Tech-Typ?
Ja.
Auch im Deutschen mit einer großartigen Synchronstimme, dass das super trägt.
Also, wo wir bei Bösewichten sind, das ist quasi so das Hidden Gem an den Bösewichten.
Okay. Also, bevor wir über Loki reden, habt ihr noch andere Bösewichte, die ihr hervorhebenswert findet in diesem Universum?
Ich wollte sagen Daniel Brühl. Wie heißt er denn?
Der Sohn.
Armin Sola oder so.
Nee. Nee,
die Rolle,
das
die von Daniel
anders.
Brühl gespielt.
Ja,
der
Simo.
Genau,
Simo.
Baron Simo.
Ja, der ja, ja auch kein Villain war, sondern halt so ein der erkannt hat, so okay, ich kann nie im Leben gegen die Avengers antreten, sondern ich sorge dafür, dass sie sich selber gegenseitig irgendwie zerfleischen. Auch wenn es jetzt, wenn man drüber nachdenkt, jetzt auch nicht die großartigste Idee ist und auch schon ein bisschen anders überall gab. Aber das fand ich halt spannend, dass sich das dann so rausgestellt hat und dass es dann natürlich, als Tony dieses Video gesehen hat und gesehen, weiß gar nicht, wusste man irgendwie, ob er da schon wusste, dass seine Eltern ermordet wurden und nicht bei einem Unfall gestorben sind?
Ich glaub,
das war kurz danach, oder?
Auf jeden Fall, also als er dann feststellt, okay, meine Eltern wurden ermordet und der Mörder steht daneben und es musste dann natürlich zu dieser Auseinandersetzung kommen.
Mhm.
Während dann Simo nach draußen flüchtet und da Black Panther auf ihn wartet, der dann auch sein Motiv erkennt und dann auch erkennt, dass er das selbe Ersinnen hatte, halt Rache, und dann auch ihn nicht tötet, sondern eben verhaftet und dann Öffentlichkeit überlässt.
Ich habe noch zwei, ich würde mal sagen, honorable mentions, die ich reinbringen will bei den Villains. Mhm. Zum einen der böse Birdman, nenne ich ihn mal, den Vulture, weil er so von Michael Keaton so wahnsinnig gut auf die Leinwand gebracht wird.
Ja.
Der hat so eine Ausstrahlung, die ist echt, echt gut.
Der hat einen Grund. Ja.
Und als zweites möchte ich so einen, der so ein bisschen sneaky ist. Ich glaube, den finden auch viele schlecht, aber ich mochte den, weil der so ein Kontrastprogramm ist und auch erst, als ich auch nicht so offensichtlich war für mich, ist dieser Ego aus Guardians 2. Mhm. Den mag ich sehr, weil der so wirklich so als der nette Daddy eingeführt wird. Und dann ist er doch nicht der Daddy, sondern
ja, auch der Vater. Ja, aber da muss ich einwerfen. Also mir war da schon relativ schnell klar, okay, irgendwas ist da komisch und mit dem Planeten und mit Ego und das irgendwie daraufhin wird es irgendwie hinauslaufen und dass wir dann erfahren, warum Peter quasi bei Yondu geblieben ist.
Ach, Yondu.
Und,
I like him. Entschuldigung.
Was Ego sonst noch so getrieben hat, das war dann so, ja, okay, ist jetzt auch nicht so die Riesenüberraschung. Und was dann auch, was ich auch merkwürdig fand, dass dann das, ja, Treiben seiner Blüten ja irgendwie gezeigt wurde und dass sich da auf der Erde irgendeine komische blaue Masse ausbreitet, was dann irgendwie weiter gar keine Rolle mehr gespielt hat, dass da ja so viel Zerstörung von irgendeiner merkwürdigen blauen Masse angerichtet wurde.
Stimmt, und bei der schlechten Seite muss ich natürlich nochmal, weil es auch am schlechtesten Film ist, ist es auch der schlechteste Villain für mich, der Red Skull. Weil der ist einfach so, der ist auch so auf so komisch auf gewollt Deutsch gestellt, mit dem, wenn die dann immer so sagen, Schedule und sowas.
Das habe ich nicht auf.
Wie auch wir halt Schedule.
Habe ich auf Deutsch
gesehen. Das ist ein bisschen, als hätte Werner Herzog Red Skull gespielt.
Aber ich fand Hugo Weaving dafür gut gecastet für die Rolle. Also
ich liebe ja Eric Killmonger. Und auch wenn man mir jetzt wahrscheinlich sagen wird, es liegt daran, dass er von Michael B. Jordan gespielt wird. Ich liebe den auch als Charakter, weil ich auch, also Ralf, du sagtest gerade bei Vulture, er hatte einen Grund. Ich finde, Eric Killmonger hatte auch einen Grund. Und der Grund ging für mich sogar so weit, dass ich mir bis heute nicht sicher bin, ob er nicht recht hat.
Wie bei Thanos auch.
Ja, und nicht umsonst habe ich Eric Killmonger und Thanos in dieses Ding geschrieben. Nicht, weil ich glaube, dass Thanos recht hat in dem, wie er seine Probleme handelt. Aber ich finde, all das, was wir in Infinity War über ihn gelernt haben, über die Geschichte mit seiner, in Anführungsstrichen, Tochter, über die Geschichte mit seinem Blick auf die Welt und dem Gedanken, dass er wirklich was, also dass er glaubt, das Richtige zu tun, das ist schon was, was für mich überzeugender ist.
Nicht aus Selbstzweck und aus Eigennutz.
Genau, es ist nicht jemand, der, also wir hatten bei uns im Podcast, muss man vielleicht dazu sagen, schon öfter die Diskussion, was ist eigentlich ein Villain und was ist ein Gegenspieler und muss ein Villain die Welt zerstören wollen oder was ist da eigentlich los? Und ich finde wirklich, dass die beiden, also Eric Killmonger und Thanos, Leute sind, die bei denen klar war, die wollen nicht die Welt zerstören, sondern die wollen das Richtige für die Welt
das,
machen.
Das habe ich bei Eric Killmonger nicht so gesehen. Also ich konnte mir auch, vielleicht liegt es an meiner Weltbild einschlagen, aber saß so da und sie liegt so, wovon, also ich stimme ihm mit ihm und euch überein, so dieses Wakanda hat sich zu sehr verschlossen und gesagt so, ach ja, lass die armen Irren da draußen mal machen, uns geht's ja hier ganz gut und das soll auch so bleiben und wir behalten das alles für uns, das sehe ich auch kritisch und kann sie auch verstehen, dass sie da zwiegespalten sind, was sie jetzt denn tun sollen, aber das, wo Eric Killmonger irgendwie davon gesprochen hat, ja von den unseren unterdrückten
Brüdern
und Schwestern, habe ich so ein bisschen so...
Aber wir sind weiß. Wir können das, glaube ich, an dem Punkt nicht nachvollziehen.
Noch so schlimm, also für mich kam das viel schlimmer rüber in seiner Ausdrucksweise, als es...
Aber so ist es.
Ja. Als ich die,
ich finde
ich
wirklich,
die wahrnehme
ich finde so. Wirklich also dieser Punkt, dass da in Wakanda Leute sitzen, die dieses fette Material, also die hocken quasi auf den Quellen für dieses Material und rücken das nicht raus an Leute, die
wenige Kilometer von ihnen entfernt verhungern.
Ja.
Ja, aber also bei Eric Killmonger kam für mich doch eher durch, der will auch die Welt so ein bisschen brennen sehen, so.
Der,
im bösen Sinne.
Der Eric Killmonger ist halt voll auf diesem Trip, er will halt Rache nehmen. Und,
ja, genau.
Und
sein Flaw.
Genau.
Die Rache ist sein Flaw.
Ja, das, genau. Und die Sache ist die, er hat den besten Grund der Welt für diese Rache.
Ja.
Nämlich Kolonialismus oder generell die Unterdrückung von People of Color weltweit. Und da kann man ihm wirklich einfach nichts dagegen sagen. Also kann man ihm auf keiner logischen Ebene so wirklich kommen und sagen, ja, aber so schlimm war es jetzt aber auch nicht.
Ja.
Sondern es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und da muss halt, da ist halt quasi die Schwierigkeit, dass da T'Challa heißt er doch, oder?
Ja.
T'Challa dagegen kommen muss und sagen, du hast schon recht, wir haben uns zu sehr verschlossen, das ist ja quasi wie der Film rausgeht, wir haben uns zu sehr verschlossen, aber wir können dafür auch nicht die Welt, also wir müssen quasi, wir dürfen quasi diesen Circle of, also diesen Gewaltkreislauf nicht weiter treiben. Und das ist, genau.
Moralisch
das,
eine Ebene höher.
Genau, und das ist quasi ein unheimlich schmerzhafter Prozess, das zu erkennen. Und das ist auch quasi das, wo wahrscheinlich auch die Schwierigkeit ist. Das ist jetzt nicht wie bei Joker und Batman, wo Batman am Schluss halt auch quasi die Moral, also beim Dark Knight, die moralisch höhere Ebene wählt und nicht tötet. Aber es ist nicht diese schmerzhafte hier, eigentlich kämpfe ich hier gegen jemanden, mit dem ich eigentlich verbündet sein sollte. Was ja bei Batman jetzt nicht der Fall war.
Und was man ja auch in der Todesszene von ihm unfassbar doll merkt, diesen Schmerz auch bei T'Challa darüber, dass die Wege sich trennen mussten an der Stelle.
Ja, aber wie ich bei dem Kommentar zum Podcast damals schon gesagt habe, für mich kamen seine Motive etwas extremer rüber.
Ja, es ist ein radikaler Ansatz, aber diese Radikalität lässt sich sehr einfach rechtfertigen.
Hier braucht es Radikalität.
Und das Problem mit dem Rechtfertigen ist halt das, was viele andere Villains haben in diesem Universum.
Genau.
Nicht so, und auf den würde ich doch nochmal kurz zu sprechen kommen wollen, Adrian Toomes alias Vulture, ja, aus Spider-Man Homecoming, der nämlich, also was in der Tat ja hier bei Killmonger, jetzt, egal wie wir uns letztendlich dazu positionieren, er hat einen politischen Grund. Ja, er hat nicht wirklich einen egoistischen Grund, sondern es ist irgendwie so die Gesellschaft und die Umstände, die hier sehr stark reinspielen. Auch wenn ich den Punkt von Max Snyder sehe, na, ein bisschen will er vielleicht auch die Welt brennen sehen, das finde ich ist auch schon mit drin. Ja, das ganz weg zu verargumentieren wäre, glaube ich, auch falsch. Aber ähnlich interessant angelegt ist eben hier Adrian Toomes, weil wie wird der eingeführt? Lustige Situation eigentlich, nämlich nach dem ersten Avengers-Film liegt irgendwie halb New York in Schutt und Asche und überall liegen noch die Reste von diesem Alien-Flugteil durch die Gegend und das ist natürlich Alien-Tech und wahnsinnig wertvoll und lauter quasi darauf spezialisierte Firmen harvesten das jetzt und nehmen das auseinander und dann kommt irgendwie quasi die CIA daher, weiß jetzt nicht, wie
Regierung.
Die Regierung, TM, ja, und sagt so, geht nach Hause, ihr seid jetzt arbeitslos, wir übernehmen jetzt von hier, ja. So, das heißt also, Arbeitslosigkeit ist sein Motiv, ja. So, er war der Chef, er hat Leute, denen wollte er irgendwie seinen Paycheck bezahlen, so, was macht er jetzt mit denen, ja. So, und diese Arbeitslosigkeit, die treibt ihn eigentlich überhaupt erst in diese Situation hinein. Das wird auch sauber durchgezogen. Das heißt also, naja, natürlich wird er irgendwann größenwahnsinnig und die 10 Jahre, die da, glaube ich, zwischenliegen, ungefähr knapp, die sind dann an ihm nicht ganz spurlos vorübergegangen. Aber trotzdem, dieses Grundmotiv ist immer noch spürbar. Und ich würde sagen, eine der fantastischsten Szenen des ganzen MCUs ist dann hinterher am Ende, wenn er dann mit Spider-Man diese Autofahrt hat, weil nämlich rauskommt so, oh fuck, das ist ja der Papa.
Ja, von das beim ersten Mal gucken war das so,
der Papa von der Angebetete.
Man hat richtig mit ihm mitgeleitet.
Und, so. Oh scheiße. Dachte, oh fuck, das wird keine gute Autofahrt. Ja. Und diese Klasse muss man jetzt leider auch mal sagen, so, wir reden jetzt hier schon knapp 2 Stunden über MCU, diese Klasse von Erzählung und diese Dichtheit an Emotionen erreicht dieses ganze MCU-Universum verdammt selten.
Ja, und was sich ja so auch durch den Film durchzieht, ist, dass er jetzt keinen großen Hass oder Groll gegen Spider-Man entwickelt, sondern es einfach nur stört.
Der steht halt im Weg und macht
dass ihm Quatsch. Da einer sein Geschäft kaputt machen will. Ne? Und das zeigt sich ja dann später nochmal, in der letzten Szene, als er im Gefängnis nicht verrät, wer Spider-Man ist. Mhm. Ne? Und da so dieses so, ah, okay, dann zum Schluss nochmal so eine Einordnung kommt, so, okay, das ist ja, ist jetzt nicht der klassische Villain.
Und es ist auch quasi, wenn man das so im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung in den USA sieht, ist ja Vulture auch so eine Art, so ein Bösewicht, der wahrscheinlich auch so in diese Trump-Zeit gut reinpasst, weil wir haben bei Trump immer viel, es geht irgendwie die Mittelschicht verarmt immer weiter, gerade irgendwie Handwerker leiden unter der Rezession und im Grunde ist ja diese die Alien, Battle um New York ist ja im Grunde so eine Alien-Rezession oder so, also wo auch sehr viel kaputt gemacht wurde, wo sehr viele Leute ihre Lebensgrundlage verloren haben und dass quasi hier der Vulture so eine Art, so eine der typische Trump-Wähler ist, dem man das aber auch nicht übel nehmen kann, quasi einerseits, dass er halt eine irgendwie diese Supermaschine baut und dabei und Leute beklaut und Sachen stiehlt und quasi dann im realwertlichen Pendant Trump wählt und wo man sagt, okay, das ist beides moralisch verwerflich, aber ihre Rechtfertigung dafür, warum sie das tun, kann man nicht so ganz von der Hand wischen.
Ich würde eher sagen, der Vulture würde Lindner wählen. Also,
Killmonger
sagen, der hat eine politische Motivation, würde ich sagen, dass der Vulture eine wirtschaftliche Motivation hat.
Ja, aber das ist ja auch dieser Wirtschaftsliberalismus, ist ja auch in Trump auch ein bisschen so vereint. Ja.
Jetzt müssten wir eigentlich über Loki reden. Jetzt ist aber hier, laufen Leute weg.
Loki.
Jetzt rennen sie alle weg.
Ja, haben Angst vor Loki.
Hatte alle Angst, dass ich Loki.
Wo gehen die jetzt alle hin? Wollen die auf Toilette?
Apropos,
dann die ganze falsche Richtung, die Leute laufen.
Ja. Loki.
Ich weiß gar nicht, was wir machen, wo die hin sind.
Eine der schönen Momente ist ja in Thor Ragnarok, also Thor 3, wo Loki sieht, oh, der Hulk, oh, scheiße. Und dann sich erinnert daran an die Szene, wie er vom Hulk im ersten Avengers auf den Boden hin und her geschleudert wird auf sehr schmerzhafte Art und Weise und da dann auch gar nichts entgegenzusetzen hat. Und als sich dann die Szene mit Thor wiederholt, dachte er, ja, so fühlt sich das an. Und dann guckt ja der Grandmaster ganz komisch und er sagt so, ich bin voll im Fieber und so.
Ja, jetzt müssen wir ja kurz warten, bis die wieder da sind. Ich weiß
genau,
auch nicht, warum die weggelaufen sind.
Also Becky wollte die gekachelten Räume aufsuchen und Erik weiß ich nicht.
Ja, die laufen beide in die falsche Richtung. Das viel so, leere
Toilette genau. Ist hier.
Ja.
Wissen die wenigsten, muss
Anfänger,
man wissen.
Anfängerfehler.
Jetzt habe ich ja auch nicht ausgeschildert. Nächstes Jahr
ja, das habe ich an Tag 1 irgendwie schon im letzten Jahr. Oder ja, Tag 0 quasi. Also wusste ich schon von Anfang an irgendwie. Keine Ahnung.
Ja. Ich finde auch dieses Battle um New York, das wird auch immer schön in den Marvel-Netflix-Serien aufgegriffen.
Ja, das ist so der Ankerpunkt, an dem dann auch der ungescholtenere Zuschauer merkt, das hängt zusammen. Also nochmal so gesagt bekommt, so
das hängt damit drin und dann auch nochmal so eine zeitliche Einordnung auch bekommt, wann denn das jetzt spielt.
Ja, jetzt müssen wir nur noch auf Erik warten.
Bevor es dann zu Loki geht.
Genau, wir wollen jetzt nämlich Loki.
Wir haben extra bashen. Gewartet.
Wegen Loki?
Dass du auch mit dabei sein.
So lieb von euch.
Erik hat noch gar nicht seinen Waldmeister getrunken.
Stimmt.
Habt ihr gesehen, ich habe getwittert, wir trinken Hulk.
Ja, ist gut.
Sorry, not sorry. Ich habe zwei Bier mitgebracht. Möchte noch jemand das zweite?
Och nö.
Ich hoffe, mir bringt noch jemand einen Chunk.
Ja, ich habe das geretweetet.
Ja, ich gesehen.
Aber bis zur Chunkbar habe ich es nicht geschafft.
Ja.
Ich musste nur wirklich dringend kurz.
Der Udo könnte jetzt auch mal einen richtigen Cocktail bringen, finde ich.
Aber ich der Udo Chunk ist bestimmt.
Okay. Das ist, finde ich nicht lecker.
Ja, machen wir eine Pause, kurz pinkeln.
Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
ich könnte jetzt
auch kurz auf Toilette gehen, den Kopfhörer beiseite legen.
Komm, die können doch auch auf Toilette weiterhören, seien wir doch mal ehrlich.
Ich guck kurz die Ohren ein bisschen auch lüften, je nachdem, was für Kopfhörer ihr benutzt.
Ja, stimmt.
Haben wir Thanos schon abschließend behandelt?
Und,
nee, Thanos haben wir noch gar nicht behandelt. So, da kommt er
im Gespräch. Okay, wir sind jetzt bei 2 Galopp. Stunden. Gut. Läuft doch.
6 to go.
Angesteckt beim
So, er ist Thanos oder er ist Loki? Welche Reihenfolge wollt ihr?
Bring mal Loki hinter uns,
dass wir bei Loki Thanos reden können.
Ich würde erst Loki machen.
Gut.
Gut. Also ich hatte ja, super. Nächstes Thema.
Hat jemand einen Pitch zu Loki?
Ich hatte
kommen wir endlich
während
zum
eurer Abwesenheit gesagt, dass ich die
grünen
die Szene in Ragnarok sehr schön fand, als
Loki. Du musst jetzt aber nicht, bitte nicht nochmal erzählen.
Das, ja.
Also, ein Pitch zu Loki. Ich finde, Loki besticht durch 2 Dinge. Erstens, ein, was ist hier die
Schnapsgläser.
Achso. Ja. Erster Punkt ist der, es ist ein fantastischer Schauspieler. Das heißt also, da passieren einfach Dinge in seinem Gesicht, ja, wie er also die feinsten Nuancen von Ironie, Verachtung, Zynismus, Sarkasmus in allen Situationen irgendwie rausspielen kann. Das ist schon alle Rede wert und der erste Thor-Film ist hier also wirklich irgendwie sehr einprägsam, wo er also einfach den Hauptdarsteller halt so dermaßen an die Wand spielt.
Oh ja.
Dass es also schon physisch anfängt weh zu tun. Der zweite Punkt ist halt, diese Figur ist auch einfach mal gut geschrieben, weil er halt so intelligent ist. Das heißt also, das kommt glaube ich, also ich glaube, ich habe mich jetzt mit dem Schauspiel noch, das ist ja Tom Hiddleston, noch gar nicht so viel, ob der im Real Life auch so intelligent ist. Häufig ist es so, dass man kann Dummheit sehr gut spielen, aber Intelligenz kann man nicht gut spielen, weil dafür muss man halt schon intelligent sein. Und ich glaube, der ist blitzgescheit. Ja? Ansonsten könnte er diese Rolle, glaube ich, nicht so auf diesen Punkt setzen. Und diese Figur ist einfach durch alle Filme sehr gut geschrieben, weil er immer die besten Twists hat am Ende. Ja? Und eben doch als irgendwie God of Mischief so der Fälschung und der Tarnung und der Täuschung und so weiter. Da merkt man, finde ich, dass die Writer sich da auch wirklich immer Mühe gegeben haben, dieser Figur hier gerecht zu werden. Mhm. Und diese Mühe und dieses Commitment dazu, okay, diese Figur müssen wir gut hinbekommen, die vermisst man eben doch so bei so manchem anderen Writing.
Ich finde halt vor allem, du sprichst über Twists, es ist so oft so bei Villains, dass der Twist sich doch irgendwie vorhersehen lässt. Und Loki überrascht mich immer wieder, weil er dann noch den einen Twist hat, an den ich nicht gedacht habe, so als Zuschauerin. Und weil er noch die eine Sache gemacht hat, wo ich denke, hinterher, ja, das ist total logisch, aber es ist jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen wäre, aber in Logis Rolle, na klar. Und er ist halt, also auch gegen diesen Thor, der ja so, also er ist ja
der Tony Stark der Asgard, so vom Ego her, oder?
Er ist ein bisschen dumpf.
Ego hat er, aber dumpf ist er, also ist das Gegenteil von dumpf.
Ja, ist ja auch so.
Reden wir über Thor oder Loki?
Nee, Loki. Thor
ist. Nee, ich meine.
Genau, ich wollte den Gegensatz zwischen Thor und Loki aufmachen, genau. Weil Thor ist halt so ein Held, in Anführungsstrichen, ein Superheld, der oft nicht so weit denkt, wie er denken sollte, bevor er Dinge tut. Mhm. Und Loki denkt halt 3 Schritte weiter als Thor, bevor er Dinge tut.
Da würde ich gerne nochmal auf deine vorherige These kommen, dass Thor im Grunde ein Coming-of-Age-Film ist.
Thor 1 jetzt.
Genau, Thor 1. Und dass wir hier im Grunde eine Art Highschool-Film-Konstellation haben, wo Thor der Jockey ist, der irgendwie Quarterback vom Football-Team ist und beliebt bei den Mädels. Mhm. Und Loki ist so der Bruder, ist so ein Nerd, wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen, Loki ist auch immer so ein bisschen femininer, also wenn man quasi so ein Spektrum aufmacht von Maskulinität zu Feminität, ist Loki halt immer auch ein bisschen femininer, ein bisschen zurückgesetzter und leidet ganz stark darunter, dass sein Bruder so beliebt ist, obwohl er so eine nicht so viel Intelligenz ausstrahlt. Und ich glaube, das ist das, was sie gemacht haben. Sie haben quasi einen Highschool-Film genommen und das auf eine Science-Fiction-Fantasy-Ebene gehoben, ohne dass jetzt quasi genauso plump 1:1 irgendwie, dass sie auf so einer Fantasy-Highschool sind. Und das ist quasi die Dynamik, die bei Thor 1 angesetzt wird und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen, ist dann Avengers so ein bisschen Revenge of the Nerds, also dass Thor, dass Loki seine Fähigkeiten jetzt mal nutzt und sagt, okay, da bin ich mal halt nicht mehr der Liebe und der liebe nette Nerds und kann man ja vielleicht auch so eine realweltliche Parabel zu machen, dass quasi der Nerd jetzt zum Bösewicht wird und alle Menschen unterjochen will und die Welt in Schutt und Asche legen will.
Macht er ja aber nicht am Ende. Das ist ja der Kniff.
Ja, er wird daran gehindert.
Aber wenn du ihn dir wieder in Thor 3 anguckst.
Ja, in Thor 3 ist er geläutert.
Ja, aber das ist doch eine wirkliche Entwicklung, die wir haben und ein wirkliches beeinflusst werden von dem, was um ihn herum passiert und ein wirkliches. Also dieser Reveal in Thor, also Thor 1 ist auch nicht mein Lieblingsfilm unter den Marvel, aber dieser Reveal, den das für ihn bedeutet haben muss, da rauszufinden, ich bin hier der Adoptierte unter den Söhnen und nicht nur, dass Thor ohnehin schon immer der Beliebtere von uns war, sondern jetzt habe ich auch noch irgendwie ein Ding und ich bin nicht nur einfach adoptiert, sondern ich bin adoptierter von den anderen, den Bösen, den Gegnern von meinem Vater, sozusagen. Volk, ja. Was das für einen inneren Konflikt in einer Person auslösen muss, diesen Reveal zu bekommen, ich finde, das ist das, was Loki repräsentiert über die Zeit, die wir ihn kennenlernen.
Mir ist gerade nochmal eingefallen und aufgefallen, dass Lokis Auftritt in Infinity War irgendwie sehr schwach ist und auch dieser versucht, Thanos da mit dem Dolch irgendwie anzugreifen, auch sehr plump ist und ich weiß nicht, ob ihnen irgendwann eingefallen ist, wir müssen ja noch Loki unterbringen oder ob sie das als Paraderolle genommen haben für, übrigens ja, auf dem Level spielt jetzt Thanos, wo selbst ein Loki irgendwie aussieht wie ein kleiner Schuljunge, der den Bully jetzt verhauen möchte. Das ist mein Telefon, was da klingelt.
Willst du es vielleicht mal aus? Dann machst du doch aus, Mensch.
Wie man Chunk mir verkaufen, bestimmt.
Ja. Da sind wir halt wieder bei Loki, finde ich, sind wir wieder bei diesen Avengers-Abziehbildern. Also ich finde, in Avengers ist Loki auch nur ein Abziehbild von sich selbst. Ja. Genauso wie in Infinity War.
Da ist, finde ich, was dran. Er ist in den Thor-Filmen deutlich besser als in Avengers. Mhm. Das ist, glaube ich, würde ich sofort unterschreiben.
Wobei ich bei Infinity War das, was Max Snyder jetzt kritisiert hat, das war schon, also natürlich war das ein stilistischer Kniff von den Leuten, die dieses Drehbuch geschrieben haben. Aber alle, also vielleicht außer Christopher, alle lieben Loki. Und halt diesen Typ in Minute 10 dieses Films sterben zu lassen, ist was du erstmal machen musst in diesem Moment, wo alle damit rechnen, okay, vielleicht trifft es Thor, vielleicht trifft es Tony, vielleicht trifft es Cap, das sind die, von denen wir schon wissen, die haben nicht mehr viel. Und dann trifft es aber Loki. Ich war derangiert in dem Moment, wo der tot war.
Ich hätte es kalt gelassen.
Nee, mich wirklich nicht. Das war der schlimmste Moment im ganzen Film. Obwohl da später noch alle in Staub zerfallen.
Mein schlimmster Moment war, als Groot sich aufgelöst hat. jedes Mal war so, okay, ja, oh, Oh, gut.
Nein, also wie du ganz richtig sagst, also es ging ihnen natürlich hier darum, in den allerersten Minuten klarzumachen, wie hier die Stakes sind.
Kill Your Darlings. Film.
Kill Your Darlings. Wir sind jetzt hier bei hier Dingenskirchen Game of Thrones Niveau angekommen. Keiner ist mehr safe. Mhm. Glaubt nicht, dass wir hier nicht komplett über Leichen gehen. Und das ziehen sie ja in der Tat ja zum Schluss auch durch, auch wenn wahrscheinlich nicht in der Zukunft. Aber egal, innerhalb dieses Filmes bleiben sie sich da ziemlich treu.
Genau, ja. Und der zweite Moment dann auch gleich zu Anfang ist, dass dann der Hulk, man denkt erst so, oh ja, jetzt kommt der Hulk, und dann aber der Hulk auch auf den Deckel bekommt.
We have a Hulk.
Ja. Und dann kommen wir vielleicht, können wir das vielleicht direkt als Segway nutzen, dass der große Trickster, der bis dahin doch als großer Bösewicht gut gestanden hat in den ganzen Filmen, oder ich würde eher sagen als ambivalente Figur, mal gut, mal böse, wird dann so mit einem relativ einfachen Drübertreten von Thanos weggemacht. Und dann müssen wir doch mal über Thanos reden. Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesagt hattet, aber dass ja Infinity War ja eigentlich ein Film über Thanos ist und wie er endlich zu seinem Ziel kommt.
Das waren wir, also wir, das war unsere Theorie, als wir das in den
Kulturpessimisten haben. Vor allem steht ja auch am Ende.
Das ist doch generell allgemein die Theorie.
Am Ende des Films stand er bei anderen Marvel-Filmen zuvor, kommt wieder so. Und bei Infinity War steht Thanos will return, was das dann nochmal unterstreicht. Und wie gesagt, das ist auch für ihn auch in gewisser Art so ein Leidensweg ist, ne? So, und quasi dass aus seiner Sicht so die einzelnen Stationen erzählt werden und man dann
das. Ja. Das Problem bei Thanos ist, warum, also er hat diesen Handschuh, der ihm unendliche Macht gibt. Und mir
durch die Steine.
Genau, durch die Steine. Und mir fehlt so ein bisschen die Logik, warum er nicht einfach sagt, okay, ich sehe hier ein Problem, nämlich, dass es zu viele Wesen im Universum gibt. Warum sagt er, okay, ich verdoppel die Masse, die Ressourcen des Universums einfach. Wieso wählt er hier diesen zerstörerischen Weg? Das, klar, kann man das, ich sehe dahin, dass man das quasi psychologisch argumentiert, dass er halt dieser destruktive Typ ist und quasi sein Handeln nur über Destruktion ausdrücken kann. Aber ich finde halt auch diese ganze Geschichte um, ja, vielleicht hat Thanos ja recht und Population Control und so, das geht halt schon in so eine faschistische Richtung. Sagen Überbevölkerung und ja, wir müssen kontrollieren, wer sich fortpflanzt. Da ist, hoffe ich, dass in Endgame, das werden wir später noch besprechen, was wir hoffen, da hoffe ich, dass in Endgame da Marvel nochmal quasi ein Gegenargument so aufbaut, dass wir nicht am Schluss eine Gruppe von Nerds haben, die denken, Marvel hat uns jetzt in diesen 20 Filmen erzählt, dass Thanos ja vielleicht doch recht haben könnte und wir müssen jetzt uns dafür einsetzen, dass es Population Control gibt. Und da war mir die Logik des von Thanos Handelns noch nicht ganz schlüssig erklärt.
Was ich an der Logik von Thanos Handeln gut finde, ist nicht dieses faschistische Moment, sondern ist die, also ich glaube, das, was ihn mir erklärt hat, war die Szene mit
Gamora?
Ja, mit Gamora, mit seiner in Anführungsstrichen Tochter, die er opfert für seine Sache. Wo ich Trauer in ihm verspürt habe, obwohl er das ja bewusst getan hat.
Genau,
und das ist halt dieser Zwiespalt, der diesen Charakter für mich irgendwie auszeichnet. Wo wir wieder bei dem Punkt sind, Villains, die glauben, das Richtige zu tun. Niemand, der nicht glaubt, das Richtige zu tun, würde seine Tochter opfern an der Stelle. Also der glaubt wirklich, das Richtige zu tun mit dem, was er tut. Ob wir das nachvollziehbar finden, was er da tut, ist eine andere Frage. Aber er glaubt dran und das ist das, was einen Villain für mich gut macht.
Ich habe auch Ansätze gehört, die ich plausibel finde, sein Verhalten zu erklären. Dass er vielleicht so aus so einer Denke kommt, wenn ich jetzt das die Ressourcen verdoppel, dann ist die Gier der, na gut, wenn man auf die Erde bezogen ist, das macht der Menschheit, ist die Gier der Menschheit so groß, dass das in x Jahren wieder aufgewogen ist. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass sein Denken so ein bisschen ist, so ein Negativ-Event schweißt die Menschen oder die Wesen mehr zusammen als ein Positives. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, die meisten Lektionen, wo ein Turnaround gemacht wurde, ist nach Kriegen passiert, nach Krisen und so weiter.
Das ist die Basis von Star Trek, ne? Das
ganz kurz.
Ja.
Erstens, jetzt
kommt der Historiker.
Ja, genau. Jetzt kommt der Historiker. Erstens, wo du sagst, wo Thanos dann denkt, ja, wenn ich das verdopple, dann irgendwann ist es wieder aufgebraucht. Unendliche Macht, er kann es einfach nochmal verdoppeln. Es ist einfach, das bauen sie ja wirklich sehr lange auf, dass dieser Handschuh ihm unendliche Macht mit einem Fingerschnips verleiht. Deswegen kann ich da mit der Logik trotzdem nicht mitgehen. Und zweitens, dass diese Idee, lass mich ausreden, diese Idee, dass große Veränderungen nur durch Kriege zustande kommen oder dass die Geschichte durch Kriege bestimmt wird, das ist auch so eine Art Survivor Bias, weil die Friedenszeiten halt nicht so interessant ist, dass man sich halt historisch damit beschäftigt, sondern sich nur mit diesen Ereignissen wirklich beschäftigt, auch in der, also nicht nur populärwissenschaftlich, sondern auch in der Forschung. Das ist ganz lange wurde nur Ereignisgeschichte betrieben, die sich hauptsächlich mit den Schlachten beschäftigt hat. Also ganz frühe Geschichte ging ja nur darum, dann war die Schlacht von da, dann war die Schlacht von da, dann war die Schlacht von da. Das ist ein bisschen wie bei der Feuerzangenbowle. Und das ist quasi, das lässt so ein Druckbild zu, dass es nur im Konflikt vorangeht, aber im Grunde sind die größten Fortschritte, und das sehen wir ja gerade selber am eigenen Leib, die größten Fortschritte werden in Friedenszeiten gemacht. Klar, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber wir haben auch gesehen, dass nach einem Weltkrieg gleich ein Nixer kommen kann, aber wir haben diese großen Fortschritte gemacht, weil wir jetzt halt 60, 70 Jahre Frieden hatten. Und das ist quasi dieser Druckschuss, den ich kurz mal ausheben möchte, weil das ist, was ich gerade erst gelesen habe, dass das quasi so ist, wenn man sich nicht genau damit beschäftigt, dass das so aussehen kann.
Ich würde mal bezweifeln, dass seine Macht so unendlich ist.
Ja.
Ich habe so das Gefühl, dass das so eher so funktioniert wie die Harry Potter Magie. Zum Beispiel, wenn man was erzeugt, das muss von irgendwo her kommen. Man kann nichts aus dem Nichts erzeugen. Und ich denke mal, das gibt in dieser Adventures-Welt trotzdem grundlegende Regeln der Physik, dass man keine Energie aus dem Nix erzeugen kann. Aber wenn man aber die Ressourcen verdoppelt, wäre das Energie aus dem Nix erzeugen.
Ja, aber wo gehen denn die ganzen Leute hin, die jetzt zerstört wurden? Ist es ja Energieerhaltung.
Ja. Die gehen halt in Entropie. Deswegen sind die auch zu Staub
aber verfallen. Aber das ist das Problem. Wahrscheinlich müsste man die Ressourcen noch nicht mehr verdoppeln, weil genauso wie auf der Erde, wir haben ja genug Ressourcen, man müsste sie nur besser verteilen. Und das könnte ja Thanos problemlos bewerkstelligen, indem er sagt, okay, wir machen so einen zentralen Essensplaneten und dann baue ich auf jeden Planet so ein Portal, wo jeder halt hingehen kann und sich sein Mittagessen abholen kann.
Was ich noch sagen wollte zu dem, Thanos kann das ja nochmal machen. Wir wissen ja noch gar nicht, dass er alle Steine zusammen hat und ein Tool hat, um das zu nutzen, ist jetzt offensichtlich zum ersten Mal passiert. Und wir wissen ja gar nicht, wir haben ganz kurz gesehen in Infinity War, dass der Handschuh so zerschmolzen ist.
Schwere und Gebrauchsspuren auch.
Ja, genau. Das ist sehr novel umschrieben und auch bei der Second Unit wurde die Theorie aufgeworfen, dass das, so wie der Handschuh aussah, vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist oder nicht so, wie Thanos sich das vielleicht vorgestellt hat insgesamt. Und dass wir gar nicht wissen, ob sich das so schnell nochmal wiederholen lässt, was er da gemacht hat mit dem Fingerschnipsen und so.
Laut Emergency Awesome waren die Steine auch nie so gedacht, in ein Tool quasi gemacht zu werden und das eigentlich schon total outrageous ist, zwei zu verbinden, geschweige denn alle. Und dass sich Thanos da schon auf den Tanz auf der Rasierklinge eingelassen hat.
Lass mal die Theorien für die Zukunft ans Ende noch schieben.
In weiteren Szenen dann auch, dass er ohne alles rumläuft und so und kann ja auch sein, dass es am Ende das wie bei Dragon Ball ist und sich die ganzen Steine nach jeder Benutzung, gemeinsamer Benutzung dann in alle Himmelsrichtungen zerstreuen und dann erstmal irgendwie unbrauchbar sind.
Ja, aber.
Noch zu der Frage, warum sucht Thanos nicht irgendwelche friedlichen, cleveren Lösungen? Wenn man da in die Comic-Historie reingeht, wird das halt so erklärt, dass er sehr früh eine Obsession für den Tod als solches, dann auch in personifizierter Form, mit, ich glaube, irgendwie der Göttin des Todes oder sowas.
Ja, Thanos ist ja das
griechische
Wort für Tod.
Und, ja, aber es ist eine Frauenrolle, in die er sich verliebt und die ist irgendwie, ich glaube, die Göttin des Todes und der eifert er nach und wird gefallen und darum nimmt also dieses Zerstören und Töten so einen relevanten...
Übrigens die gleiche Love Story, die auch Deadpool hat. Also Deadpool und Thanos haben den gleichen Love Interest, no, by the way.
Ja.
Ja, genau, aber genau das, dann muss man das halt auch so erklären. Dass, also ich, mir fehlt halt diese Erklärung, dass er die Faszination für den Tod hat. Oder den, also im, ich glaube, in Comics ist ja so eine Art Liebesbeweis an den Tod, dass er die Hälfte der Wesen umbringt. Und das fehlt halt in Infinity vollkommen, weil es halt schon so oder so ein überfrachteter Film ist.
Ja, vor allen Dingen, weil das in, was mir bei dem Rewatch aufgefallen ist, in der Post-Credit-Scene ist das noch angelegt, wo so gesagt wird, ja, wenn du mit den Avengers dich anlegst, ist das, als würdest du mit dem Tod selbst quasi dich anlegen. Und dann guckt er ja auch so lächelnd in die Kamera.
Ja, genau,
und
haben ja, da sind ja die Nerds schon wild auf Theorien rumgeritten, dass genau das passiert, also dass sie den personifizierten Tod zeigen, aber das haben sie ja weder bei Deadpool noch bei jetzt Thanos gemacht.
Hm. Können wir übrigens noch mal kurz reden über bei Thanos, der hat ja noch diese Truppe um sich. Ja,
ja, Schergen. Ja.
Was finde ich Stärke und Schwäche des Films zugleich ist, weil ich die alle scheiße finde, außer Ebony Maw.
Maw, du meinst Thaddeus, Tentakel.
Nee, das den ja, Magier, das ist dieser Magier-Typ.
Genau, der aussieht wie Thaddeus.
Der wird
der
von Tony auch Thaddeus genannt.
Wer ist Thaddeus?
Von SpongeBob Schwanenkopf.
Kenn ich nicht.
Das ist was?
Der sieht aus wie Voldemort.
Ja, Thaddeus Voldemort.
Auch. Wie auch immer. Wie der
Darf
der
Thaddeus.
Ich habe also nur die englische Form Fassung gesehen, aber wie der also in der allerersten Szene über die Knochen der Gefällten stiefelt und dazu so zu seinem Monolog anhält, Rejoice! Ja, ihr mögt glauben, ich kann das jetzt nicht sehen, ihr mögt glauben, dass ihr irgendwie verloren habt, aber glaubt mir, ihr seid hier Teil eines guten, großen.
Ja,
ja, also, dieser Goebbels-Propagandaminister. Ja,
der also, ja, ist tatsächlich Thanos Goebbels.
Also wirklich dann eben über die Schlachtfeldern den Besiegten sagt, so, rejoice.
Ja, dem, ich glaube auch, wenn das kein Infinity War gewesen wäre, wäre er der Hauptbösewicht gewesen.
Möglicherweise. Ja. Den fand ich wirklich ziemlich hervorragend. Man kann sich darüber streiten, ob er dann in seinen Kampfsequenzen, ob er da nicht verliert, ja, ob nicht gerade dieses intellektuell zynische ihm viel besser passt, als dass er dann da irgendwie so Magneto-mäßig irgendwie Kram veranstaltet. Und ich fand, der wurde leider dann viel zu schnell abserviert. Ja? Das ist ja schon in der Rakete, irgendwie da mit der Alien-Referenz, die eigentlich ganz witzig war.
Ich weiß
ja
gar nicht, ist der jetzt tot oder?
Den hat in den Weltraum rausgerissen, ja, gut, und man hat kurz gesehen, wie ihm, ich sag mal, etwas kalt wird.
Ja, was ich
weil man könnte ihn ja wieder auftauchen.
Vielleicht sehen wir ihn wieder bei Spider-Man Far Away From Home wieder.
Was ich zum Max Snyder gestern schon gesagt habe, ist, das ging mir zu leicht. Ich glaube nicht, dass der nicht nochmal auftaucht. Da ist irgendwas faul dran an dieser Szene, an dieser Todesszene.
Also, dass er noch wieder auftaucht.
Ja. Aber apropos Todesszenen.
No one dies.
Ich glaube, es gibt Menschen in dieser Runde, die wollen über Tod im Marvel Cinematic Universe sprechen.
Es hat einfach nichts Konsequenzen. Das stört mich so sehr. Und
nobody stays dead in Comics.
Das ist mir nochmal aufgefallen bei Cinema Vince, als der How to Train Your Dragon 2 da hervorgehoben hat, dass Dinge, die passieren, tatsächlich Konsequenzen haben und dass, Achtung Spoiler, der Vater tatsächlich stirbt. Und wer ist denn bisher im MCU überhaupt gestorben, ohne dass er wieder zurückgekommen ist? Und auf der anderen Seite, ist das überhaupt wichtig?
Ich glaube, das ist halt so dieses so, naja, wir müssen uns die ja irgendwie aufbewahren, damit wir dann mal wieder irgendwann das wieder aufrollen können. So, deswegen lese ich auch die ganzen Comics nicht, weil da ständig wieder von vorne angefangen wird und man gar nicht weiß, so wo muss ich denn jetzt einsteigen und wo fange ich an, und weil die sich ja ständig neu erfinden und auch bei den CW-Serien mit Flash und Arrow und alles da irgendwie so Ja, der Charakter ist tot, aber der taucht nochmal und kommt plötzlich aus irgendeinem Spiegel, aus irgendeinem Paralleluniversum aufgetaucht oder hatte da irgendwie
ein Zwilling
oder so oder wird doch wiederbelebt, genau. Oder ja, all solche Sachen. Also
Loki ist zum Beispiel schon zweimal, jetzt dreimal gestorben. Coulson ist gestorben, taucht in der Serie wieder auf.
Ja, wobei, das haben sie ziemlich gut aufgewickelt.
Bei Coulson ist das ein sehr schöner Story-Arc, der sich ja über Staffeln hinwegzieht, warum er jetzt wieder da ist.
Richtig, und das sehr, sehr wichtig auch ist für die Serie.
Tahiti,
ach, genau.
Ach, Tod, Leben, das sind doch bürgerliche Kategorien.
aber ich würd gerne nochmal generell was dazu sagen. Es ist ja wirklich für mich die Prime Directive Nobody Stays Dead in Comics, weil, wie gesagt, erstens sind es Rollen und die können neu besetzt werden. Zweitens ist das auch vielleicht einfach mal ganz gut, eine Figur so ein bisschen auf Eis zu legen. Das hat man und das kann man am besten dadurch machen, dass man sie einfach sterben lässt oder vorgeblich sterben lässt und sie dann irgendwann wiederholt, weil manche Figuren sind nach einer Zeit einfach durchgespielt und dann muss man sie halt in den Schrank stecken und dann muss man das irgendwie erklären, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Und ich finde, da, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dass der Tod in Comic-Verfilmung und in Comics selber kein finales Stilmittel ist, dann kann man da auch ganz gut damit leben.
Ich spiele nochmal das Spiel, was Becky vorhin gebracht hat mit Mandarine, Bin Laden, Comics, Filme, Comics, Filme.
Moment, wer ist jetzt gerade Bin Laden und wer ist Mandarine?
Da, zum Beispiel? Da zählen, für mich zählen da narrativ fundamental andere Gesetze zum Teil. Und bei Filmen kann man nicht so unbedingt diese Comic-Logik anwenden.
Ich gehe da auch mit Christopher so ein bisschen. Also klar, ich kann deinen Kritikpunkt verstehen, aber ich gehe doch eher mit Christopher so dieses so ja, okay, der Charakter ist jetzt erstmal auf Eis gelegt und zu einem zu irgendeinem Zeitpunkt, wo sie denken, oh, jetzt passt der super wieder und dann Verfilmungen eben wieder gleich mit demselben Darsteller, weil der kam gut an oder den haben wir gerade noch unter Vertrag, kommt dann die Figur wieder. Also
wir haben ja jetzt den Punkt, dass Haufen Leute tot sind, vorsichtig ausgedrückt.
Sie sind halt zu Staub
gefallen. Sinnbildlich zu Staub gefallen.
Mein Bruder sagt ja auch, als ich mit ihm nochmal Tor 3 geguckt habe, dass das ja eigentlich schon für die Asgardians schon quasi eine doppelte Abschlachtung ist, weil die werden ja am Anfang schon mal halbiert und dann kommt noch der Schnips, da werden sie noch mal halbiert.
Moment, eins der größten irgendwie Anschlussfehler oder Logikfehler, aber vielleicht könnt ihr mich jetzt auch korrigieren, aber ich habe die Szene 4-mal nachgeguckt, ist meiner Lesart nach ist überhaupt kein einziger Asgardian mehr am Leben, denn das Raumschiff explodiert am Ende.
Ja.
Es ist scheinbar so, dass die Hälfte auf dem Raumschiff abgeschlachtet wird, was wir aber auch schon nicht sehen, dass er überhaupt noch wer lebt, außer da die Cairn Truh, sondern sie laufen nämlich nur über Leichen, da stehen nicht irgendwie die andere Hälfte bibbernd an der Wand.
Wie in der Rückschau mit Gamora.
Wie in der Rückschau mit Gamora, wo die einen nach links, die anderen nach rechts gehen. Wie auch immer, nachdem Thanos wegfliegt, explodiert das Restraumschiff.
Punkt. Genau, und als die Guardians da auftauchen, sieht man
fliegen sie durch das Trümmerfeld. So, und das wird so verargumentiert, und Thor fliegt ja dann halt durch den Weltraum, es wird so verargumentiert, naja, es gab halt Rettungskapseln. Und in denen hätten sich jetzt die andere Hälfte noch irgendwie gerettet. Und dann landen sie auf
Tatooine oder so.
Aber die sehen wir halt nicht.
Genau, oh,
da haben wir
einen ähnlichen schwachen Rettungskapselplot wie bei Episode 8.
Nee, aber also Tor 3 endet ja mit der Post-Credit-Szene, dass da das große Schiff von Thanos auftaucht.
Genau.
Und Infinity War setzt dann da wieder an. Also da ist irgendwie nicht, da hätten sie das irgendwie zeigen müssen oder selbst wenn, dann
also generell
die vernichtet worden.
Finde ich da die Buchhaltung ein bisschen fragwürdig.
Ja.
Weil Cetas mit dem Fingerschnips rechnet dann Thanos schon quasi bei allen Völkern, die er schon halbiert hat.
die Frage habe ich ja auch gestellt. Kriegen ja nochmal die Hälfte weg, oder?
Genau, oder ist das dann quasi einmal und der davor schon mal halbiert wurde, hat halt Pech gehabt. Also da müssen wir nochmal
eine Prüfung
machen. Ja. Ist timey-wimey, wibbly-wobbly. Ja, aber wo wir...
Ja, aber das mit den Aasen ist halt wirklich bitter zu sagen... erst zu sagen, Asgard is not a place, it's the people.
Ja.
Und dann werden die People abgeschlachtet.
Ja, stimmt, das ist eine große Tragik.
Aber ich würde gern weitergehen zu einer anderen sehr grundsätzlichen Frage. Und wir haben uns ja schon sehr mit dem Universum beschäftigt. Und jetzt kommt die Frage, ist diese ganze MCU-Geschichte und was ja MCU uns gerne oder was Marvel uns gerne glauben machen würde, das war so der große Masterplot, dass wir hier das größte Filmfranchise der Geschichte interconnected aufbauen. Ist das wirklich so? Oder wird uns hier nur ein genialer Marketing-Gag vorgeführt und das sind im Grunde lose verbundene Filme und es gibt so ein paar Schlüsselfilme, die aufeinander aufbauen, aber es gibt auch sehr viel Füllmaterial drumherum, was zwar Teil des MCUs sein soll, aber nicht so wirklich eine Rolle in dem MCU spielt.
Meine Antwort wäre ja und ja.
Okay.
Also ja, ich glaube daran, dass es Filme gibt, die aufeinander aufbauen, was sich ja zum Beispiel auch daran zeigt, dass Ralf sagt, Infinity War hat nicht funktioniert, ohne bestimmte andere Dinge vorher zu wissen. Nun ist aber Infinity War ein sehr später Film in diesem ganzen Universum, über das wir gerade sprechen. Und natürlich ist das ein genialer Marketing-Gag. Also wenn ich jetzt auf mich gucke, mich persönlich und meine Geschichte mit diesem Universum, ich gucke jeden Film in diesem Universum. Ich tue es einfach, weil ich Detektivin bin auf der Suche nach Dingen, die passieren in diesem Film, weil ich nachspüren will, was da los ist, weil ich daran glaube, dass selbst in einem Ant-Man 2 irgendwas drin zu sehen ist, was mir Hinweise gibt darauf, was in Endgame passieren wird. So, obwohl Ant-Man nicht mal
Ende
dabei war.
Ja, Ant-Man
schönes
2.
Ende.
Und ich will mal eine Parallele ziehen zur Literatur, und zwar zwei Arten und Weisen, Geschichten zu erzählen, und das ist der eine, die Stephen King-Erzählung, wo er immer wieder sieht, reinsetzt, wie zum Beispiel beim Schwarzen Turm, wo er dann aber noch nicht klar ist am Anfang, welche Seeds er denn überhaupt aufgreift. Der schmeißt sie halt erstmal rein. Und dann gibt es die J.K. Rowling-Erzählung, die das Finale als erstes schreibt und dann bei Harry Potter halt sich dahin zum Finale dann entwickelt, was sie aber schon weiß, was da drin passiert. Und ich glaube, das MCU geht eher in die Stephen King-Richtung. Da werden in den Film ganz viele Seeds reingeschmissen und jetzt mit der Nachsicht, mit den ganzen Filmen, was passiert ist, dann plingen natürlich die Seeds nur im Kopf. Oh, das ist da schon und das taucht da schon auf. Und da wird dann schon mal S.H.I.E.L.D. erwähnt. Und da taucht schon mal die Kree auf, die ja erst noch kommen mit Captain Marvel zum Beispiel. Ich glaube, das ist eher so eine, ja, wir schmeißen mal ganz viel rein und mal sehen, was kleben bleibt.
Aber also mir ist zum Beispiel aufgefallen, die Kree sind so ein, in dem Fall blauer Faden, der sich durch die Filme und durch die Serien ziehen. Ronan ist ein Kree, also der Villain aus dem ersten Guardians of the Galaxy. Captain Marvel ist offensichtlich eine Kree.
Weiß man nicht so ganz.
Also zumindest hängt sie da irgendwie mit drin. Yondu ist ein Kree.
Ja.
Projekt Tahiti. Da haben sie, das, da die Erklärung fehlt noch, zumindest in
Grüße
den Filmen.
An Tahiti.
hoffentlich war die nicht in Tahiti.
Die hört uns aber gerade.
Zumindest nicht beim Projekt Tahiti. Da zapfen sie ja einen Kree-Körper an, den sie irgendwie Hydra im Krieg erbeutet hat. Woher der kommt, wissen wir noch nicht so richtig. Und Das zieht sich halt so durch, ne?
Also ich finde, wenn wir mal vergleichen, ich finde, dass ich würde schon sagen, dass es ein geplantes Universum war und dass wir auch hier von einem Filmuniversum reden können und dass es nicht nur ein Marketing-Gag ist, weil wir sehen, dass es jetzt bei vielen anderen Filmuniversen einfach grandios gescheitert ist. Wir haben das DC-Universum, wir haben das Dark-Universe, wir haben das Monster-Universe. Ja. Okay, das Monster-Universe ist noch nicht gescheitert, aber es ist auch...
Musst du kurz erklären, was du mit Monster-Universe meinst.
Also genau, wir haben das Dark-Universe, das war von Universal der Versuch mit Frankenstein, die Mumie... Und
Dracula. Oh, die Mumie, Gott.
Genau, und was?
Dracula,
genau, ein Filmuniversum aufzubauen, was grandios gescheitert ist am Ego von Tom Cruise. Dann gibt es das Monster-Universe von, auch glaube ich, Universal oder irgendwie sowas, wo Godzilla jetzt und King Kong und so drin sein sollen, was auch sich gerade so im Aufbau befindet. Und wir haben das DC-Universe, wo die Probleme halt offensichtlich sind.
Ich habe noch
die ist anders. Machen wir mal wann anders.
Ich habe noch ein Beispiel für so ein gescheitertes Universum, obwohl es eine Filmreihe ist, und zwar das Kelvin-Universum.
Also Star Trek.
Ja.
Ja, das ist eine andere Sache. Aber was ich sagen will, ist, es erfordert schon ein bisschen eine Planung und so ein bisschen auch so das Händchen dafür, wie man sowas aufbauen kann. Und da kann man Marvel schon so gut halten, dass sie das hingekriegt haben über 20 Filme. Und das ist, wo wir sagen würden, ja, jetzt macht ja jeder ein Franchise und jeder macht ein Filmuniversum auf. Aber das ist immer noch kein Selbstläufer, dass sowas funktionieren muss, sondern das erfordert so auch schon ein bisschen Planung.
Das ist eigentlich das Harry Potter-Universum, was jetzt durch diese Wizarding World total kaputt gemacht
wird. Ja, aber Durchhaltevermögen, da über Jahre hinweg die Filme zu planen, zu produzieren, sich die Lizenzen wieder reinzuholen, die sie vorher wild in der Weltgeschichte umher verteilt haben, und da immer wieder nachzutreten, um dann endlich Spider-Man wieder für sich zu haben, und den dann noch ganz schnell reinzudrücken, sage ich mal, erfolgreich. Und ja, das muss man auch erstmal irgendwie drauf
haben. Ich glaube, Ralf will noch was sagen.
Ja. Also man muss natürlich auch sagen, sie haben natürlich auch einfach mal einen gigantischen Fundus an Vorlagen, in dem sie da wildern können. Das heißt also, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist sowohl, also wenn man so die wirklich großen Plot-Elemente jetzt dieser 20 Filme nimmt, dann sind das, glaube ich, zum einen wirklich Civil War als eine Säule, auf die das Ganze so ein bisschen hinsteuert, und das zweite halt jetzt Infinity War, ja, die nicht umsonst beide War heißen. Ja, so, jetzt schlagt mich, aber soweit ich informiert bin, hat beides eigentlich eine sehr klare Comic-Vorlage. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich schon lesen, wie eigentlich Infinity War ausgeht, weil eigentlich ist es schon geschrieben worden.
Ja.
Also es gab, weil die Situation war ähnlich, ja, auch in den Comics hat Thanos meines Wissens nach obsiegt und die Hälfte ausradiert, und dann passierten aber dann halt Dinge, womit das dann alles wieder zurückgedreht wird, so, wozu wir dann vielleicht gleich noch kommen. Jetzt tippt ihr aber alle auf euren Handys herum, offensichtlich.
Ich das ist ein Podcast, wir können dir zuhören.
Ja, ja, ich wollte gerade das nächste
Vorgehen. Also ich wollte nur sagen, das macht es wahrscheinlich einfacher, so große Plotlinien einfach durchzuziehen, weil man da halt einfach ordentlich Material hat.
Und ich, ganz kurz, ich finde, Marvel hat da auch mehr Fleisch auf dem Knochen als DC, wo ich das Gefühl habe, DC will immer so ein bisschen so ein Streamlining betreiben mit ihren ganzen Reboots, wo sie sagen, hier New 52, alles auf eins gesetzt und solche Sachen. Und deswegen haben mir die Comics bei DC mehr zugesagt, weil man da einfach hereinkommt, weil bei Marvel alles so wahnsinnig interconnected ist und so ein riesiges Netz, aber daraus können sie quasi einfach mit vollen Händen immer schöpfen und es wird einfach nicht weniger und es ist immer noch so viel Side-Storylines, wo man so jeden kleinen Superhelden, der mal durch ein Panel gelaufen ist, kann man einen ganzen Film geben. und das ist einfach was bei Marvel der Vorteil ist.
Also, was mir beim Rewatch noch aufgefallen ist, ich würde sagen, dass das mehr ein Characters-driven Universe ist als ein Story-driven Universe. Also
finde ich auch.
Wir haben immer wieder Figuren, die irgendwann auftauchen und dann von Film zu Film größer werden. Also zum Beispiel Black Widow, die taucht in Iron Man als Nebenfigur auf und dann wird sie schon ein bisschen wichtiger in Avengers und in Winter Soldier hat sie das erste Mal wirklich eine wirklich starke eigenständige Rolle, wo sie wirklich
fast die größte
Augenhöhe neben Steve Rogers steht und sie quasi so ein Protagonisten-Duo fast haben.
Ja. Das ist auch fast ihre größte Rolle, ne?
Ich finde, das ist auch ihre beste Rolle, wo sie am besten geschrieben ist in dem Film.
Es fehlt halt der Black Widow-Film.
Ja.
Was ich aber noch zum Universum mich frage, ist, ich merke, dass ich in einer gewissen Art und Weise manipuliert werde, in diese Filme zu gehen, und ich frage mich, ob es mich stört.
Was nochmal? Was stört dich? Sorry.
Manipuliert zu werden, in diese Filme zu gehen.
Ach so, ja.
Weil im Endeffekt, gerade wenn ich mir die letzten Filme angucke, würde ich sagen, jeder der letzten 10 Filme hat mir Spaß gemacht im Kino. Und jeder andere Film manipuliert mich auch dazu, ins Kino zu gehen und ihn zu gucken. Und natürlich, also ich unterschreibe zu 100%, dass da ganz viel Manipulation drin ist, Leute in diese Filme zu holen, die dieses Universum durchdringen wollen, Leute, die durchschauen wollen, wie diese Charaktere funktionieren, die voraussehen wollen, was passiert, bevor andere es rausfinden und so weiter. Und ich sehe das und gleichzeitig frage ich mich, stört es mich wirklich? Also einerseits denke ich, es sollte mich stören, dass ich manipuliert werde. Andererseits denke ich, es ist etwas, was mir unfassbar viel Freude bereitet. Es ist etwas, was mir wirklich viel Freude bereitet. Dieses Universum, dieses drüber nachdenken, was wie miteinander verknüpft ist, das drüber podcasten, das philosophieren, dass diese Charaktere wahrscheinlich mehr auslegen, als sie je gedacht waren und so weiter. Das bedeutet mir fast was. Und dann frage ich mich, ist es eigentlich so schlimm, weil jeder andere Film wird auch vermarktet.
Ja, also ich finde das gut, also weil was mir beim Rewatch nochmal aufgefallen ist, es gibt so einen Cutpoint, ich würde den mal bei Guardians 2 setzen, wo danach alle Filme einen Drive haben, die machen Spaß, die haben kaum noch Längen, da wird man so durchgezogen, man drückt Play und kaum hat man sich versehen, ist der Film auch schon wieder vorbei. Mhm. Und davor gibt es so Filme, also gerade die Phase 1 Filme, finde ich, die schleppen sich zum Teil noch so. Und aber irgendwo haben sie dann gelernt, Filme aus ihren eigenen Fehlern auch immer wieder sich so iterativ zu verbessern. Und aktuell, finde ich, kann man eigentlich bedenkenlos in einen Marvel-Film reingehen. Gut, man kriegt vielleicht zum Teil ein bisschen Standardkost, aber man kriegt auch Kost, die exciting ist.
Ich glaube, man muss, um da nicht zu enttäuscht werden, das so angehen, man will einen wirklich klassischen Hollywood-Blockbuster sehen, aber man will quasi so ein bisschen was drumherum haben. Also so eine Art, wie soll ich sagen, Vorband und Nachband, wo man sagen kann, okay, man kann sich ja auch irgendwie Transformers anschauen und Fast and the Furious. Das sind, würde ich mal sagen, vom Blockbuster-Gehalt genauso blockbusterig, wo ich sagen würde, oh, Marvel-Filme, das ist so ganz intelligentes Genre-Kino, sondern das ist einfach, da ist man einfach mehr investiert. Und bei Transformers ist mir im Grunde egal, welcher Roboter jetzt wem die Fresse einhaut. Und das ist ja auch quasi dieser Lernprozess, den Transformers gerade, sieht man ja, durchmacht, wo sie sagen, okay, wir gehen weg von diesem Michael Bay immer größer und noch größer, bis es quasi unter dem eigenen Gewicht kollabiert und gehen zurück zu diesem ganz zurückgesetzten, ich habe noch nicht gesehen, aber so vom Gefühl her ist er so ein, auch wieder so ein Character-Driven Film. Der heißt jetzt nicht mehr Transformers Age of the Mystic Cube, sondern Bumblebee. Und da geht es auf eine Figur und das ist so, Transformers versucht jetzt quasi auch diesen Story-Driven-Ding zu machen. Und
man merkt die Lindsay Ellis in dir.
Was?
Man merkt die Lindsay Ellis in dir.
Hat sie das so gesagt oder was?
Ja, schon.
Okay, gut. Ja, also ich hab's ja auch konsumiert. Und ich finde das wirklich spannend und würde einfach sagen, das sind Blockbuster für Leute, die auch gerne eine Geschichte erzählt bekommen.
Ja, also ich bin ganz großer, das ist mir auch gerade wieder bewusst geworden und eingefallen, ganz großer Fan von Crossovern jeglicher Art, auch so in Serien, wo man auch gar nicht so mitbekommt und auch das auch gar nicht so groß gezeigt und propagiert wird, dass sie in einem Universum spielen. Das liest man dann irgendwann mal so und dann, oh ja, stimmt und oh, tatsächlich so, da gibt es dann halt den einen Darsteller, der in verschiedenen Serien immer in derselben Rolle auftaucht und ich habe als Kind hatte ich mal einen ganz wirren Traum, so ein, zweimal, dass es plötzlich ein Crossover zwischen Pokémon und Digimon gibt. Und ich dann,
ich glaube,
so,
da bist du nicht der Einzige.
Die Digimon, die sind schon irgendwie cooler so.
Mich würde nicht wundern, wenn der gerade im Moment irgendwo Fahndung laufen, dass dieser Film nach dem Detective Pikachu-Film rauskommt.
Ich bin der Erste, der ins Kino rennt.
Ich finde, das ist eine gute Theorie, die wir aufgemacht haben, dieses Story-Driven Franchise-Building, was zum Beispiel jetzt auch M. Night Shyamalan für sich entdeckt hat, wo er gesagt hat, ja. Ach ja, wenn ich mich jetzt auf so Charaktere fokussiere und er macht ja quasi ein Filmuniversum auf wirklich seine ureigenste Art, nämlich durch einen Twist eröffnet uns, aha, ihr habt gerade den zweiten Teil einer Trilogie gesehen, ohne dass ich es euch gesagt habe. Ja. Also es ist halt auf seine Art schon charmant, wie er das gemacht hat. Also es ist halt wie, wenn man sich vorher vorgestellt hat, wie
kurze Erklärung, um welche Filme es geht. Unbreakable, Split und
Glass.
Genau.
Wo man auch hier wieder hat, der dritte Film ist jetzt quasi nach einem Charakter benannt.
Hat denn schon einer gesehen?
Ich gehe im Januar in die PV.
Ach, der läuft noch gar nicht.
Ja, ja, kommt im Januar.
Ja, ja.
Also ich habe einen Trailer gesehen und Anfang Januar bin ich in der PV. Also ich bin sehr gespannt drauf.
Aber die ersten beiden hast du gesehen?
Die ersten beiden habe ich gesehen, ja.
So.
Und ich finde das, es ist so eine Entwicklung, die man jetzt wahrscheinlich beobachten kann, dass es immer mehr quasi, dass auch wahrscheinlich DC jetzt lernen muss, dass sie sich auf die Charaktere fokussieren müssen. Das ist halt problematisch, wenn die Schauspieler alle keine Lust mehr haben. Mhm. Aber das ist jetzt ein DC-Problem, das ich nicht lösen muss.
Ich glaube auch daran, dass das jetzt noch bestimmt 10 Jahre geht mit den Universen.
Ich würde sagen, aufgrund der Zeit vielleicht ein bisschen weniger derailen.
Also weniger als 10 Jahre.
Ralf, das war ja eigentlich dein Punkt mit dem Universum und ist das nicht eigentlich ein Marketing-Stunt? Ja. Willst du da nicht noch was zu sagen?
Eigentlich hast du das schon schön zusammengefasst. Da, also es wurde ja vorhin schon das Beispiel Harry Potter genannt, wo kolportiert wird, sie hätte es quasi von hinten geschrieben und hätte das Finale als erstes so. Ich glaube das nicht.
Weil, auch nicht mehr vorstellen.
Ich glaube, die hat ihr erstes Buch einfach so geschrieben und hatte da Bock drauf. Mhm. Und hat erst so bei Buch 2, wahrscheinlich erst bei Buch 3 gemerkt, okay, ich brauche wirklich jetzt nochmal einen Story-Arc, der jetzt wirklich nach hinten raus funktioniert. Es ist ihr gutes Recht zu flunkern und was anderes zu behaupten, aber ich kann mir einfach bei den ganzen Umständen, auch wie sie damals den ersten Band geschrieben hat, kann ich mir das nicht so recht vorstellen.
Das ist ja, also ist ja Learning from the Best, also George Lucas kann mir auch niemand erzählen,
dass
Darth Vader der Vater ist. Kann mir niemand erzählen.
Da bin ich zu 180% bei dir. Ja.
George Lucas wusste von Anfang an, dass es Rey geben wird und dass sie keine bedeutsamen Eltern hat.
She's no one. Ja, anderes Thema.
So, und jetzt bei MCU, das hatten wir gerade eben, aber ich da schon festgedengelt. Ich glaube, da liegt der Fall halt ein bisschen anders, weil die einfach so viel Rohmaterial haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich vor 10 Jahren hingesetzt haben, okay, welche so dieser großen Geschichten aus unserem Comic-Reservoir wollen wir in etwa in welcher Reihenfolge erzählen und wie mappen wir da in etwa so die Filme rein. Aber ich glaube auch, dass das zweite war, ist, was ja gesagt wurde, dass man überall erstmal nur so Seeds reinsetzt und dann im späteren Nachklapp die Writer entscheiden müssen, woraus machen sie was und woraus machen sie nichts. Von daher glaube ich, ist das echt so eine Gemengelage, die wir da haben. Und ich kann damit aber ehrlich gesagt ganz gut leben. Also ich bin da ganz bei dir. Ich gucke diverse so Universe-Geschichten. Ich habe auch alle James-Bond-Filme geguckt. Mhm, ich werde auch bis ans Ende meines Lebens alle James-Bond-Filme gucken. Die können gar nicht so schlecht werden. Den letzten fand ich überhaupt nicht gut. Aber trotzdem werde ich natürlich den nächsten wieder gucken, weil so das ist halt ein Universum, in dem man schon so viel investiert hat.
So ist es.
Da will man einfach mal wissen, so wie läuft der Hase da weiter. Ja? Ich habe auch alle Hobbit-Filme mir angeguckt, obwohl die nun wirklich 3 Klassen schlechter waren als die Herr der Ringe-Filme.
Und ich würde sie auch nochmal gucken.
Bei den Hobbit-Filmen ist es bei mir genauso wie bei Episode 1, da ist das Making-of spannender als der Film an sich. Und ich wollte noch zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind, sagen. Genau, ich glaube, das war nicht die richtige Strategie, diese Seeds, oder wie ich sagen würde, man wirft alles an die Wand und schaut, was kleben bleibt. Was DC hatte so die Idee, wir sind so schlau, wir können diesen Schritt überspringen und machen nur die Filme, die wir brauchen. Und sagen, okay, und dann haben wir ja Justice League auf einmal. Und das hat halt nicht funktioniert, weil halt Sachen runtergefallen sind von der Wand, die sie dann im Endeffekt gebraucht haben. Und,
dieses Bild. Ich sehe gerade Aquaman von der Wand fallen. Entschuldigung.
Genau, und jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen, deswegen gehen wir weiter.
Ja, ich würde mal Zack Wayne wieder mal. Und zwar dahin, dass ich so ein bisschen aktuell das Gefühl habe, dass für mich der Cut-Off-Point wahrscheinlich so ein bisschen aus der MCU. Also für mich ist so ein bisschen, was jetzt kommt in Avengers 4, das könnte für mich ein Cut-Off-Point sein, erstmal zu sagen, danach mich aus dem MCU zu verabschieden. Und zwar nicht aus einem Grund von wegen Superheldenmüdigkeit. Und da würde ich jetzt gerne erstmal ein bisschen hinleiten. Wie seid ihr denn Stand Ende 2018 da so aufgestellt? Habt ihr noch Spaß an Superheldenfilmen? Also, seid ihr da eher Nee.
Ich hätte einen Wunsch, der aber maximal nicht in Erfüllung gehen wird, den ich aber trotzdem anbieten möchte, ihn mit mir ein paar Wochen noch zu teilen, bis der Film dann wirklich rauskommt. Ich würde mir eigentlich wünschen, wir hätten jetzt so 2-3 Filme, die jetzt in diesem halben Universum spielen. Das heißt, also jetzt eben mal das nicht so die große Revenge, sondern mal wirklich zu gucken, okay, was würde denn mit einem Universum eigentlich passieren, wo die Hälfte weg ist? Was bringt das für Fraktionen? Was bringt das für neue Konflikte? Was hat das für Befriedigung? Und wie kommen die Leute, die übrig geblieben sind, jetzt auch auf der Superhelden-Ebene damit eigentlich klar? Das fände ich mal eine sehr erwachsene Art und Weise, mit so einem Setting umzugehen. Und dann können sie immer noch ihren zweiten Teil machen, in dem alles wiederbelebt wird. Ja. Aber jetzt einfach auch mal mit diesem Gedankenmodell.
Das haben sie in Eureka zum Beispiel gemacht, der Serie, wo sie war das ein Spiegeluniversum, in dem sie plötzlich dann auf einem anderen Universum landen, wo schon noch so erstmal auf den ersten Blick so alles gleich ist, aber irgendwie alle die Verhältnisse der Menschen zu und die Charaktere alle anders sind und man damals, als es lief, gedacht hat, so, ja, okay, das ist jetzt so ein 1-2 Episoden-Ding und dann finden sie wieder den Weg zurück in die normale Welt und dann sind sie aber da geblieben, ne?
Das ist auch, was Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt schon zweimal sehr schön gemacht hat, dass sie mal über eine ganze Staffel oder einen ganzen Story-Arc mal ein komplett anderes Universum aufgemacht haben und einfach geschaut haben, was passiert, wenn das nicht so nur so ein Gimmick für eine Folge oder zwei Folgen ist, so irgendwie so eine große Doppelfolge, sondern wenn da Figuren sich wirklich an das New Normal adaptieren müssen. Und ich finde gerade, das, was passiert in einem kaputten Universum, das ist gerade bei, also wo ich jetzt gerade bin am Schluss von
Agents of S.H.I.E.L.D. Fringe ist auch so ein Beispiel, genau. Also das ist relativ konsequent.
Ja, genau. Und
schöne Serie auch.
Ja, genau, schön mit Leonard Nimoy, sehr, sehr gut.
Wenig gute Frauencharaktere.
Und wenig gute Frauencharaktere.
Findest du? Da finde ich gerade die weibliche doch, Hauptrolle ziemlich gut.
Ist doch hier, ich habe nur 2 Staffeln, glaube ich, gesehen.
Aber ich finde, genau, ich finde das wirklich sehr interessant, aber das werden sie halt nicht machen, weil das unheimlich bedrückend wäre und es ist halt, hey, Marvel, Party, Spider-Man.
Ja, aber ich fände es auch spannend, ja, aber das, also mich hat das auch eher so aus meiner Serienkomfortzone immer rausgezogen bei Agents of S.H.I.E.L.D., so dieses so, wir holen jetzt nochmal, kurzer Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, wir holen jetzt nochmal kurz Hydra raus und das ganze Gebilde drumherum so in leicht abgewandelter Form und...
Aber ich fand das, es war eine geile Story.
Ja, und genau, das ist so diese Gespaltenheit zwischen so, das ist schon geil, aber irgendwie jetzt schon wieder alles über den Kopf, über den Haufen aber werfen, so...
Weil das ist doch, was man immer hat. Im Grunde will man, dass die Leute, die man mag, sich alle vertragen und den ganzen Tag am Strand rumhocken, weil man sie doch so gern hat, aber das ist halt keine gute Story.
Weil man dazu dann auch gerne wieder zurückkommt. Ne?
Genau, ich wünsche mir bei Steven Universe auch, dass sie den ganzen Tag im Haus rumsitzen und Pfannkuchen essen. Aber
zurück zur Frage nach Superhelden und Müdigkeit. Ja. Erik stellt die ja nicht ohne Grund, denn es ist ja etwas, was, ich würde sagen, allgemeingesellschaftlich... ein verbreitetes Phänomen.
Es gab vor einem gut Dreivierteljahr beim Nerd-Podcast auch eine große Marvel-Superhelden-Müdigkeit.
Ja, niemand in dieser Runde war da dabei. Entschuldigung, ich war da dabei. Genau, und ich hatte da schon den Punkt in dieser Nerd-Folge, dass ich nicht so müde bin bezüglich SuperheldInnen, wie das viele Menschen um mich rum sind. Und ich habe... Ich möchte eine Aktualisierung meines Standpunkts aus dieser Folge vornehmen. Mhm. Ich bin immer noch nicht müde, aber ich merke schon, dass ich Bock habe auf nicht immer die gleichen SuperheldInnen. Also ich kann Tony noch so sehr lieben, aber es darf jetzt auch mal einen Black Widow-Film geben und es darf jetzt auch mal ein paar Filme über weibliche Superheldinnen geben, so wie wir es mit Wonder Woman bei DC gesehen haben. Also ich merke, dass ich nicht müde dieses Genres werde. Das funktioniert nicht. Dafür bin ich noch zu da drin und zu sehr angefixt von dieser Idee, Leute zu haben, die was reißen können, was ich in meiner Position in der Gesellschaft nicht reißen kann. Aber ich hätte gerne Leute, mit denen ich mich noch ein bisschen mehr identifizieren kann.
Zu Black Widow, ich hätte ihn auch gerne, so gerne wie du, aber ich glaube, den Zeitpunkt haben sie irgendwie verpasst. Also,
ich will es auch gar nicht an Black Widow als Person festmachen, aber es geht mir um Aber also es war, Wonder Woman war wirklich ein großes Empowerment-Moment für mich.
Also
und das wünsche ich mir vom Marvel Cinematic Universe
auch. Ich finde auch, dass sie sich nicht nur, also auch, aber nicht nur im Personal diversifizieren müssen, sondern auch in der Form, indem sie nämlich so Sachen machen, wie sie jetzt tun, nämlich Into the Spider-Verse, Black Panther. Und ich würde sagen, ich hatte sehr lange eine Superheldenmöglichkeit. Ich glaube so mindestens ab, lass mich kurz nachschauen, Age of Ultron war ich sehr desillusioniert. Und ich glaube, das ging jetzt wirklich bis Black Panther, wo ich wirklich gesagt habe, ja, Superhelden, da mal schauen, was da noch kommt. Da waren auch gute Filme dabei, aber so das Große und Ganze habe ich nicht mehr gesehen. Und dann mit Black Panther und jetzt auch mit Into the Spider-Verse und auch mit Logan, was ein radikal anderer Superheldenfilm war, würde ich sagen, wo die ersten beiden Logan-Filme so mittelmäßig waren und dann haben sie halt James Mangold irgendwie gesagt, hier, du darfst, welcher Musiker war da ständig drin?
Johnny Cash-Musik
reinspielen und auf einmal war das halt ein radikal anderer Superheldenfilm und ich würde halt gern solche Filme sehen. Ja. Und das meine ich halt mit diesen Accidental-Filmuniversen von Patrick Willems, der halt gesagt hat, die machen halt so viel anders, weil sie halt nicht wissen, dass sie in einem Filmuniversum sind und genau das müssen halt diese bewussten Filmuniversen genau erkennen, dass man ein Filmuniversum, das ist schon inhärent miteinander verbunden, da muss man nicht immer das Gleiche machen, die Leute wissen, dass es ein Filmuniversum ist.
Also für mich ist es eine gegenläufige Entwicklung von zwei Sachen. Also zum einen die Interesse in Superheldenfilmen an sich und zum anderen die Interesse in so ein fortgesponnenes Universum. Und das Interesse an so einem fortgesponnenen Universum, muss ich sagen, nimmt bei mir so langsam immer mehr ab. Aber die einzelnen Filme, die dieses Jahr zum Beispiel kamen, kann ich super wertschätzen. Also ich finde, dieses Jahr war ein super starkes Jahr, was Superheldenfilme angeht. Also was wir alles schon genannt haben jetzt auch. Infinity War, Black Panther.
Incredibles 2.
Incredibles 2, genau, gehört ja auch dazu. Mm. Into the Spider-Verse. Das ist... Wir sind jetzt einfach, ich glaube, wir sind in der Golden Age of Superhero Movies und ich fand keinen der Filme, die dieses Jahr rauskamen, langweilig oder anödend. Mich hat das alles, ich fand das exciting, ich fand das toll.
Ist bei mir ähnlich. Also ich glaube, letztes Jahr hätte ich wahrscheinlich, wenn wir über SuperheldInnen-Filme im Allgemeinen sprechen, noch nicht so positiv abgeschlossen, wie ich es jetzt schon im Laufe dieses Abends gemacht hätte. Nicht, weil SuperheldInnen-Filme als Genre mich nicht interessiert hätten, sondern weil ich vielleicht schon das Gefühl hatte, bestimmte Dinge sind auserzählt. Und in diesem Jahr habe ich das Gefühl gewonnen, es ist nicht alles auserzählt, sondern es gibt mit dem Thema SuperheldInnen noch super viel zu erzählen, worauf ich Bock habe.
Ja. Yep. Amen. Gutes Schlusswort.
Ralf? Hattest du deinen Standpunkt schon gebracht?
Zur SuperheldInnen-Müdigkeit? Okay. Okay. Also gibt es noch was, was ihr diskutieren wollt, bevor wir auf die Zukunft gucken? Aus unserer Liste. Irgendwas, was wir nicht vergessen dürfen?
Ich kann mal noch ganz kurz meine Trilogie-Theorie einwerfen, weil ich habe so mittlerweile das Gefühl im MCU, jeder einzelne Superheld oder Superheldin bekommt drei Filme. Also zum Beispiel Tony hat seine drei Filme schon abgeschlossen, Cap hat seine drei Filme abgeschlossen, Thor hat seine drei Filme abgeschlossen und jetzt kommen halt die nächsten dran, damit man auch immer so einen frischen Cycle an Superhelden hat, die sich so ein bisschen durchmischen, aber dass es auch nicht zu viel von einem wird. Und dass man so ein Arc auch gut über drei Filme abschließen kann, wie zum Beispiel Tonys Arc, der zwar dann noch im Gesamt-MCU weitergeführt wird, aber sein grundlegender Arc ist eigentlich über die drei Filme durcherzählt.
Ja, das war ja auch, also hier Robert Downey Jr. war kurz davor aufzuhören. Also den mussten sie ja wirklich überzeugen, dass er nach Iron Man 3 überhaupt weitermacht.
Stimmt, da hieß es doch irgendwie so...
Das ist für mich auch die größte Logiklücke im MCU, ist für mich, dass Tony am Ende von Iron Man 3 eigentlich sagt, ich zerstöre alle meine Suits, ist Schluss jetzt, ist genug, ich habe den Splitter nicht mehr in der Brust, ich bin jetzt ein befreiter Mann, ich kann jetzt mein Leben so weiterleben und dann macht er dieselbe Scheiße weiter.
Ja, aber wie Ralf vorhin gesagt hat, so irgendeiner muss den Job ja machen, so, ne? Und
das ist Tony.
Das ist dann in dem Fall Tony halt, ne? Und
Tony died for our sins. Naja gut, er ist ja noch nicht gestorben.
Moment. Das noch, ist jetzt noch, eine Richtung, die ich...
Noch schwebt er irgendwo durchs Universe und redet in irgendeinem MP3-Player, der nie gehört werden wird.
Mit seiner Maske
ja.
vor sich. Wollen wir dann zur Zukunft kommen?
Mhm. Ja, Zukunft ist gut.
Genau, es gibt ja bezüglich der Zukunft, also wir sind ja jetzt quasi ein Dreivierteljahr nach Infinity War und ein Vierteljahr vor Endgame. Ich würde sagen, es gibt zwei Stränge. Es gibt das, von dem wir erwarten, dass es passiert, und es gibt das, von dem wir uns wünschen, ja, dass es passiert. Also lass uns erst über das reden, von dem wir erwarten, dass es passiert, bevor
noch,
wir zur Utopie kommen.
Noch ganz kurz dieses fiese Ding nochmal hervorrufen, was sie mit uns gemacht haben, dass wir alle oder ziemlich viele erwartet haben, dass eben gerade die, die jetzt noch da sind, verschwinden, weil sie ja so, die haben ihren Job gemacht und so, und die sind
die Trilogie
schon,
ist auserzählt.
Die sind schon, genau, die sind schon lang genug dabei, und da gibt's jetzt auch schon so eine...
Die Schauspieler haben keinen Bock mehr.
Genau, und machen jetzt auch mal irgendwie was anderes, und binden solche Vertragsabkündigungen und Zusagen sind.
Ja. Mittlerweile sind
nicht,
alle
aber
Chrises im Game.
Genau, und da ist auch eine gewisse Emotionalität dahinter. Und ja, genau, die sind dann geblieben und haben einen dann komplett ratlos hinterlassen. Und dann saß ich die ganze Zeit schon im Kino so. Das finde ich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen komisch, so, okay, ich weiß noch, es kommt noch ein Spider-Man, es kommt noch ein Guardians of the Galaxy, es kommt noch ein Black Panther, so, gut, Black Panther hattest du ja auch schon gesagt, das kann auch jemand anders sein, und Marvel hat auch dann Besetzung ja auch schon jetzt bisher nur zweimal, wenn überhaupt, geändert.
Ja, Black Panther kann ja auch
und,
jemand anderes sein, wenn du mal sagst, mein Hotpick ist da ja hier Shuri.
Achso, ich dachte Lupita.
Nee, Lupita. Shuri ist ja mehr so der Tech-Support.
Ja, gerade deswegen.
Ah, ich dachte immer, du wärst eher der Ansicht, dass auch die Freundin von...
Okoye kann es natürlich auch sein, genau. Aber ich fände es cooler, wenn es Shuri wäre.
Also ich habe erstaunlich wenig gesicherte Erwartungen für das, was im April passieren wird. Ich habe total viel, was ich mir wünsche, darüber reden wir gleich, aber der Film Infinity War hat Dinge, die ich mir vorgestellt habe für dieses Universum, tatsächlich mehr durcheinander gewirbelt, als ich es mir vor diesem Film erwartet hätte. Also ich bin ganz schön erschüttert aus dem Kino rausgegangen.
Ja, ich auch.
Natürlich weiß ich, dass, wie Erik sagen würde, zu Unrecht, sehr oft Leute, die gestorben sind, in diesem Universum wieder auferstehen, auf welche Art auch immer. Und ich kann mir auch 20 Arten vorstellen, wie das passieren kann mit dieser Technologie, mit Dr. Strange, der die eine Zukunft vorausgesehen hat, in der das alles nicht passiert ist. Und wir machen vielleicht was mit neuen Universen auf oder wir machen vielleicht... Also ich kann mir verschiedene Dinge vorstellen, aber tatsächlich... Ist es nicht so, dass ich in Endgame gehe und glaube, vorauszusehen, was passieren wird? Glaube ich, also ich,
ja, da,
das glaube ich nicht
mit
dir. Mehr.
Also ich bin auch so durcheinander, dass ich da irgendwie nicht weiß. Also ich versuche mir irgendwie vorzustellen, dass das irgendwas da mit dieser einen Realität zu tun hat, die Stephen Strange gesehen hat. Und und irgendwas zu tun hat mit der Entdeckung, dass Ant-Man jetzt auch auf kleinste Quantenebene da durch die Welt wandeln kann und unbeschadet wieder rauskommt.
Was das Ende von Ant-Man 2 sozusagen.
Genau, was das Ende von Ant-Man 2 ist, und er ja da auch irgendwie wieder rausgekommen ist, wie wir im Endgame-Teaser sehen.
Ist im Trailer, ist er drin.
Ja, gut.
Er ist im Trailer drin und sagt, hi, ich bin übrigens Ant-Man.
Aber es könnte auch irgendein Civilian vorbeigekommen sein und einfach da auf dem Parkdeck.
Wobei Emergency Awesome das auch schon auseinandergenommen hat, irgendwie. Da ist was fishy dran an dem Timestamp, der da oben in der Ecke steht.
Ja, also bei der Kamera mit Ant-Man, die im Trailer zu sehen ist.
Genau.
Meinst du?
Also was ich erwarte, ist, dass Tony am Ende des Films noch lebt und Tony auch so lange lebt, wie Robert Downey Jr. lebt.
Wirklich?
Weil Tony.
Krass, Erik, das hätte ich nicht erwartet.
Weil das ist quasi, wir haben bis jetzt so die Entwicklung von Tony, finde ich, schon am stärksten über das ganze MCU verfolgt. Und ich habe auch das Gefühl, dass Tony noch nicht auserzählt ist. For the better or the worse. Aber ich glaube, dass wir mit Tony uns noch lange abfinden müssen.
War denn Tony für Nick Fury der Anstoß, diese Avenger-Initiative?
Ich glaube, das mit der Avenger-Initiative, wo der Anschluss herkommt, das erfahren wir dann in Captain Marvel.
Also ich habe mich auch vor ein paar Tagen nochmal so ein bisschen eingelesen und bin mir da jetzt unsicher, ob Nick Fury das jetzt an irgendwem festgemacht hat. Oder
wir kriegen ja noch Captain Marvel, bevor wir Endgame kriegen.
Richtig, ja.
Das ist die Reihenfolge der beiden nächsten Marvel-Universe-Filme, die wir kriegen. Meine Überzeugung, als ich aus dem Kino gegangen bin nach Infinity War, war, Captain Marvel wird das alles retten.
Dazu habe ich auch noch die Avengers und also alle, die gegen Thanos angetreten sind, sind ja nicht in dieser großen Gruppe noch gegen Thanos angetreten. Das steht ja noch aus und vielleicht findet sich ja da die Chance.
Klingt
die
auch nach Endgame.
Die Emergency Awesome Theorie dazu ist, dass Captain Marvel im Spaceship kommt Richtung Erde und packt halt Tony ein, weil sie da zufällig gerade vorbeifliegt.
Also ich bin überrascht, dass ihr so überrascht seid.
Überrascht von was?
Was jetzt im nächsten Film passieren mag, dass ihr das so.
Ah, du weißt schon, was passiert?
Klar.
Erzähl mal, Ralf, was passiert im nächsten Film? Nicht jetzt in nicht in Captain Marvel, sondern in Endgame.
Ja, alle kommen zurück, ist doch klar. Die Frage ist nur, wie.
Alle? Und niemand stirbt?
Alle?
Also von den Produzenten ist ja überliefert, dass sie gesagt haben, alle, die vor dem Gauntlet-Snip gestorben sind, bleiben tot.
Also auch Loki.
Also Loki.
Und Gamora.
Und Gamora.
Aber es soll.
Meiner Liebsten.
Aber Idris es Elba. Soll doch ein Thor und Loki sehr kommen. Das wissen wir.
Aber das kann ja auch in der Vergangenheit spielen.
Dings hier, Mr.
Ich denke auch, da tut sich eher gefallen, wenn sie das als Prequel bauen.
Idris Elbas Figur.
So, und alle, ich war ja noch noch gar nicht fertig. So, und alle anderen halt nach dem Fingerschnipp kommen halt wieder. Das ist doch klar wie das Arm in der Kirche. Die Frage ist das also nur wie, und da gibt es jetzt halt unterschiedliche Theorien, und natürlich wird das was mit Doctor Strange zu tun haben, und irgendwie werden sie ahnt, wenn damit reinbauen. Und wie sie es jetzt genau machen, finde ich ehrlich gesagt jetzt fast gar nicht so spannend.
Also meine Theorie ist eher, dass sie wollen, dass wir glauben, dass alle zurückkommen. Und dass alle außer ein oder zwei zurückkommen werden. Und dass das wieder das ist. Also ich meine, Infinity War war ja schon so ein bisschen auf das Schockmoment ausgerichtet.
Mhm. Eindeutig.
Und ich glaube, dass das Schockmoment in Endgame sein wird, dass alle zurückkommen, außer ein oder zwei.
Richtig. Das sind die
wir nicht voraussehen können. Ja. Weil das ist das, worüber wir jetzt keine Hinweise kriegen, sondern was... Ich nenne es mal willkürlich.
Also wir wissen ja klar, dass Spider-Man zurückkommen wird, weil der hat ja schon Film.
Genau.
Wir wissen aber zum Beispiel auch ziemlich klar, dass Captain America, also dass Chris Evans gesagt hat, er ist fertig mit der Rolle.
Ja. Ist ja auch schon die Trilogie durch.
Ja.
Und Spider-Man könnte natürlich auch noch in einer anderen Zeit spielen. Es könnte ja theoretisch auch eine Origin-Story noch zum Beispiel geben. Ist nicht so wahrscheinlich, aber zumindest theoretisch denkbar.
Ich möchte nur kurz zitieren, welche als Nachphase 3 Filme in Wikipedia gelistet werden. Hm. Der Spider-Man-Film, von dem wir schon reden, der im Juli, also quasi als nächster Film nach Endgame erscheinen wird.
Übrigens, also wenn man sich in den Cast reinguckt bei IMDb, dann kann man da auch schon einiges rauslesen.
Michael dann ein Black Widow-Film, ein nächstes Black Panther, wo wir schon gesagt haben, wir wissen nicht, ob Black Panther weiter T'Challa sein wird oder vielleicht jemand anders aus dem Film, den wir kennengelernt haben. Guardians of the Galaxy 3, Doctor Strange, Sequel steht hier schon, nicht Prequel, und dann Untitled The Eternals Film und Untitled Shang-Chi Film. Weiß jemand, was das ist?
Nee, ich glaube, das ist der Versuch von Marvel, den chinesischen Markt irgendwie aufzuräumen, was jetzt ja DC erfolgreich mit Aquaman geschafft hat. Ich glaube, Guardians of the Galaxy 3 ist in der Form mit James Cameron gestorben. Da hat sich Disney einfach von diesen rechten Trotteln einspannen lassen. Auch wenn das nicht gut ist, was er da getwittert hat, die haben sich voll vor den Karren spannen lassen und das ist einfach, war doof. Und ich glaube, dieser Untitled The Eternals Film, das ist wirklich noch mystisch, weil ob der je kommt. Es war ja auch mal ein Inhumans Film geplant.
Richtig.
Da haben sie die Inhumans Serie gemacht und grandios gegen die Wand gefahren. Ich glaube, die hat niemand von uns je gesehen.
Ja.
Und da kann, also ich glaube, alles, was nach Black Panther Sequel kommt, ist einfach Spekulation.
Also ich mache jetzt mal einen Hot Take. Ich glaube, T'Challa wird nicht zurückkommen und noch eine weitere Person, von der wir gerade erwarten, dass sie zurückkommen wird, wird nicht zurückkommen.
Ja, ich verfolge ja so ein bisschen stärker Emergency Awesome und da finde ich eher interessant, was er aktuell so bringt mit dem X-Men-Deal, der da wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann erstes oder zweites Quartal wartet und dass dann endlich irgendwie mehr oder weniger die X-Men ins MCU eingreifen können, weil Disney da jetzt gerade dran ist, den Deal auszuarbeiten, dass sie die Rechte für die X-Men wieder zurückholen.
Finden wir das gut oder finden wir das nicht gut, wenn die X-Men ins MCU kommen?
Ich glaube, also ich hatte ja hier war ja auch kurz die Frage, ob das schon mal so dieses MCU schon mal versucht wurde. Und ich hatte ja so die X-Men als das Proto-MCU aufgeschrieben. Mhm. Wo man, also du musst ja bedenken, ich glaube, der erste X-Men-Film kam Anfang 2000 raus. Und war ja so einer der ersten Superheldenfilme, der wirklich erfolgreich war, mit Spider-Man 1 zusammen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, das X-Men-Franchise ist, es läuft noch, es ist nicht so super erfolgreich mittlerweile, aber sie haben jetzt auch mit Logan wieder einen sehr guten Film gelandet und sie machen ja jetzt so eine Art Horrorfilm mit den Mutants und versuchen da wieder so eine Schiene rauszubringen und vielleicht ist X-Men so das erste Franchise, was nicht quasi sich einverleibt wird, sondern quasi fast gleichwertig neben dem MCU, aber dann im gleichen logischen Universum funktioniert. Aber dass jetzt nicht quasi das X-Men-Franchise komplett in dem MCU aufgeht, sondern dass man mal so sich so besucht gegenseitig.
Also ich weiß nicht, wer auch die Kult-Pass-Jahresrückblicke gehört hat, bei dem 2016er Jahresrückblick, als ich noch ziemlich frisch dabei war, war meine Enttäuschung des Jahres Apocalypse, der auch für mich im Nachhinein immer noch einer der enttäuschendsten Superheldinnenfilme überhaupt ist und von dem ich euch nicht mal mehr sagen könnte, was da passiert ist, weil ich mich an nichts erinnere aus diesem Film.
Im Grunde Thanos.
Außer ein bisschen an Jennifer Lawrence, ja, aber ich erinnere mich wirklich an wenig aus diesem Film.
Ich glaub,
und was ich sagen will, ist, ich hoffe, dass es gut wäre, X-Men und MCU zusammenzuführen. Ob ich daran glaube, weiß ich noch nicht.
Aber
weil im X-Men-Universum, also ich liebe die alten Filme, ich liebe den Zukunft ist Vergangenheit-Film und ich liebe Logan und ich weiß nicht, ob es beste Idee aller Zeiten ist, das jetzt noch miteinander zu verbinden.
Aber sollte nicht auch längst dieser X-Men Dark Phoenix Film kommen?
Der kommt auch, da habe ich einen Trailer gesehen, aber es wird genauso ein Reinfall wie...
Aber den haben sie doch jetzt auch ewig nochmal verschoben.
Ja,
ne?
Also im Grunde ist Dark Phoenix ist ja auch eine Comic-Vorlage und ist, glaube ich, auf einem ähnlichen Level wie Civil War, so welchen Impact die Comics hatten. Mhm. Also diese Dark Phoenix Comic-Reihe ist bei den X-Men eine ganz wichtiger Story-Arc.
Okay.
Und das haben sie einfach so ein bisschen verspielt, weil sie quasi schon Teile von Dark Phoenix, wo sie ja Xavier tötet und dann haben sie ihn da wiederbelebt, das haben sie sich da quasi schon diese Geschichte kaputt gemacht. Mhm. Und ich erwarte von Dark Phoenix genauso wenig wie
Apocalypse
erwartet.
Also es ist wäre der siebte reguläre X-Men-Hauptfilm und die soll sozusagen die direkte Fortsetzung zu Apocalypse sein und erscheint im Juni 2019.
Ich hab vor einer ganzen Weile irgendwie gelesen, erste Test-Screenings, da kam nichts Positives.
Die Plakate waren furchtbar, der Trailer war furchtbar.
Ist ein Trailer?
Ja, es gab einen Trailer. Es zeigt ja, dass du nicht davon gehört hast, wie gut er angekommen ist. Und ich glaube, Jennifer Lawrence, die haben so gedacht, Jennifer Lawrence wurde für diese Rolle gecastet, als sie gerade auf ihrem Hunger Games Hype gegroovt ist. Und die merken jetzt einfach, dass sie das nicht replizieren konnten.
Ihr seht also, was das für ein Trainwreck ist außerhalb des MCU, außer des Drogenfilms. Ja. Und das kann nur im Interesse von Marvel sein, finde ich, das ordentlich auf die Beine zu stellen, wie sie es schon mit Spider-Man gemacht haben. Ja. Vom Kopf auf die Füße stellen, einmal das ganze Ding, bitte.
Ja.
Gibt es noch was, was ihr ziemlich sicher erwartet vom Fortgang des MCU, bevor wir zu dem kommen, was wir uns wünschen für den Fortgang des MCU?
Ich erwarte, dass sie das so lange reiten, bis es wirklich tot ist und keinen vernünftigen Abschluss finden.
Ich hoffe mir, dass...
Erst erwarten.
Achso, erst einmal,
erstmal, was wir, von dem wir überzeugt erwarten. Sind, dass es passieren wird. Gibt es noch was? Sonst kommen wir zu Hoffnung. Okay, dann kommen wir zu Hoffnung. Dann mach gleich weiter.
Ja, genau. Also ich hoffe nicht, dass sie das arme Pferd zu Tode reiten, sondern es vorher erschießen, so wie Mitzi Meyer das gerade mit den Tatortreiniger gemacht hat und sie gesagt hat, so, ja, ach, war jetzt auch gut genug und das war es jetzt. Wir hören jetzt dann mal auf.
Ja, ne? Es ist nicht der Tatortreiniger-Podcast.
Ja.
Kommt nächstes Jahr.
Also klar, das werden sie jetzt nicht so hart machen, aber dass sie das nicht komplett irgendwie durchnudeln irgendwie. Und
also ich habe auch eine Hoffnung. Ja. Wir reden heute Abend über 20 Filme bisher. 20 Filme, von denen kein einziger eine Frau als Regisseurin hat. Ich erhoffe mir, dass wir da einen Sprung erleben. Also ich meine, wir haben Captain Marvel, wo immerhin eine Frau dabei ist in der Regie mit Anna Boden. Also wenn ich mir angucke, dass ich so eine Begeisterung habe für 20 Filme, die von Männern gemacht wurden, dann schaudert es mich quasi innerlich ein bisschen und ich bin ein bisschen erstaunt von mir selbst und ich frage mich, was wäre noch mehr möglich, wenn man da einfach mal eine weibliche Perspektive in der Regie mit einbinden würde, so wie es bei Wonder Woman zum Beispiel passiert ist, der, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, auch nicht perfekt war, aber zumindest, was das Empowerment-Moment ausgemacht hat, ziemlich großartig war. Und meine Erwartung, die ich habe an euch, liebe Menschen bei Marvel, lasst Frauen Filme machen bei euch. Also ganz im Ernst, also jetzt kommt Captain Marvel. Ist gut. Dieser Black Widow-Film soll von einer Frau gemacht werden. Ja, er muss von einer Frau gemacht werden. Und ich wünsche mir, dass nicht nur die Filme, die eine weibliche Heldin haben, von einer Frau gemacht werden, sondern dass auch ein Black Panther-Film, dass auch ein Guardians-Film, dass auch ein Spider-Man-Film mal von einer Frau gemacht werden. Dass wir nicht nur darüber sprechen, dass wir eine Regisseurin für einen Wonder Woman-Film haben, sondern dass wir einfach eine Perspektivenvielfalt auch im MCU entwickeln. Das wäre einer meiner größten Wünsche an dieses Universum.
Ja.
Mehr Wünsche.
Achtung, ganz harter Hot Take. Ich wünsche mir für spätestens Marvel MCU Phase 5 holt die Wachowskis ins Boot.
Aber die hören doch jetzt auf, die Wachowskis.
Nee, die funktionieren nicht in so einem Franchise. Die sind viel zu independent, das würde nie funktionieren.
Man muss an dieser Stelle vielleicht für Leute, die das nicht so genau wissen, sagen, dass ich eine Fangirl der Wachowskis bin. An diversen Stellen in anderen Filmpodcasts, Grüße an die Cinematic Smash Brothers, die Wachowskis als die Großartigkeit in Person der Regie gepitcht habe. Und natürlich wäre das auch was ich mir wünschen würde, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob es die richtige Umgebung für das wäre, was die Wachowskis ausmacht.
Ich finde, der Ralf ist verdächtig ruhig.
Ja, das liegt daran, dass ich zum einen natürlich einen Wunsch schon geäußert hätte, nämlich jetzt mal 2-3 Filme in einem kaputten Universum erleben zu können. Das finde ich gut. Wird nicht passieren. Schade. Das Zweite, was ich mir wünschen würde, ist, dass man mal stilistisch mutiger wird. Mhm. Und mit stilistisch meine ich auch effekttechnisch. Ich fand, Black Panther war da schon mal ein Segen, ja, weil das also vom ganzen Look and Feel und von der ganzen Art Direction her schon mal sich wirklich anders anfühlte, mhm, als dieses doch etwas abgeschmackte Normal-Setting, was wir so gesehen haben. Doctor Strange ging auch schon in so eine Richtung, auch wenn die da sich halt noch sehr auf die Effekte, die Inception halt erfunden hat, verlassen haben. Ich denke, die Zeit ist reif, dass wir mal eine größer gedachte, klarere visuelle Vision mal von diesem Universum noch bekommen. Ich fand, ich habe das auch irgendwo mal da, dann auf Twitter verteidigt oder ich weiß gar nicht, wo ich das geschrieben hatte, Infinity War fand ich sehr bieder in Bezug auf die Settings und auf die Effekte. Mhm. Selbst wenn ich dann jetzt irgendwie so etwas habe, was eigentlich toll sein müsste, wie diese Götterschmiede, ich habe die überhaupt nicht kapiert vom Aufbau her. Ja, da soll irgendwo ein Neutronenstern gewesen sein und der hat dann irgendwo einen Strahl hin und so. Aber das war alles so undurchsichtig inszeniert. Ja, auch vorher schon dieses Nowhere, wo der Collector hier, glaube ich, irgendwie saß. Das fand ich auch vom Setting her so undurchsichtig, wo die da irgendwie so hin. Also da fehlt mir so ein bisschen irgendwie mal so der große Wurf, da mal in der Art Direction ein paar Visionäre zusammenzupacken und zu sagen, so wir erfinden jetzt, weil wir so verdammt scheiße viel Geld haben, wir sperren Leute mal ein Vierteljahr ein und die lassen sich Dinge aus, denken sich Dinge aus, die man irgendwie so im Superhelden-Action-Milieu einfach überhaupt noch nie gedacht, gesehen, was auch immer hat. Sowas würde ich mir gerne mal wünschen, weil von Star Wars erwarte ich das jetzt derzeit leider nicht. Die waren da mal sicherlich führend, was das angeht. Ja, wir erinnern uns an den allerersten Sternzerstörer und was das für ein Kulturschock war. Da sind sie jetzt bei den neuen Filmen aber auch weit von entfernt und recyceln nur die Dinge, die schon mal gut funktioniert haben. Und ich würde mir wünschen, dass Marvel hier vielleicht mal jetzt in die Brücke reinspringt. Und was ich wirklich ätzend finde und nicht mehr ertragen kann, sind diese, wir lassen Superhelden mit Supervillains durch eine Stadt prügeln und alles geht kaputt. Mhm. Ich habe das so tausendmal gesehen. Es ist so unoriginell. Es ist so ultra boring. Mach doch mal irgendwas, was ein bisschen fantasievoller ist. Bitte, bitte, bitte. Keine großen Stadt-Land-Fluss-Kämpfe mehr, sondern
schönes Wort.
Diese bescheuerten dritten Akte, ja. Und da war jetzt Infinity Wars dann, also auch wenn das Ganzende halt war toll, aber dieser Endkampf an sich war halt auch wieder so Herr der Ringe-Armeen so. Und da merkst du immer so, die Leute haben nicht kapiert, warum Herr der Ringe so gut funktioniert hat. Herr der Ringe hat nicht so toll funktioniert, gerade Teil 3, weil da irgendwie 100.000 Leute auf im Schlachtfeld aufeinander gelaufen sind, sondern weil vorher die Reiter von Rohan auf dem Hügel stehen und der eigentlich müde König die Rede seines Lebens hält, ja. So, das ist der entscheidende Moment in diesem Film und nicht, wenn dahinter ein paar Elefanten kommen, das ist auch ganz lustig, ja. Aber der entscheidende Moment in Herr der Ringe sind genau diese Momente, wo Menschen agieren und ja, Menschen irgendwie versuchen, obwohl... Und
oder sagen wir Personen,
also,
das sind ja
also
immer
wirklich,
Menschen.
Schaut euch diese Szene wirklich nochmal an, wenn die Reiter auf Rohan oben auf dem... Wie Pippin da in versteckter Montur auf dem Pferd sitzt und eine Scheißangst hat, weil er runterguckt und sieht, ach du Scheiße, was ist das da für ein Gemälde? Metzel, ja. Genauso vorher, wenn irgendwo Krom da die große Ramme geschoben wird und du merkst, die Orks sind stolz auf dieses Zerstörungsinstrument, was sie da gebaut haben. Ja. Diese ganze Battle of Minas Tirith-Sequenz ist von vorne bis hinten fantastisch, als wenn man denn jetzt irgendwie im normativen Bereich von Schlachten und überhaupt fantastisch, aber weil sie eben so sehr im Detail auf die Menschen oder auf die Lebewesen und Kreaturen guckt, warum sie das tun und was diese Schlacht gerade mit ihnen anstellt. Ja. Und davon sind sämtliche, aber auch wirklich absolut sämtliche Schlachten im MCU so kilometerweit entfernt. Und leider hat es Peter Jackson auch vergessen, weil im Hobbit
das
nicht
mehr. Ja, das wollte ich sagen. Also selbst,
nur einmal, das kommt nie wieder.
Selbst Peter Jackson hat es nicht das kapiert und selbst der Art Director von Herr der Ringe, der jetzt hier Mortal Engines verfilmt hat, hat
mit Peter Jackson
auch nicht kapiert.
Auf den Film bin ich aber ganz interessiert. Also den werde ich mir angucken.
Ja, guck ihn dir an. Der ist nicht so schlecht.
Nicht so
ich glaube auch, der wird gerade schlechter geschrieben,
ja,
als er.
Ja, bin ich auch über. Also
Order. Aber also ihr, ihr versteht ja meinen Punkt. Ja, ich würde mir hier wirklich etwas mehr.
Aber ich möchte da noch kurz in die Bresche springen, was die Schlachtszene angeht bei Civil War vor Wakanda. Ich fand Infinity das irgendwie... Vor,
Civil War war ja, hier in, um die Ecke auf dem Leipziger Flughafen.
Leipzig-Halle.
Leipzig-Halle.
Oh, ich entschuldige mich aufs Schärfste bei der Stadt.
Genau. Halle Niedersachsen.
Halle Saale.
In Infinity War, diese Viecher, das gar nicht richtig zu erkennen war, was das für Viecher sind, mich das so fertig gemacht hat, dass ich, also ich fand das irgendwie so.
Aber dann interessiert es mich doch auch gar nicht, was das für Viecher sind. Gutes Beispiel, weil, also, guck dir mal die Orks in Herr der Ringe an, ja, da hast du plötzlich die Goblins und du merkst, okay, wie stehen die im politischen Verhältnis eigentlich zu den Orks? Dann werden noch die, wie heißen diese Super-Orks, Uruk-hai herangezüchtet. Da merkst du, okay, die haben jetzt offensichtlich nochmal eine ganz andere Style. Wir lernen über die Filme wirklich selbst die untersten Truppenteile der Bösen kennen, ja, die marschieren irgendwie mit denen, die haben eine Kultur, die leben, so, und was habe ich hier bei Infinity War? Irgendwelchen Pixelmatsch.
Ja.
Ich will keinen Pixelmatsch.
Das war ja schon das Problem bei den Chitauri, wo du ja nicht wusstest, okay, die haben ja so einen fliegenden Space-Wal, aber das ist genau dieses...
Was waren das für Typen? Woher kamen die? Was wollten die? Wer bezahlt die? Wie sind denn die bezahlt
wurden die doch von Thanos.
Ja, mit womit? Ja? So.
Mit Thanos
mit Units.
Also wir wollen echte Charaktere, gerne diverse und keinen Pixelmatch mehr. So,
ich habe natürlich auch Wünsche und mein größter Wunsch, wie kann es anders sein, hängt sich natürlich an Toni auf und ich finde dieser Toni-Arc ist durcherzählt. Ich finde dieser Toni, it's time for the Toni to end, ja, um mal
ich glaube, Toni wird
Mark Hamill zu zitieren, it's time for the Toni to end und Toni muss jetzt einfach über die Klippe springen in dem Film. Es ist Zeit, er hat seine Entwicklung gut durchgemacht und da kann man jetzt...
Muss er aber sterben oder muss er nur verschwinden?
Er muss sich für Spider-Man opfern. So. Ja. Alles andere ist ja Quatsch.
Ja.
Damit Spider-Man der neue Toni wird?
Toni muss sterben, damit Spider-Man
eigentlich
leben kann.
Muss er sterben, weil sonst, wir haben oft genug gesehen, dass er jetzt aufhören wollte, aber immer wieder sein Comeback hatte.
Das kann er nicht. Der kann nicht aufhören.
Das funktioniert nicht. Also er Toni muss irgendwie nicht sterben.
Ja, ich stelle mir gerade vor, die Szene, wie Toni eben bewusst wird, dass er nicht aufhören kann und dass jetzt der auch mit dem meisten Nutzen der Weg ist, dass er sich opfert sozusagen. Ja. Also dass er jetzt nochmal alles gibt und wenn er bei drauf geht.
Ja, so. Je mehr wir drüber reden, desto überzeugter bin ich auch davon. Und jetzt auch nochmal, um auf die Frage zu rekurrieren, was der Rewatch uns verändert hat, für meinen Wunsch für die Zukunft, was ich mir wünsche nach Iron Man 2, ist mehr Team-Ups von den Heldinnen. Also in Iron Man 2 gibt es so ein großartiges Team-Up von Pepper und Black Widow.
Ja.
Mit dem ich, das hatte ich vollkommen vergessen vor dem Rewatch. Und es hat mich geflasht im Rewatch, weil ich es großartig fand. Und in Infinity War gibt es ja auch Team-Ups zwischen den weiblichen Charakteren. Und auch da habe ich gedacht, Mensch, das hatten wir ja lange nicht. Ja. Team-Ups zwischen Frauen in diesem Universum. Und das wäre auch was ich mir wünschen würde für das, was in Endgame passiert, dass wir jetzt nicht Toni, Thor und Cap haben, die sich opfern und damit mit ihrem Opfer das Universum retten, sondern dass wir dort auch Frauen haben, die in ihren Team-Ups irgendwie das ganze Ding voranbringen. Das ist wirklich ein Wunsch von mir und ich finde ihn gar nicht so utopisch. Also natürlich ist er ein bisschen utopisch, aber ich finde ihn nicht so utopisch, weil ich die Hoffnung habe, dass die Entwicklung der letzten MCU-Filme auch ein bisschen in diese Richtung weist.
Ja, und mein zweiter Wunsch hat indirekt auch mit Toni zu tun und zwar wieder was ich durch Emergency Awesome gelernt habe, ist, dass es da diese Rescue-Armor gibt, die auf Pepper Potts zugeschnitten ist und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Pepper Potts in der Rescue Armor sehen in dem nächsten Film.
Rescue Armor ist sowas ähnliches wie ein Suit von Iron Man.
Ist ein Iron Man, ist ein spezieller Iron Man Suit, ja genau, den Pepper Potts
wissen
hat.
Wissen wir, ob Pepper zerfallen ist?
Nee,
ich glaube
nicht.
Wissen wir nicht, ne? Also wir haben nichts diesbezüglich gesehen.
Und es gibt ja auch die Szene, wo Toni mit ihr am Anfang am Ende nochmal so telefoniert und wo sie am Ende sagt, I'm going to. Und das kann man ja auch so interpretieren, mhm. I'm going to, also auch. Ich mache das auch, mhm. dass sie sich jetzt die Rescue Armor aus dem Schrank holt und da als Iron Woman
läuft. Nee, dem muss ich widersprechen, weil sie ja ganz zu Anfang noch gesagt hat, als Tony ihr erzählt, ich habe gestern geträumt, dass wir ein Kind haben, hat sie gesagt, ja, dann musst du mal damit aufhören und hat auf seinen Arc-Reaktor auf seine Brust gezeigt. Und sie ist ja auch die vorher auch immer so predigt, so, also hör doch mal auf, dich uns die ganze Zeit in Gefahr zu bringen. Ich habe irgendwie keine Lust darauf. So. Und ich sehe das nicht mit der Rescue. Also, dass sie da irgendwie einspringt. So, das passt.
Wait
das
for it, würde ich sagen.
Ja.
Habt ihr noch weitere Wünsche die Zukunft?
Ich habe noch den X-Men-Wunsch.
Ja.
Dass, wenn sie das machen mit dem X-Men-Deal, dass sie das irgendwie hinkriegen, ohne Wolverine das Ganze zu machen. Weil Wolverine ist für mich so durchdefiniert von Hugh Jackman, das kann man eigentlich nicht neu machen.
Ja.
Das ist ähnlich wie zum Beispiel der Joker jetzt im DC-Universum. Eigentlich, der Joker ist jetzt Heath Ledger und jeder andere Versuch ist. Könnt ihr gerne machen, aber ist dann halt scheiße.
Ja, da würde ich dir widersprechen, aber ich sehe bei Hugh Jackman sehe ich das ähnlich. Ja. Mein Wunsch wäre ja, was einfach nicht passieren wird, aber ich spreche trotzdem mal aus, dass einfach nach Endgame oder vielleicht jetzt, okay, sagen wir mal, die 2019er Filme nehmen wir noch mit, aber dann erstmal 5 Jahre einfach gar nichts machen.
Das würde ich mir auch
wünschen. Disney hat genug Geld dafür, die können das. Oder sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nur die TV-Serien, meinetwegen, aber erstmal 5 Jahre kein MCU-Film und dann 5 Jahre lang irgendwie 20 Writers in den Raum einsperren und sagen, jetzt bringen wir uns mal eine geile Geschichte und wir lassen dich erst in 5 Jahren wieder raus. Ja.
Und zwar nur mit Helden, die jetzt nicht in der Main
oder Heldinnen
ja. und auch Heldinnen, die jetzt
oder
nicht
wir haben gleich Halbzeit.
In der Main-Riege davon waren.
Nee, du störst dich, Udo.
Ja, also,
tschüss, Udo.
Also, dass wir dann halt zum Beispiel New Avengers sehen, ohne die 5 Haupt-Avengers, die wir bis jetzt hatten, die sind durchgekaut.
Aber das wird halt nicht passieren, die werden das Pferd so lange reiten, bis es tot ist. Und noch länger, noch 3 Filme darüber hinaus. So.
Wir werden nochmal zu Alkohol genötigt.
Habt ihr noch mehr Wünsche für die Zukunft? Ralf, hast du schon Wünsche geäußert?
Ja,
für die
ganz
Zukunft?
Viel doch gerade eben.
Also doch.
Ich dachte, das wären nur Erwartungen gewesen.
Visionäres Artwork.
Ach ja,
ich, Radikales, jetzt auf das neue Universum einlassen, alle sowas.
Ich habe noch Wünsche zu äußern, und zwar, dass so ein bisschen Straßenhelden, die Serienhelden irgendwie nochmal ein bisschen mehr wieder ins Filmuniversum noch finden. So. Also das,
meinst du damit die Agent of S.H.I.E.L.D. Helden?
Also
oder
Agents
die,
of
sowohl Jessica Jones und Daredevil und Konsorten?
Also sowohl die Defenders als auch die Agents of S.H.I.E.L.D., also dass sie ja nicht da jetzt komplett wie so ein Eimer drin ausgekippt werden sollen, sondern auch stattfinden, so, weil was bisher nicht passiert ist. Was ich mich frage. So,
ja.
Ich habe noch einen letzten Wunsch an den Herr Disney und dann müsste ich auch mal an die Toilette. Mein letzter Wunsch an den Herr Disney ist nämlich, ihr habt jetzt 2 Franchises, ja? Star Wars und das MCU.
Wenn ich das ein Crossover!
Sag's nicht! Oh Gott! Oh Gott.
Nein, ich sag nicht Crossover. Ich sage...
Jetzt war ich
wenn ihr die Entscheidung habt, bei einem von beiden vernünftig zu machen und zu pausieren und bei dem anderen von beiden das tot zu reiten, bis es nicht mehr geht, von mir aus reitet das MCU tot, bis es nicht mehr geht und macht beim Star Wars-Universum bitte nach Episode 9 vernünftige Entscheidungen.
Aber Star Wars-Universum wurde doch schon mal tot geritten.
Legt das 5 Jahre auf Eis, überlegt euch, wie ihr da weitermacht. ich lege gerne das MCU als Opfer
auf die Hand.
Wenn ich darf, wenn ich darf, ein vernünftiges Star Wars.
Damit das andere leben kann. Erik, das war ehrlich gesagt ein fulminant perfektes Extro. Die Hälfte der Franchises muss sterben.
Damit das andere Hälfte leben kann.
Genau, hier beenden wir jetzt diesen Podcast. Ja. Nichts mehr sagen.
Es gibt nichts, was wir noch anschließen könnten an diesen Pakt.
Darauf ein
Freunde, es war wie immer wunderbar mit euch hier auf dem Kongress zusammenzusitzen und zu diskutieren, auch wenn es diesmal nicht Star Wars war. Ja. Marvel macht genauso viel Spaß mit euch.
Fast schöner als letztes Jahr irgendwie.
Ach, letztes Jahr war unübertroffen.
Es war immer gut.
Und in ein paar Monaten können wir schon abklopfen, wie gut wir denn waren. Erstmal zu gucken.
Day of the Podcast.
Und nächstes Jahr sitzen wir hier zu Episode 9.
Ja.
Oh mein Gott.
The Big One.
Dann hoffentlich wieder mit Jan und Elle.
Ja, wir grüßen euch. Also wir haben es schon zehnmal heute gemacht, aber wir grüßen euch immer.
Wie hieß der Podcast noch? Mit den Dingsflicks, mit dem Brainflix.
Christiane. Also,
in JJ we trust.
Schön, dass wir das wieder geschafft haben. Das war wirklich wundervoll. Ich freue mich schon drauf, das zu veröffentlichen und zu verteilen. Ja,
Dito.
Also,
das ist die Grand Unified Marvel Theorie.
Habt ihr noch was zum Anstoßen?
Ich
habe noch Goldbrand im Bierglas. In der Bierflasche. Ich habe Goldbrand in der Bierflasche.
Das ist fast ein Song.
Ich habe Goldbrand in der Bierflasche. Ist das dein Ernst, Erik?
Ja, ich muss dir Platz machen für Toibies Dingens.
Ja, also Prost, Leute. Schön, dass wir das immer wieder schaffen.
Und zack. May the rescue armor be with you.
Tschüss, lieber Stream. Falls ihr noch durchgehalten habt, ihr seid super.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gutsnächtle, gell.